Ne, aber Katzen laufen doch überall rum und ziehen den Staub dann an und lecken sich doch ab und haben doch immer diese Knäule, Staubknäule dann, die sie aus...
Fellknäule.
Das sind ja, Fellknäule.
Da ist vielleicht auch ein bisschen Staub drin, aber ich würde jetzt tippen, dass das marginal ist.
Aber so eine pelzige Katze muss doch Staub anziehen. Vielleicht muss man die mal mit einem Ballon reiben, damit dieses statisch aufgeht. Dann kann man die in die Ecken schicken.
Das fangen könnte sein. Fangen wir an.
Ja.
Audiophil. Der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen. Verzweifeln.
Hallo.
Hallo.
Hallo Joscha, hallo Christiane.
Guten Tag.
Servus.
Da sind wir wieder. Ganz neu drin jetzt. Vor dem Interview theoretisch, doch theoretisch vor dem Interview. Praktisch haben wir es schon gemacht, aber das weiß ja wieder keiner.
Nein, wir haben nämlich heute, Achtung, Teaser, einen echten Hörer zu Gast, der sich bei uns gemeldet hat und mit uns gesprochen hat eine Stunde.
Stimmt.
Über Podcast hören.
Das erste Mal. Es ist aber komisch, finde ich, um da mal direkt drauf einzugehen, mit so einem Interview im anzufangen, ne?
Aber ich fand, dass wir total schnell drin waren. Also wir waren irgendwie nach 5 Minuten schon mitten in der Diskussion. Das war doch voll cool.
Vollprofis mittlerweile.
Ja.
Ja, und wie ist so? Alles gut?
Ja.
Ja.
Und selbst?
Ja.
Doch. Gut, nächste Kategorie.
Ja. Was habt ihr erlebt, Joscha? Was passiert? Erzähl.
Soll ich wieder anfangen? Ich habe mir Notizen gemacht zu den Sachen, die passiert ist.
Wow.
Passiert ist, sind... Ja, Notizen, das sind 6 Wörter. Christiane hat Burrata Gramm empfohlen. Was für ein geiler Instagram-Kanal. Wer auf Burrata steht, wir sprachen darüber schon mal, dieser wunderbare schmelzende Mozzarella, der sollte Burrata Gramm abonnieren, das ist herrlich. Ich habe direkt Burrata gekauft danach. Ja, ansonsten viel Musik ist passiert. Ich habe viel neue Musik entdeckt.
Ja, sag mal. Ich habe fast nichts entdeckt. Ich brauche neuen Input.
Ich habe, magst du The War on Drugs?
Ja.
Ja. Also ich mag ja dieses 80er-Soundmäßige ganz gerne, muss ich sagen. Und habe da eine Band. Ich war bei meinen Eltern und dann hat mein Papa seine Playlist da laufen gehabt von Spotify. Beers Den heißen die. Kommen eigentlich
Ach, die kenne ich.
Volk. So, das ist ja doch sehr volkig. Die haben irgendwie auch irgendwie bei Neil Young als Vorband gespielt und bei hier, wie heißt nochmal diese Folk-Epic-Kapelle? Mumford & Sons. Hm. Genau, waren die auch als Vorband so und das erste Album war wohl recht folkig, bin aber und dann sind die irgendwie so in so einen 80er-Jahre-Sound reingegangen, was ich total gut finde. Gefällt mir sehr gut. Werden wir in unserer Spotify-Playlist, haben wir die schon mal erwähnt? Nein.
Doch, Joscha, schon mehrmals.
Schon mehrmals.
Aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Wir haben nämlich nur 5 Follower. Hallo, das geht ja wohl nicht.
Echt, Leute.
Viel mehr Leute müssen dieser Playlist folgen. Verlinken wir in den Shownotes.
Da wird der Titel von Beers Den mit reinkommen. Großartig. Und es gibt ein neues Tool-Album. Wollte ich letztes Mal schon mal drüber sprechen, aber da gab es es auch noch nicht. Und es ist wahnsinnig gut. Oh ja. Also, man muss Tool mögen. Danny, kennst du Tool?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Es ist die einzige, ja, kann man es Metal nennen? Ich weiß nicht, ich würde es gar nicht so, irgendwie ist es ja schon Metal, aber irgendwie halt auch nicht.
Ja, dazu kann ich was sagen, ob das Metal ist oder nicht. Ich habe mich nie wirklich mit Tool beschäftigt, weil ich dachte, nee, das ist schon vom Look und so wird mir das wahrscheinlich nicht gefallen. Und da die Musikvideos ja auch sehr speziell sind und so. Und da dachte ich so, nee, komm. Das ist bestimmt ganz gut, hörst du dir mal an. Da habe ich Julius gefragt, hier, zeig mir doch mal irgendein Musikvideo, wo du sagst, das ist ein geiler Song. So, dann habe ich mir das angehört und ich dachte so, ich weiß nicht mehr, welcher Song, ich kenne die Songtitel nicht, ne? Ja. Aber ich habe es halt gehört und dachte, wenn das weniger nach Metal klingen würde, dann würde ich es mögen. Es ist mir immer noch zu metalig. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist Metal.
Es ist schon irgendwie Metal, ne? Aber es hat, ja. Also es ist sehr viel mit so polyrhythmischen Sachen. Also der Schlagzeuger ist einfach extremst krass. Mhm. Und ich glaube, der ist auch maßgeblich an dem Songwriting mitbeteiligt. Total abgefahren, also sehr mathematisch. Die haben, glaube ich, einen Track haben sie echt auf dieser Fibonacci-Skala so mal aufgebaut da. Oder heißt das? Nee, Fibonacci-Skala? Heißt es?
Fibonacci-Folge.
Folge. Ja, siehst du.
Glaube ich.
Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Das ist alles sehr, sehr, sehr kryptische Musik in gewisser Weise. Und die machen auch, ja, teilweise sind da Songs, die gehen halt irgendwie 15 Minuten.
Hm, und, was ja erstmal geil ist, ne?
Voll, weil sie sich halt so, also wirklich extrem gut aufbauen. Und man die Dinger dadurch natürlich sehr lange hören. Also sie hat eine sehr, sehr hohe Halbwertszeit im Prinzip, so ein Album, weil einfach total viel soundmäßig zu entdecken ist. Haben sie sich jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen, 13 Jahre oder so sind es, glaube ich, gewesen. Was schon irgendwie ja, viel, viel Zeit ist. Und es gab immer zwischendurch wieder irgendwelche Gerüchte, dass was Neues kommt. Und dann kam es aber doch nicht. Und jetzt ist es endlich soweit. Das Design ist ein bisschen weird von dem Album, finde ich. Sieht so ein bisschen nach Word Art aus. Aber okay. Ich bin jetzt auch nicht so der Design-Profi. Kann auch sein, dass man das jetzt so macht im Metal. Genau. Was habe ich denn hier noch so stehen? Ich habe mein Audible. Darf man das sagen? Ich habe meinen Audible-Account. Ich habe alle meine Hörbücher rausgezogen.
Was heißt rausgezogen?
Ja, normalerweise kann man die ja nur über Audible hören. Und ich dachte mir, nee, ich will die aber auch gerne so haben. Und dann ist das normalerweise ein bestimmtes Format, wo dieser DRM, Digital Rights Management Ding drin ist. Und da gibt es aber so gewisse Software, die das umgehen kann und man dann hinterher eine 30 Stunden MP3 hat.
Nein, darf man nicht erzählen.
Darf man nicht erzählen. Ich weiß, ist das illegal? Ich
finde
das
erst ein bisschen der Regenmacher, denke, jetzt Audible, es wird immer schlimmer.
Aber es ist doch
löscht das sofort, alles löschen.
Aber das kann nicht sein, ich habe das doch gekauft. Nein, ich habe nur die Lizenz erworben, ich weiß, dass ich das hören darf und so, aber irgendwie denke ich mir halt, ja, nee, das kann ja nicht sein, ich will das schon haben. Auch wenn ich natürlich jetzt mit dieser 60 Gigabyte Datenpaket, was ich da auf meinem Rechner habe, irgendwie gar nicht so viel anfangen kann, weil ich die Sachen ja alle schon gehört habe. So, von daher, und ich werde wahrscheinlich die wenigsten nochmal hören. Naja, aber haben ist besser als brauchen bei solchen Sachen irgendwie manchmal.
Ja. Da du eben erzählt hast, du hast das vorgehabt und noch nicht gemacht, mach es nicht.
Genau, ja. Eben. Ja. Und was ist denn noch so passiert? Ich war bei der Tafel mal. Aber ist schon ein bisschen her, aber habe ich hier noch stehen. Von der Arbeit aus habe ich jemanden begleitet zur Tafel im Essener Norden. Das ist ein Erlebnis mal. Kann ich nur jedem empfehlen, mal da hinzugehen. Es ist schon irgendwie...
Muss man da auch anstehen lange?
Ja, ja, klar. Du kriegst eine Nummer und die haben dann eine gewisse Zeit. Also man kann sich im Prinzip über, wenn man halt berechtigt ist, kann man sich so einen Antrag holen. Dann kriegt man eine bestimmte Nummer, da steht auch eine gewisse Zeit drauf, wann man halt da zu sein hat. Wenn man irgendwie viermal nicht kommt, wird man ausgeschlossen. Oder dreimal unentschuldigt fehlt, glaube ich, wirst du ausgeschlossen. Genau, und dann läuft das eine gewisse Zeit und dann muss man wieder...
Wenn man sich dreimal nichts zu essen holt, darf man nicht mehr kommen, oder?
Ja, genau. Wegen Planungssicherheit, was ich da auch ein bisschen nachvollziehen kann, glaube ich. Das ist dann schon eine andere Welt, ne? Wenn man so als, sage ich jetzt mal, normal Geldverdiener, jetzt auch nicht irgendwie super reich, aber ne, man hat halt irgendwie sein Geld und kommt damit über die Runden ganz gut. Wenn man dann mal in so ein, so eine Institution irgendwie besucht, beziehungsweise ich habe da ja eine Klientin von mir begleitet, die da halt ihr Essen geholt hat. Und der Essener Norden ist natürlich auch sehr, also es waren jetzt ja bei Europawahl, waren irgendwie über 30% da teilweise auch AfD, also gar nicht so großartig anders als im Osten. Und das war irgendwie ganz interessant, wie das da dann aber wieder alles Hand in Hand läuft. Also man hat natürlich viel arabischstämmige beziehungsweise türkischstämmige Menschen dort, die halt auch in den Bereichen wohnen, wo so viel AfD gewohnt wird, die gewählt wird. Die dürfen aber vermutlich zum Großteil wahrscheinlich gar nicht wählen, so wie das halt in Deutschland so ist. Und dann hast du halt aber nochmal diesen... Ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch, diesen Klischee RTL2 Hartz-IVler hast du da natürlich auch zuhauf so und hast dann diese Gruppen so, wo es dann auch, ich saß, stand so in der Mitte und hab so ein bisschen überall mal zugehört und gelauscht und da war das gerade mit diesem Typen, der den da vor den Zug geschubst hat. Und da gab es natürlich auf der deutschen Seite sehr viel Diskussion drüber, hat man so ein bisschen gehört, so, aber wenn sie dann zusammen da so, also ja, man kriegt dann diesen Hass so direkt nicht mit, aber man merkt schon, dass sich da so ein bisschen Uneinigkeit gibt's da irgendwie, ne? Ja, es war auf jeden Fall mal ganz spannend und interessant, das mal so zu sehen. Also ich war da 2-3 Mal bisher. Aber es entwickelt sich dann natürlich auch irgendwann so eine Routine, ne? Also am Anfang war ich noch sehr, boah, was ist das denn? Und mittlerweile geht's dann auch, ne? Dann geht man da halt einfach hin, regelt das mit denjenigen und gut ist. Ja, genau, Tafel. Was habe ich hier noch? Ah, Mindhunter.
Habe ich auch geguckt.
Oh.
Was ist Mindhunter?
Eine Serie. Meiner Meinung nach, keine gewagte These, die beste Serie, die Netflix jemals produziert hat. Ich betone Netflix dabei. Mir fällt jetzt auf jeden Fall gerade nichts.
Ist die neu oder eine neue Staffel?
Nee, es gab, also es ist eine neue Staffel, ist jetzt die 2. Staffel. Die haben sich sehr viel Zeit gelassen. Die davor ist, glaube ich, so vor 1,5 oder 2 Jahren fast erst rausgekommen. Ich meine, das war auch so im Herbst. Das heißt, die haben sich echt 2 Jahre Zeit gelassen. Das merkt man aber auch, finde ich. Also gut erzählt, ist ein großartiger Soundtrack. Eröffnet mit, wie heißen die denn nochmal?
Roxy Music.
Genau, eröffnet mit, also wahnsinniges Opening bei der 2. Staffel mit Roxy Music. Es passt einfach perfekt da rein. Genau, ansonsten, du kennst sie gar nicht, Danny?
Nee.
Wird so die, die Anfänge des Profilings, des psychologischen
Profilings.
Ach, diese,
dann hatten wir das, da hatten wir doch schon mal im Podcast drüber gesprochen.
Ja?
Ja, also ich sag mir hier was genau. Das okay. Ist.
Ja, ja. Haben wir echt?
Doch.
Oh Gott.
Dann sagt mir das doch was. Aber ich hab's noch nicht gesehen.
Ja, guck das. Es ist wirklich, wirklich ziemlich gut.
Ein großer Entertainment-Faktor der Serie ist halt, dass die Interviews führen mit Serienmördern. Und diese Serienmörder sind halt alles Leute, die es wirklich gab oder gibt. Und die sind also so gut geschauspielert und die sind so unglaublich unterschiedlich. Also sie sind alle auf ihre eigene Art und Weise so krank, also verrückt. Und das ist schon echt unterhaltsam, auch wenn das komisch klingt. So.
Und was halt unheimlich gut funktioniert, da ist halt dieses extreme, irgendwie wirklich Spannung aufbauen. Aber du hast halt kein Gemetzel irgendwie, ne? Großartig, ja, genau. So, ne? Das machen die einfach sehr gut. Hier, David Fincher, sagt dir vielleicht was, Danny? Der 7 und Fight Club, der hat da Regie geführt und das teilweise produziert. Gibt sogar auch, werfe ich jetzt einfach mal noch so nebenbei ein, eine Podcast-Folge, The Treatment ist von KCRW, der Radiosender aus den USA, den wird wahrscheinlich der oder die eine oder andere kennen. Gibt es auf YouTube ganz viel so Musikformate, gibt es ja so ein paar, irgendwie KCRW, NPR und wie die alle heißen, diese amerikanischen Radiosender. Und da ist ein Interview mit dem David Fincher bei The Treatment, was ich ganz interessant fand. Ist auch eher so ein kleines, nettes Gespräch. Genau. Ja, das fand ich ziemlich toll. Und gestern habe ich über einen Bekannten, mögt ihr Kurt Krömer?
Ich liebe Kurt Krömer. Ja,
es gibt jetzt ein neues Format.
Christiane schüttelt nur den Kopf.
Ich kenne den, aber ich habe noch nie was mit dem wirklich konsumiert.
Das ist so unglaublich lustig.
Ich war schon mal auf 2 Konzerten oder 2, wie nennt es? Sind es keine Konzerte, was ist das? Auftritte.
Das ist eine Show, ne? Ja, genau. Show. Ja, der bricht halt auch mit Formaten ohne Ende. Also der hat Interviewformate, die halt irgendwie, ja. Der hat auf jeden Fall eine neue Show, nennt sich Shea Krömer.
Eine Live-Show oder Fernsehshow?
Es ist irgendwie mit dem BR produziert, ist aber eigentlich darauf ausgelegt, digital abrufbar zu sein. Also es gibt auch eine PK dazu, die findet man bei YouTube, die habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Ist hier dieser, wie heißt denn der nochmal, Köppen-Dings. Naja, der auch mit Serdar Somuncu, glaube ich, schon mal viel gemacht hat. Friedrich Köppenbusch oder so heißt er, ich weiß es nicht genau. Der hat das auf jeden Fall mitproduziert und es ist ein Interviewformat. Es gibt jetzt 2 Folgen, einmal mit Amthor. Philipp, heißt er Philipp?
Hm. Ja, echt? Ne? Philipp Amthor ist
der
Kurt Krömer.
Ja, ja. Und es ist so ein Verhör im Prinzip. Also die gehen auch in so ein Zimmer, abgeschlossen vom Publikum, obwohl draußen so ein bisschen Publikum sitzt. Die können nur durch so ein Fenster reingucken. Und dann stellt der Krömer halt in seiner gewohnten, völligst wirschen, gemeinen Art Interviewfragen. Aber es ist wirklich gut und ich muss sagen, Philipp Amthor hat sich echt gut geschlagen. Aber das ist ja auch das, deswegen finde ich den auch eigentlich ganz gut, auch wenn ich mit seinen Inhalten nicht übereinstimme mit dem Amthor. Aber so wie er sich, also ist schon ein guter CDUler, würde ich sagen.
Mhm. Der alte Zerstörer.
Ja. Genau, dieses Interview, Quatsch, dieses Rezo-Video kommt da auch nochmal kurz ein. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig lustig. Genau, und das ist, aber ich wurschel gerade so ein bisschen, genau, total lustig, aber wieder ein großer Kritikpunkt, was ja nicht sein kann, ne? Der RBB ist ja ein ARD, ist ja von der ARD, dann senden die auf YouTube, kommt dann halt, also die werden dann teilweise auch mit Tagesschau-Ausschnitten oder sowas, mit Fernsehausschnitten konfrontiert. Was ist?
Ach, die dürfen nicht senden, oder was?
Tagesschau kommt dann schwarzer Bildschirm, aus lizenzrechtlichen Gründen darf das nicht. Wo du denkst, ey Leute, wollt ihr mich verarschen, ganz ehrlich jetzt? So das ist doch ein ARD-Produkt. Also da sollte
ich glaube, daran erkennen wir, was extern eingekauft ist an Bildmaterial. Da kann man mal schön sehen, was die selber produzieren, glaube ich, und was von freien Kameraleuten oder so produziert ist. Würde ich sagen. Also der einzige Grund, der mir einfiele, wäre ja, dass jemand das gefilmt hat, der Tagesschau verkauft.
Ja, das ist doch
schon. Aber eben nur dafür, ne? Aber wer weiß.
Das könnte sein, ne, dass es daran liegt. Ansonsten wäre es, finde ich, völlig absurd. Also wieso dann sowas nicht gesendet wird. Weil die erste Folge von dem Ding ist, es gibt bisher zwei Folgen. Die erste Folge geht, ist mit so einem komischen Coach, so ein Erfolgscoach, und den nimmt er echt auch auseinander. Aber es ist halt immer so, es beruht alles auf Fakten. Also er erzählt ihm jetzt nicht irgendeinen Scheiß, dass er halt irgendwas Doofes gemacht hat, sondern der hat mal irgendwie aus Versehen irgendwie vergessen, dass er 1,6 Millionen Euro in der Schweiz auf dem Konto hat. passiert ja mal so. Und solche Sachen wird er halt auf die krömerische Art konfrontiert, er die Leute damit. Das ist wirklich sehr, sehr lustig und gut. Daraufhin habe ich auch noch entdeckt, der hat sogar einen Podcast, ne? Aber da komme ich später noch zu.
Aha.
Mhm. Genau, ja. Das war es eigentlich.
Ich glaube jedenfalls, dass die Lizenzen immer nicht gibt, liegt nicht daran, dass es so teuer ist. Ich glaube, das kann bei der ARD keiner. Also die wissen nicht, wie man YouTube dann lizenziert. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich Bildmaterial für die Tagesschau verkaufe, dass sie nicht einen Deal machen können, zu sagen, dass es eben auch online laufen kann. Das kann so teuer jetzt nicht sein. Der Kameramann wird nicht auf einmal 16 Millionen Euro dafür verlangen.
Nein, das kann nicht so teuer sein. Und wenn, wäre es auch
egal. Ich glaube, die haben da im Formular nichts zum Ankreuzen.
Das kann natürlich sein, dass da einfach so das Digitale ist und nicht drin steht. Noch nicht drin.
Da gibt es hier was Tagesschau, Tagesthemen und was Zweitverwertung, Betamax-Kassette fürs Archiv, und dann gibt es aber kein Häkchen für YouTube.
Ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie sehr peinlich eigentlich, gerade weil der RBB ja auch noch ein ARD-Sender ist. So, das macht es dann irgendwie noch ein bisschen dämlicher alles. Aber es kann natürlich sein, dass es tatsächlich irgendwie in Auftrag produziert wurde, fremdproduziert wurde und die nur die Lizenzen quasi für die Tagesschau selber gekauft haben und das deswegen nicht weitergeben können. Aber da sollte man sich mal überlegen, dass sowas eigentlich zukünftig nicht mehr passieren sollte, weil, boah, wenn man sich dann mal diese Sportlizenzen anguckt, wie teuer die sind, dann wird da wohl noch ein bisschen Kohle über sein für so ein paar Tagesschau-Lizenzen, dass man die auch in anderen Formaten verwenden darf. Naja.
Ja eben, und Kurt Krömer ist wohl Platz 1 der Kabarett-Bundesliga.
Würde ich auch sagen, ne? Das ist schon deutschlandmäßig der König. Ja.
Christiane?
Bist du durch, Joscha?
Ich glaube, ich bin durch. Mein Tante, ja. Obwohl, warte mal, ich habe hier noch was. Hier steht noch Score Succession. Es gibt ein, jetzt vor ein paar Tagen sind jetzt ja auch bald die Emmys und so, sowas gucke ich ja immer ganz, oder was heißt gucke ich, aber ich informiere mich, wer da so nominiert ist, gerade wegen den Soundtracks und Serien und so. Ist immer ganz spannend und es ist jetzt nominiert worden, der Score von Succession. Eine HBO-Serie, die ich auch letztes Jahr irgendwie geguckt habe, die super gut ist. Also fand ich,
was ist ein Score? Was ist ein Score? Was Score bedeutet das?
So Score-Musik, Filmmusik.
Ah.
Also alles, was nicht Source-Musik ist, in dem Sinne, dass das halt irgendwie von irgendwelchen anderen sind, sondern quasi nur Emotionen bzw. Storytelling betreibt, nennt man Score. Genau, und der ist wirklich richtig gut. Ich vermute mal, der wird auch irgendwie gewinnen, weil er es total gut drauf hat. Das Hauptthema ist eigentlich so eine Art Hip-Hop-Track, so, und dann geht er aber in so klassische Instrumentierung über und nutzt das da. Aber diese Serie ist auch echt cool, kann ich nur empfehlen zu gucken. Succession geht um diese, grob gesagt, im Prinzip um diese Rupert Murdoch-Keister, ne? Dieser Medienmogul da, über so eine Art von Familie. Und es ist doch ganz amüsant. Ich mochte die Charaktere auf jeden Fall. War gut. Ja, genau, das war's von mir.
Ja, mach ich mal weiter, ne? Oh. Ich habe Urlaub gemacht in Berlin und ich muss euch jetzt diverse Tipps um die Ohren hauen. Wir haben nämlich das beste Eis der Stadt identifiziert.
Ihr habt gut gegessen, ne? Habe ich gesehen.
Oh ja. Ja. Wir haben, also ich habe von verschiedenen Quellen gesagt bekommen, hier, da gibt es das beste Eis in Berlin und in ganz Deutschland. Und wir
Kann
haben,
ich kurz eine Frage stellen? Geht es um Softeis, dann verlass direkt den Raum.
Nein, es geht natürlich nicht um Softeis.
Perfekt.
Es geht um richtiges Eis.
Softeis ist richtig.
Nein. Wir waren bei Jones und wir waren bei Hokey Pokey. Und ein für alle Mal will ich klarstellen, bei Hokey Pokey gibt es das beste Eis. So, sage ich hier jetzt einfach mal
so. Ich war auch mal in Berlin in so einem Laden. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Ich vergesse immer die Namen. Vielleicht
weißt du, wo der war? War der Prenzlauer Berg oder war der irgendwo ganz weit im Westen?
Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin einfach mitgefahren. Aber es gab sehr leckeres Eis und der war sehr minimal hipstermäßig eingerichtet auf jeden Fall. Aber es sind die vermutlich alle mittlerweile, ne?
Ja, Hokey Pokey würde ich gar nicht mal als so minimal bezeichnen. Es war halt irgendwie so Zuckerwatte.
Okay, nee, so war das definitiv nicht. Das war schon so ein Hipsterladen, in dem ich drin war. Das war auch sehr lecker. Aber ich bin auch nicht so der Eisexperte. Deswegen halte ich mich da mal aus. Egal, weiter im Text.
Dann habe ich ja beim letzten Mal schon von dem Sushi geschwärmt und ich habe aber nicht gesagt, was das gab. Deswegen will ich das jetzt noch nachreichen, weil wir waren nochmal da und es war wieder so geil und es ist von Omoni. Dann haben wir Cocktails getrunken. Also wir waren in einer Bar.
Musstest du wieder Sushi weinen oder ging's?
Es ging diesmal. Ich wusste ja, was auf mich zukommt.
Desensibilisierung ist das.
Ja, aber es war trotzdem super toll. Ja, genau. Cocktails haben wir getrunken bei Mr. Susan und das ist eine Bar, wo ja die Cocktails ab 12 Euro aufwärts kosten. Das heißt, da muss man auch schon ein bisschen mehr für hinlegen. Aber das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, weil, also wir sind hingegangen, ich habe mir erstmal die Karte angeguckt und ich dachte so, ja, klingt jetzt alles nicht so wie meins. Und dann sind wir einfach zu ihm hingegangen und ich habe gesagt, ich hätte gern etwas wirklich, wirklich Saures. Und ich habe was sehr, sehr Saures bekommen, was aber unfassbar gut geschmeckt hat. Und dann kam er nochmal und hat gefragt, ob wir noch was wollen. Und klar, wir wollten noch was. Und da hat er mir was hingestellt dann als nächstes. Ich habe ihn dann auch nur noch machen lassen. Ne? Er hat mir dann was hingestellt und ich habe es probiert und ich dachte so, ja, das ist okay. Er kam dann auch an und hat gefragt, wie es so ist. Und ich habe gesagt, ja, ist gut, aber ist nicht so gut wie das erste. Aber ich trinke das jetzt trotzdem, weil ich wollte es jetzt auch nicht zurückgeben lassen. Ich bin ja jemand, der sich sowieso ungern beschwert und so weiter. Und ich dachte, nee, komm, trink's jetzt. Ist ja wirklich nicht schlecht, aber einfach nicht so geil wie das erste. Und 5 Minuten später kam der Typ mit einem neuen Drink so und stellte mir den hin und nahm den alten weg, weil er gemerkt hat, dass ich einfach nicht so begeistert war. Und ich war total gerührt, weil ich das nicht gewohnt bin, dass Servicekräfte sich so um das Wohl ihrer Gäste kümmern. Das fand ich total toll. Also Mr. Susan kann ich sehr, sehr empfehlen.
Hat er den und alten dann weggeschüttet? Ja.
Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das jemand,
vielleicht
dass
macht
er das...
Ja, vielleicht hätte er auch ein leichtes Alkoholproblem und mit der Steuer, bin ich noch zu kommen, macht jemand ganz schlechte Cocktails weiter, damit er die wieder einsammeln kann und selber trinken.
Nein, das glaube ich nicht. Der war nicht sehr schlecht. Ja. Dann ein weiterer Tipp, wenn ihr gerne um Mitternacht mal frühstücken möchtet, dann geht in das Schwarze Café. Ich habe um Mitternacht ein Rührei bekommen und das war so geil schlotzig. Ich habe es geliebt, wirklich. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Und wir waren in einer Laune, wir saßen bei Mr. Susan und waren schon relativ betrunken und haben dann kurzfristig 2 Karten für eine Travestie-Show gebucht und inspiriert von dir, Danny, ja, also du warst da maßgeblich dran beteiligt, dank dir und deinem Tipp.
Ich bin nicht selber aufgetreten.
Nein, nein, das nicht. Aber es war total toll. Ich weiß aber nicht mehr, wie hieß es. Doch, Theater im Keller hieß es, genau. Und das war ziemlich cool. Es fing sehr plötzlich an. Also man ist so gleich reingeworfen worden, was ich ein bisschen überfordernd fand. Aber als man dann erstmal so im Flow drin war, war das sehr, sehr toll. Ja.
War es eine Travestie-Show, wo zwischendurch Zuschauer und Zuschauerinnen mitmachen mussten oder konnte man einfach zugucken?
Man konnte einfach zugucken.
Es gibt nichts Schlimmeres als Shows, wo man eingebunden wird.
Oh ja, finde ich auch ganz schlimm.
Es wurden 2 Leute eingebunden, aber die mussten jetzt auch nichts sagen. So. Also
ich musste mal am Star-Treff in Köln, musste ich mal eine Tür anziehen, den Ententanz tanzen. Da bin ich nie wieder dahin.
Oh Gott, das war nee, also sowas gab's
und das einzige Grund, warum ich es machen musste, weil die Leute, die aufgetreten sind, kannten mich und haben sonst, die anderen waren so schlimm, dass die hat mich am Hahn angezogen und gesagt, Danny, kommst du bitte mit? Wir brauchen jemanden, der das macht. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Das war das schlimmste traumatische Erlebnis meines Lebens, bis auf letzte Woche, aber das sehe ich gleich.
Oh, okay.
Das ist nämlich das Erste passiert, was schlimmer in meinem Leben war als das.
Oh ja. Gott.
Ganz schrecklich.
Ja, wir waren noch beim Fantasy Filmfest. Das war auch das erste Mal für mich. Fantasy Filmfest ist ja ein Filmfestival, wo es um Genrefilme geht, also Fantasy, Horror, Sci-Fi und so weiter. Und da habe ich 3 Filme geguckt. 2 davon hätte ich mir klemmen können, die fand ich ziemlich scheiße. Den dritten fand ich gut und alle, die mit mir da waren, fanden den dritten aber doof. Und da war ich irgendwie so ein bisschen allein auf weiter Flur, aber ich fand den toll und der hieß Vivarium. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Meine Tante, das haben wir jetzt schon abgehakt. Dark habe ich auch geguckt, die 2. Staffel fand ich super.
Oh, Dark, großartig, oder?
Mhm. Ja.
Man wird noch mehr verwirrt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber davon ausgegangen, dass die Staffel 10 Folgen hat. Und als dann plötzlich die 8. zu Ende war und es nicht weiterging, da war ich extrem enttäuscht. Das war echt ärgerlich. Ansonsten habe ich viele Filme geguckt. Ich habe hier 3 aufgeschrieben, die ich erwähnen möchte. Der erste, also 3 Filme, die ich wirklich auf Letterboxd 4,5 oder 5 Sterne gegeben habe.
Das ist doch hier kein Filmplotcast.
Jetzt lass mich das doch eben hier abhandeln. Also hör dir doch mal an, wie lange Jaffa gequatscht hat. Genau. Also, If Beale Street Could Talk ist der aktuelle Film von Barry Jenkins. Er hat ja noch nicht viel gemacht, er hat ja Moonlight gemacht und jetzt eben diesen Film. Und Joscha, ich habe dir den auch schon empfohlen, weil der so ein, also der hat meiner Meinung nach den geilsten Score seit Arrival. Wirklich, das ist so, so schön. Also ganz viel mit Streichern und so, aber nicht so, also so ganz anders irgendwie. Nicht so wie aus der Retorte. Also irgendwie,
weißt du, wer den geschrieben hat? Nee, ne?
Nee, weiß ich nicht, das müsstest du googeln. Also den fand ich wirklich ganz, ganz toll, auch von der Story her natürlich. Ja, den kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich geguckt Blue Jay von Alexander Lehmann. Den kenne ich überhaupt nicht so. Aber das ist auch ein total schöner Film. Da geht es um 2 Leute, die sich nach langen Jahren wieder treffen. Und man merkt so, die waren mal zusammen. Und da gab es irgendwas, was offenbar zu einer nicht so schönen Trennung geführt hat. Aber irgendwie sind sie sich trotzdem noch total nah und verbringen dann einige Zeit miteinander. Und ist einfach total emotional und ganz intim, weil man sieht im Grunde nur die beiden. Also es ist im Grunde so ein Kammerspiel und fand ich auch sehr, sehr toll. Und der dritte Film heißt Louder Than Bombs. Der ist von Joachim Trier. Der ist auch mit Lars von Trier verwandt, aber macht nicht mal ansatzweise so kontroverse Filme. Und Louder Than Bombs ist im Kern ein Familiendrama. Da geht es nämlich darum, dass die Mutter gestorben ist. Die ist irgendwie Kriegsreporterin oder Fotografin gewesen und ist, glaube ich, auch dort gestorben irgendwie. Und ja, da geht es ein bisschen um die Familie und um die Söhne, die beide halt total daran zu knabbeln haben, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ja, fand ich auch sehr berührend und extrem schön gefilmt, also extrem schöne Bilder.
Alle aufgeschrieben.
Sehr gut.
Kurzer Einwurf. Nicolas Britell ist das. Das ist ganz lustig, weil der hat nämlich auch den Soundtrack von, was habe ich eben gesagt? Succession gemacht. Genau,
ach,
tatsächlich.
Echt?
Ja, das ist derselbe Komponist.
Ach,
der
cool.
ist momentan ganz gut drauf irgendwie. Auch noch relativ jung, glaube ich.
Ja, also ja, Danny, ich glaube, von denen würde dir Beale Street auch gut gefallen. Kann ich mir vorstellen.
Es ist ja bald wieder Herbst, da hat man Zeit, Filme zu schauen.
Ja. Dann.
Ich habe gestern das erste Mal geheizt. Es war ganz schlimm.
Echt? Ich habe immer noch Fenster
schon?
Auf.
Hm. Ich hab gestern noch einen Ventilator angemacht. Naja. Oh. Bed for Lashes hat ein neues Album. Hast du das schon gehört, Joscha?
Nee, habe ich noch nicht.
Ist auch extrem 80s-lastig. Ist jetzt wieder eine neue 80s-Welle da. Ich dachte, die hätten wir gerade hinter uns gelassen.
Ich habe auch extra 90er-Synthesizer gekauft, weil ich dachte, jetzt kommen die 90er wieder. Aber
ich habe es 2-mal gehört. Ich bin ein bisschen verhalten begeistert, sagen wir mal so. Ich bin nicht so geflasht wie von den anderen Alben. Mhm. So, und jetzt, Danny, hole ich dich mal wieder ins Boot. Yeah. Ich bin jetzt in der Subscribe-Orga, aber das wisst ihr ja auch schon.
Das wissen wir auch schon, ja.
Haben sie dich gecatcht?
Darfst du das jetzt offiziell announcen?
Keine Ahnung, mir hat keiner gesagt, dass ich es nicht dürfte.
Oh.
Ich habe mich ein wenig aber auch aufgedrängt. Also Becky hat ja bei der letzten Subscribe, also ich weiß ja nicht, wie es vorher war, ich war ja sonst nicht da, aber sie hat ja den Social Media Part übernommen und möchte das aber nicht mehr machen und ich habe gesagt, das kann ich doch machen, also Social Media affin bin
das
ich ja.
Das kommst
und
du doch, denke ich auch.
Und da hat sie mich da quasi ins Boot geholt und jetzt bin ich auch noch in einer anderen Funktion vorgesehen, über die ich aber, glaube ich, noch nicht sprechen darf. Genau, und Danny, du hast gerade schon angeteasert, mein Paper. Also da gibt es was Neues zu berichten, denn das wurde jetzt veröffentlicht. Yay.
Yay, yeah, welches? Cool.
Was heißt das? Was bedeutet das in so einer Zeitung, Fachzeitschrift?
Genau, das kannst du in einer Fachzeitschrift anschauen.
Bei Elsevier?
Ja.
Der einzige, den ich kenne, den erwähne ich einfach immer wieder.
Aber kann man die denn so kaufen? Gibt es die am Bahnhof-Kiosk oder so?
Ach
oder
Gott, kriegt nee, man so nee. Die kannst du also online runterladen. Ich weiß nicht, ob es das Magazin tatsächlich auch noch in ausgedruckter Form gibt. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ja, das ist leider Elsevier, weil das ein Journal ist, wo mein Co-Autor und ich auf jeden Fall irgendwann mal rein wollten, weil das halt ein auch wichtiges Journal ist für den Fachbereich, wo wir da unterwegs sind. Aber ich sag mal so, ich hoffe, dass das letzte Elsevier-Journal ist, wo ich veröffentlicht habe.
Aber aller Kritik jetzt gegenüber dem Verlag ist das ja schon ganz, da sind wir wahrscheinlich wieder in diesem System, was ja bei Mint Corrector auch immer mal wieder gesprochen wird. Wenn man, also an sich ist das ja erstmal gut, da eine Publikation zu haben, oder nicht?
Ja, klar, es ist gut. Ja, das ist halt nur kritisch zu sehen, weil, also es gibt ganz viele Gründe, warum das kritisch zu sehen ist, aber um mal einen rauszugreifen, ich kann den von meinem Uni-Account tatsächlich nicht abrufen, weil wir kein Elsevier-Abo haben.
Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja das, was so kritisch gesehen wird. Aber jetzt, da dieses System ja so noch existiert, ist es für dich erstmal was Gutes.
Ja, ja, ne? Das ja. schon, ja.
Gibt es denn auch vernünftige Verlage da oder sind die... Sind die alle
doch,
Kacke?
Doch, es gibt Open Access Verlage, die halt diese Paywalls nicht haben, die halt andere Wirtschaftsmodelle haben. Und es gibt ja jetzt auch, wenn ihr das vielleicht ein bisschen verfolgt habt, auch über methodisch inkorrekt das Project Deal, was heißt, dass sich viele Universitäten und Institutionen in Deutschland zusammengetan haben und in Verhandlungen gegangen sind, unter anderem mit Elsevier und Nature und Springer, glaube ich. Und die haben einfach versucht, dort bessere Deals auszuhandeln, die eben ja, die einfach fairere Modelle darstellen, sodass die, also ich will das jetzt nicht nochmal aufgreifen, das wird in anderen Podcasts viel ausführlicher und besser erklärt, aber im Grunde haben wir Wissenschaftler ja die ganze Arbeit und bezahlen auch noch dafür. Ne?
Ja, also, das ist ja das Obskure, ne, irgendwie.
Genau, und da wurden einfach, zumindest mit Springer und Nature oder Wiley, ich glaube Wiley tatsächlich, wurden schon Verträge ausgehandelt, sodass wir jetzt zum Beispiel auch, also ich könnte bei Springer, glaube ich, generell jetzt auch Open Access publizieren, ohne dafür zu zahlen, was ziemlich cool ist.
Hat Springer aber auch so Wissenschaftszeug? Wusste ich gar nicht.
Ja, ja, ganz, ganz viel.
Echt,
ganz viel.
Ja, die sind einfach riesig, ne? Das ist
ja, ja. Und Elsevier stellt sich aber nach wie vor quer.
Das sind die Arschlöcher, ja. Ne? In dem Bereich.
Das sind die Wichser, ja. Genau. Ja.
Zum Thema Springer, wenn dein Paper in der Bild-Zeitung erscheint, hast du es auch geschafft irgendwie.
Aber das ist ein anderer Springer, das ist der Axel Springer.
Achso,
das
ist ein anderer Springer-Voller? Nicht derselbe?
Ich denke, das sind unterschiedliche,
das gehört
oder?
Wahrscheinlich.
Nein, das Springer-Gruppe ist Springer-Gruppe.
Gehört alles
Otto.
Ja, garantiert. Also ich
also
glaube
das
nicht,
muss
dass
ich
es
jetzt
noch,
googeln.
Wenn das ein deutscher Verlag ist, wird es auf jeden Fall nicht einen eigenen...
Ob Sprüngli, die Schokoladenfirma, auch Springer gehört?
Also ich meine,
einfach nur als
der Freitag Plan. Wird, glaube ich, auch über Springer, und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr linkes Medium.
Was? Ne? Das habe ich mal abonniert.
Ja, ich hatte den auch mal abonniert. Ich meine, der wird also zumindest irgendwie verlegt darüber dann, ne? Dass dann diese Printsachen irgendwie darüber laufen.
Aber jetzt machst du hier so Halbwissen, Gerüchte, so Verschwörungstheorien.
Doch, ich bin mir ziemlich sicher, das stand da unten immer hinten in den Notifications drin.
Googelt ihr jetzt alle, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer wüssten, wie das hier gerade aussieht?
Also beim Axel Springer Verlag steht zumindest ganz oben schon mal nichts davon, dass der Wissenschaftsverlag dazu gehört.
Ich wette, das gehört zusammen.
Das ist vielleicht wie den Aldi-Brüdern. Die Springer-Brüder hatten sich 1956 ganz schlimm gestritten. Da hat der eine gedacht, mach dir dein scheiß Boulevard, da mach ich jetzt das Wissenschaft. Nein, dann haben sie sich getrennt, dann haben sie Deutschland mit sich aufgeteilt. So wird's gewesen sein.
Springer Verlag steht für Springer Science und Business Media. Und das ist eine andere Seite als der Axel Springer Verlag bei Wikipedia.
Ich wette, denen gehört das trotzdem irgendwie.
Das
oder das ist dann
nicht?
Wahrscheinlich so steuerlich irgendwie vielleicht getrennt, aber.
Also Springer Science und Business Media ist eine Firma mit Sitz in Luxemburg.
Okay. Okay, ja gut. Dann. Ja, obwohl
das ist vielleicht
die Namensrechte
zusammen.
Ohne Probleme.
Ja, gut,
Luxemburg.
Dann. Luxemburg, ja. Die wollen nur sparen. Ja.
Nee, das ist tatsächlich was anderes.
Okay,
so, ich bin durch mit meinen Themen. Danny,
hau
du
raus.
Hast uns jetzt so angeteasert.
Ja.
Ich Ich habe ein sehr schönes und sehr schlimmes Erlebnis gehabt. Das Schöne ist, ich habe unseren Number-One-Fan-Hörer Marek getroffen, zu meinem persönlichen Hörertreffen.
Stimmt, habe ich bei Instagram gesehen.
Ja, der war bei dir im Atelier, ne?
Ja. Ich habe auch mal mit Marek mal auf WhatsApp, wie man heute sagt, und habe gesagt, komm da vorbei, weil ja Ferien waren irgendwie. Und das war sehr nett. Ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich nicht wusste, dass er 4 Stunden Anreise hat und ich hatte nur so 4 Stunden Zeit. Also quasi war 4 Stunden Anreise, 4 Stunden bei mir und dann 4 Stunden zurück. Ich wusste nicht, dass er so lange braucht.
4 Stunden Anreise?
Fast irgendwie, ja. Der war, glaube ich, abends um 11 fast wieder zu Hause.
Woher kommt er denn?
Das sage ich nicht.
Das ist ja seine Deutschland.
Regional.
Oh Gott, ich glaube, das ist noch Rheinland irgendwie. Aber der hatte, glaube ich, so ein Ferienticket und konnte mit einer Regionalbahn fahren. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger.
Ah, so, ja gut, das stimmt, das dauert dann in Deutschland.
Außerdem, wir hatten einen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Wir haben Pizza gegessen.
Oh, sehr gut. Ach, von nebenan, da bei dir.
Genau. Ja. Er hat mir über Extinction Rebellion, wo er aktiv war im Sommer, erzählt. Das war ganz spannend.
Ja. Stimmt, ne? Da bin ich gar nicht so drin, was die genau machen. Aber ich habe irgendwie das so verstanden, dass das quasi so eine aktivistische Gruppe ist, die sich jetzt aber nicht auf eine Seite schlägt, sondern erstmal sagt, wenn jemand was macht, ist das schon gut? Marek, ist das richtig?
Ich glaube,
also er hat mir erzählt, die machen zivilen Ungehorsam.
Genau, und sich aber nicht jetzt, also wenn jetzt irgendwie Fridays for Future da zum Beispiel sind, dann sind die halt nicht diejenigen, die sagen, aber das und das macht ihr nicht richtig, sondern sagen erstmal, okay, cool, dass ihr was macht. So,
ja. So habe ich es auch verstanden.
Der Marek hat auf Twitter geschrieben, er hätte sich an die Deutsche Bank geklebt. Ich glaube, sowas machen die dann mit Sekundenkleber.
Mit
Aua. Und warten dann, dass einer mit dem Spatel kommt, wieder abschabt oder so. Ich habe nicht so nach den Details gefragt.
Es tat nicht weh, hat er gesagt.
Na gut, dann, ja gut, der wird sich wahrscheinlich nicht nackig da dran geklebt haben, ne?
Nee.
Das wäre unangenehm, aber.
Wenn man so ganz langsam abgezogen wie so ein Kaugummi. Und die Frage ist, welches Teil bleibt als letztes hängen? So.
Ja, oder reißt was ab, ne? Dann, naja, wie auch immer. Ja.
Ja, ich bin ja, das darüber hinaus, ich bin ja großer Monitor-Fan, ne? Ich gucke ja Monitor seit Jahr und Tag und Georg Restl fand ich immer sehr gut, wenn er mal aufwachen Podcast so erzählt hat. Ich war auf einer Party und da habe ich Georg Restl kennengelernt. Er wurde mir vorgestellt, das ist der Georg und ich habe dann gelegt, oh Gott, das ist Georg Restl, was sage ich nur, wenn er dir vorgestellt wird, was sage ich da nur? Dann stehe ich jetzt vor diesem Mann und sage den einzigen schlimmsten Satz, den ich in meinem Leben sagen kann, indem ich sagte, hallo Georg, ich bin dein größter Fan. Und da habe ich mich von mir selber so geschämt, dass ich mich umgedreht habe und bin weggegangen.
Oh nein.
Und das war so schlimm.
Aber willst du mich heiraten, wäre ein schlimmerer Satz
gewesen. Ja, ich fand es so schlimm. Echt, das Dümmste. Kennt ihr das, wenn man so lange plant, was sagt man jetzt Schlaues, Intelligentes, dass man nicht irgendwie so wirkt, als wäre mein letzter Vollidiot. Und dann nur vollidiotische Sachen sagen. So. Mhm. Das war meine schlimme Geschichte. Ich möchte
das
auch nicht sagen.
Habt ihr als Teenager übrigens auch immer, wenn ihr irgendwie mit eurem Schwarm sprechen musstet, die Konversation vorher in eurem Kopf so genau geplant ist. Also, egal.
Das mache ich heute noch viel.
Machst du das auch? Ich auch.
Ich bin ja Telefonphobiker, das muss ich dazu sagen. Ich hasse zu telefonieren.
Ja, ich auch.
Und wenn ich so bestimmte Sachen, wo ich immer anrufen muss, dann gehe ich wirklich, ich denke mir vorher, okay, was sagst du jetzt, was wird passieren? So, ich weiß eher nur beim Telefon, das habe ich sonst bei persönlichen Kontakten gar nicht, aber am Telefon fällt mir es sehr, also da muss ich das planen vorher, sonst kriege ich das nicht in den höheren Jahren zu nehmen. Ganz komisch.
Nee, ich plane das aber auch, wenn ich irgendwo so im öffentlichen Raum mit fremden Leuten sprechen muss. Wenn ich irgendwie in ein Restaurant gehe oder so, dann plane ich immer ganz genau, was ich denen sage. Also wenn ich mich irgendwie, wenn ich
ja, aber das ist ja nicht, das ist nicht geschickt, weil immer Störungen dazwischen kommen und dann gerät mein Kopf durcheinander. Da wird es noch schlimmer als vorher.
Ja. Stimmt.
Ja, nö. Ich bereite mich ja hier schon kaum vor.
Ja, aber total peinlich. Da bin ich das letzte Mal, also seit langem mal wieder rot geworden.
Oh ja,
kennt ihr das? Man wird ja im Alter weniger rot, aber wenn man mal wieder errötet, dann ist das ein ganz unheimliches Gefühl.
Ist so, wird man im Alter weniger rot?
Ich finde schon. Oder früher waren mir mehr Sachen peinlich als heute. Das ging bei mir zumindest früher schneller, dass ich mich geschämt habe.
Das ist dann eher die natürliche Röte vom erhöhten Blutdruck, den man irgendwann kriegt wahrscheinlich. Aber.
So. Es gibt also einen Menschen mehr auf der Welt, dem ich nie wieder begegnen will. Ja.
War das deine schlimme Geschichte?
Ja, ich finde es ganz schrecklich.
Ach so, ich habe jetzt sonst was erwartet, weil du hast dir, also
das
nachdem,
ist
du, also nachdem ich, du vor ein paar Folgen deine Spuckgeschichte hier erzählt hast, habe ich jetzt sonst was erwartet.
So. Nein, das war für mich wesentlich schlimmer.
Okay.
Aber wie hattest du erzählt, auf Twitter hattest du doch dieses Posting, was willst du nochmal machen? Oder im DRC, wenn du 14 nochmal wärst, da hatte ich auch geschrieben, also die anderen, also mein einem selber ist das ja immer länger peinlich als den anderen, weil die anderen wissen ja schon gar nicht mehr, dass das passiert ist. In den meisten der Fälle.
Ja, der Rest wird sich da garantiert nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Ja, der ist bestimmt nach Hause gegangen und hat gesagt, ey, das war echt nett heute. Aber, dieser Typ, ey, war der blöd.
Immer diese Scheiße.
Da mache ich hier ein Nachrichtenmagazin, will echt an die Substanz gehen, intellektuelle Sachen machen. Da kommt dieser Idiot und redet von Fanboy, tu mich schon was hassen. Hat sich eine Flasche Schnaps aufgemacht. So wird es gewesen sein. So, da ist jetzt ein Bild von mir eingerahmt in der Redaktion. Wenn dieser Mann anruft, gehen Sie nicht dran. Ja, wir fangen an. Erste Rubrik. Ja.
Erste Rubrik.
Der super unerhört Feedback 1% Club Superpack Fanbase Supporter.
Jo, ich habe übrigens einen neuen Lieblingssound, den ihr gerade gehört habt. Voll geil.
Hat klingt der
das,
Namen?
Ne? Es ist eine Wurlitzer, ein Wurlitzer E-Piano. Ähnlich wie dieses Fender Rhodes, von dem habe ich schon mal erzählt, was man auch bei Rhodes zum Beispiel da hört, ne, von Podeset. Aber es klingt ein bisschen anders und ich mag diese leichte Verzerrung, die da reinkommt. Also man spielt so leise, dann geht's noch, aber das macht so schön bluesig irgendwie, ne? Mhm. Ja, ziemlich cool. Aber ja, zurück zum Thema.
Ich mache kurz das, was wir die anderen Podcasts immer vorgeworfen haben, als wir neu, jung und unverbraucht waren. Und zwar erkläre ich kurz, was unser Superpack unerhört 1% Super Supporter Unterstützer Verband ist. Wir sammeln auch Spenden, aber nicht im Sinne von Geld, sondern schreibt uns einen Kommentar. Und jeder, der uns einen Kommentar schreibt, kommt in unseren Superpack und wir besprechen euch dann hier. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was zu sagen habt zum Thema Podcast hören oder zum Thema, was wir hier so erzählen, schreibt uns, redet uns Audio-Dinger ein, was ihr möchtet.
Ja.
Oder bei Apple Podcasts.
Ach ja.
Das haben nämlich viel zu wenige Leute bisher gemact.
Ach so, einer, iTunes mal Sternchen genau geben. Ah ja.
Ja. Nee, das Sternchen haben wir schon mehr, aber nur eine Rezension tatsächlich.
Okay. Mein Bruder meinte übrigens, er ist derjenige, der Spotify mal hat bei uns.
Ah.
Ach, das ist der.
Einer. Ja, ja. Er findet das gar nicht so schlimm, weil er hört auch gar keine Podcasts eigentlich.
Okay, wir möchten Rezension. Ja, jeder, der uns eine iTunes-Rezension gibt, wird Superpacker beim nächsten Mal.
Gibt's, ja, wir könnten so Sachen, wir
jeder, der uns Rezension kriegt, einen eigenen Jingle vom Joscha in der nächsten Folge.
Boah.
Einen improvisierten Jingle.
Ein Impro-Jingle.
Ja.
Das ist okay. Ja.
Mir dünkt, wir haben schon wieder so einen langen Audiokommentar von Christopher, kann das sein? Ich habe ihm doch verboten, hier Kolumnist zu werden.
Oh ja, ich sehe gerade. Ich dachte, wieso ist der denn 70 MB groß? Hat er in 24-Bit aufgenommen oder was, dachte ich erst, aber ja, der ist einfach 15 Minuten lang.
Ernsthaft? Ach, Christopher, wir haben doch heute gar nicht so viel Zeit.
Wollen wir mal reinhören? Komm hier mal rein.
Hören wir mal direkt rein. Ich guck mal, ob das von der Ausstrahlung her passt.
Hallo, liebe Audiophilen, hier ist wieder der Christopher, euer, Kolumnist soll ich ja nicht sagen, hat der Danny gesagt. Heute bin ich der Hausmeister. Hier ist euer Hausmeister. Bitte stellt die Stühle nach dem Ende der Schule bitte hoch, damit ich hier gut durchwischen kann. Danke. Also, hier ist euer Hausmeister, der Christopher. Und ich glaube, das Thema Philosophie können wir an dieser Stelle beenden. Nicht für immer und nicht generell, aber für diesen Podcast und für diese Hausmeister-Kolumne hier. Ich finde Christianes Abschlussbemerkung sehr gut. Ich glaube, sie hat das auch sehr gut zum Punkt gebracht, dass man halt, oder dass es mir wichtig war, dass wir uns irgendwie verstehen, was wir eigentlich meinen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch die Hauptdiskussion in allen philosophischen Diskussionen, dass man sich klar wird, was man eigentlich meint mit den Worten, die man so benutzt. Es kann ein bisschen müßig sein. Wahrscheinlich war es auch für viele HörerInnen müßig, Christianes und meines hin und her mitzuhören. Aber das ist halt auch manchmal Philosophie und es gibt philosophische Diskussionen, die reden seit 200 Jahren über nichts anderes als über Wortdefinitionen. Aber dann ist auch oft die halbe Arbeit getan und ich denke, alles Weitere kann man sich entweder selber denken. Ich kriege hier auch alle HörerInnen mal an, sich selbst so ein bisschen philosophisch zu betätigen. Und es wurde der Wunsch geäußert, noch ein paar Philosophie-Podcasts zu empfehlen. Da habe ich eine kleine Leidensgeschichte hinter mir, weil ich habe mich selbst schon natürlich auf die Suche nach Philosophie-Podcasts im deutschen und englischen Raum betätigt. Und es gibt tatsächlich ein paar, gerade im englischen Raum. Das Problem ist aber, dass gerade die englische Philosophie und vor allem die englische Philosophie im Vereinigten Königreich ein massives Problem mit sogenannten TERFs hat, also Trans-Excluding Radical Feminists. Das ist tatsächlich, warum das so ist und warum gerade die Philosophie in der UK damit ein großes Problem hat, ist eine ziemlich lange Geschichte. Es gab da einen sehr guten Artikel, werde ich
kurz Trans-Exclusive Radical
Feminists. Also Feministinnen, die Transgender-Personen ausschließen, weil das keine richtige Frauen seien. So.
Sowas gibt's auch.
Ja, das gibt's.
Okay, interessant. Naja,
weiter. Also auch in der LGBT-Szene durchaus. Also es gibt durchaus zum Beispiel lesbische Frauen, die auch und also quasi als lesbische Frauen auftreten wollen unter sich. So gibt's ja durchaus.
Ja,
auch.
Ja.
Okay. Weiter? Ja, ne?
Ich als Shownotes mal mitschicken und ich hoffe, Christiane oder wer auch immer die Shownotes macht, packt das rein. Ist ein ganz langer Artikel, der erklärt, was TERFs sind, wie die entstanden sind und warum die gerade in der Philosophie in UK so prävalent sind. Deswegen sind sehr viele Podcasts eigentlich unhörbar, weil die hauptsächlich diese Leute einladen oder diese Leute einladen generell und dann will man die eigentlich nicht mehr hören, weil das ist eigentlich ziemlich unphilosophischer Quatsch, den die von sich geben. Ich erwähne mal ein paar Negativbeispiele, also Philosophy Bites oder Very Bad Wizards sind so Podcasts, die ich eigentlich ziemlich gut fand, bis ich halt gemerkt habe, dass sie sich mit solchen Leuten abgeben und da muss ich einfach kategorisch sagen, das hat nichts mehr für mich mit Philosophie zu tun und da muss man sich auch die Frage stellen, was sie sonst in ihrem Podcast zu erzählen. Aber es gibt auch Positivbeispiele und wir wollen ja Podcast-Empfehlungen aussprechen. Im deutschen Raum gibt es für mich zwei sehr gute philosophische Podcasts. Das ist einerseits natürlich Was denkst du denn? Von Nora Hespers und Rita Molzberger. Die machen das sehr schön, weil auch explizit unakademisch, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie es so explizit sagen, aber sie stellen ja immer quasi eine Frage, die so generell gestellt werden kann. So, keine Ahnung, was ist Ordnung, was ist Unordnung, wie geht man mit dem Chaos um oder was ist Rausch oder warum haben wir ein Recht auf Rausch? Das war zum Beispiel eine der letzten Folgen, die ich gehört habe. Mhm. Und Rita ist akademische Philosophin und hat natürlich den richtigen Background und Nora ist natürlich auch nicht ganz unbewandert in dem Bereich und die beiden reden da sehr gut, weil sehr zugänglich und frei und manchmal im tiefsten Kölsch drüber. Es macht viel Spaß, denen zuzuhören und den eigenen Geist damit anzuregen. Also das kann ich uneingeschränkt empfehlen für alle Leute, die sich der Philosophie nähern wollen, ob sie das jetzt schon studiert haben oder noch nicht studiert haben oder ganz frisch damit anfangen wollen. Was denkst du denn wirklich sehr gut? Ein zweiter Podcast, der nicht offensichtlich philosophisch ist, aber doch sehr viele philosophische Themen beinhaltet, sind die Feuilletöne, also wie Feuilleton, aber mit Ö. Also die Feuilletöne, gemacht von Thorsten Martinsen und Jennifer Eichler. Die beiden machen diesen Podcast schon ewig, seit Jahr und Tag, also schon bevor ich podcaste. Tatsächlich ist auch der Herr Martinsen mein Podcast-Vater sozusagen, weil er mich zum Podcasten gebracht hat. Also ihm dürft das verdanken, dass ich jetzt hier so Quatsch ins Mikrofon erzähle. Und die beiden machen einen wirklich sehr exzellenten Kulturpodcast, wo es immer verschiedene Kategorien gibt. Es gibt zum Beispiel die Kategorie Gehört, wo aktuelle oder nicht so aktuelle Alben besprochen werden. Rock, Pop, Jazz, Music, alles, was man so begehrt. Es gibt eine Kategorie mit Gesehen, wo sie irgendwie mal eine Serie oder einen Film gesehen haben und besprechen. Und es gibt eine Kategorie Verkostet, wo sie tatsächlich ein Whisky-Tasting im Podcast machen und das wirklich sehr, sehr gut können. Also ohne, dass man den Whisky sehen, riechen oder schmecken kann, bekommt man ein exzellentes Hörerlebnis und sehr gute Whisky-Empfehlungen. Aber warum ich ihn als philosophischen Podcast empfehle, es gibt nämlich auch eine Kategorie Gelesen, wo sie manchmal Romane oder andere Sachbücher besprechen, aber auch, und sie hatten auch schon Spezialjahre dazu, auch PhilosophInnen. Gerade Herr Martinsen hat viel Kierkegaard gelesen, viel Spinoza, ist ein Fan von den Existenzialisten und machen sehr gute Buchbesprechungen von philosophischen Texten und von Thomas Bernhard. Genau, ist ja auch Philosoph, Autor und österreichischer Lebemann. Und ja, die kann ich auch sehr gut empfehlen, sind natürlich breiter aufgestellt als Was denkst du denn? Aber ein exzellenter Hörgenuss, weil sie sehr hochqualitativ produzieren. Und ja, wir sind ja ein Podcast, hörenden Podcast, deswegen spreche ich hier meine Liebe für die Feuilletöne aus. Vielleicht wäre das auch mal was für, wo ihr quasi eine Folge mal besprechen könnt. Ich habe vergessen, wie die Kategorie heißt. Das würde mich freuen, weil es ist wirklich einer meiner liebsten und langjährigst gehörten, immer mal wieder, also nicht durchgängig, aber ich bleibe denen doch immer treu und höre sie schon seit vielen, vielen Jahren. Im englischsprachigen Bereich, wie gesagt, gibt es viele Sachen, wo ich explizit von abrate. Aber es gibt auch zwei Podcasts, die ich mit Einschränkungen empfehlen kann. Uneingeschränkt empfehlen, aber den habe ich noch nicht so extensiv gehört, ist In Our Times von BBC4. Ist ein Gesprächspodcast, so wie man sich, also im Deutschen wäre es wahrscheinlich irgendwie eine DLF-Sendung, so DLF, Essay und Diskurs oder so. In der BBC ist das halt In Our Time Philosophy, also es gibt dann eine Kategorie Philosophy, ist, also In Our Time hat ganz viele verschiedene Gespräche, aber wir haben auch eine Kategorie zur Philosophie und das ist quasi ein Radiopodcast, also BBC4 ist ja ein Radiosender und dort wird quasi diese Sendung auch als Podcast ausgestrahlt, aber wer die BBC kennt, weiß, es sind exzellente Gespräche, exzellente Themen, werden neue und klassische Bücher in der Philosophie vorgestellt oder mit PhilosophInnen direkt geredet. Und das kann ich wirklich empfehlen. Und jetzt kommt eine Empfehlung mit Einschränkung. Das ist The Partially Examined Life. PEL kurz, ist ein amerikanischer Podcast und wahrscheinlich der bekannteste englischsprachige Philosophie-Podcast und ja auch seit längsten existierende. Also die podcasten auch schon weit, weit vor der Podcast-Welle. Und die machen das wirklich in einem Modus, wo ich sagen würde, wenn man wissen will, wie Philosophie in so, keine Ahnung, Uniseminaren gemacht wird, also wie sieht es aus, wenn ich jetzt einfach mich in Philosophie an der Uni einschreibe und mich in einen Kurs reinsetze, was erlebe ich dort? Und das kann man in diesem Partially Examined Life sehen, das sind irgendwie 4 Typen oder 3 Typen, die alle gemeinsam Philosophie studiert haben, irgendwie vorhatten, auch professionelle Philosophen zu werden, dann doch was anderes gemacht haben, aber irgendwie Lust hatten, sich trotzdem weiter über Philosophie zu unterhalten. Und es hat sowas von Uniseminar, beziehungsweise die KommilitonInnen sitzen nach dem Uniseminar beim Bierchen zusammen und reden noch über das Buch. Und es wird immer ein Text vorher ausgewählt, der auch dann quasi, kann man dann selber vorher lesen, sind auch nicht so lange Texte, also irgendwie mal vielleicht ein Kapitel aus Aristoteles oder ein Text von Hobbes oder so. Und dann wird darüber gesprochen. Es gibt ein paar Regeln bei der Besprechung. Es darf kein Name-Dropping begangen werden. Also darf man einfach nicht sagen, ja, das habe ich mal bekannt gelesen und das ist doch offensichtlich, sondern man muss schon erklären, was man meint und genau versuchen quasi kein Vorwissen vorauszusetzen. Und dadurch ist es auch für Leute, die nicht Philosophie schon studiert haben, ein zugänglicher Podcast, ist halt auf Englisch. Mag einfacher sein, weil ich finde, Philosophie in Englisch ist immer ein bisschen einfacher oder generell Fachtexte in Englisch zu lesen, ist immer ein bisschen einfacher als in Deutsch. Gerade deutsche Philosophie ist in der Übersetzung meistens einfacher geschrieben. Und dort bekommt man einen guten Einblick in die, sage ich mal, Standardwerke der Philosophie. Also am Anfang geht es halt viel um Aristoteles, Platon, Hobbes, Locke, solche Sachen und gehen jetzt mal weiter bis in die Neuzeit. Jetzt ist irgendwie Kant, Ned Block und also über Kant haben sie auch geredet natürlich, aber jetzt gibt's die Philosophie des Geistes, ist ja eine sehr aktive zurzeit philosophische Unterdisziplin und dann haben sie auch so bekannte Philosophen wie Ned Block zu Gast, der relativ viel in der Geistesphilosophie gerade macht oder reden über Qualia oder über Sprachphilosophie und so. Also da kann man wirklich mal so einen guten Überblick bekommen. So, ich glaube, wenn man das durchgehört hat und es sind wirklich viele Folgen und die älteren Folgen kann man, glaube ich, auch nur hören, wenn man da 5 € einwirft. Aber habe ich mal gemacht, das kann man ja mal machen. Wenn man das durchgehört hat, dann hat man im Grunde fast schon ein halbes Philosophiestudium hinter sich. Ja, das sind die 4 Podcasts. Warum ich The Partially Examined Life nur eingeschränkt empfehle, ist, weil einer dieser Podcaster ja, so in diesen Bereich von Conservative Americans reintendiert. Und da geht es viel um, darf man, wenn man jetzt Nazis an den Colleges die Plattform entzieht, ist das dann noch Free Speech? Und er ist natürlich irgendwie Meinung, nein, die Nazis dürfen auch in den Colleges reden. Und wenn man irgendwelche Statuen oder Bilder von Morden an Native Americans abhängt, dann ist das auch Einschränkung der Free Speech. Also der hat so ein paar komische Ansichten. Im Podcast war das jetzt noch nicht so offensichtlich, gerade wenn sie über so Standardwerke reden, kann man das schon hören, ohne dass man Angst hat, dass man irgendwelche kruden, konservativ rechten Ansichten eingedrückt bekommt. Aber deswegen cum granum salis, mit einem Körnchen Salz nehmen, immer darüber nachdenken, was man da hört. Meine fünfte Empfehlung.
Ich will da mal kurz was zu sagen. Ich finde sowas ja gar nicht so dramatisch immer, ne? Wenn da irgendwie Leute drin sind, die eine. Also, wenn ich weiß, dass die eine andere, ne? Wenn das jetzt nicht irgendwie großartig versteckt ist, sondern wenn ich halt weiß, was die für ein Weltbild haben, habe ich auch nicht so das Problem mit jemandem, der irgendwie relativ rechtskonservativ ist und mir was erzählen kann, dem zuzuhören. Oder wie geht euch das?
Ich finde, das Thema könnten wir gleich nochmal anschneiden, wenn ich euch meinen Nazi-Podcast vorstellen gefunden habe. Und wir wollten ja, ich hatte euch ja gebeten, ob wir mal drüber diskutieren, ob wir den hören wollen und drüber sprechen oder nicht. Da passt das vielleicht, glaube ich, ganz gut rein.
Okay, ja, ich habe da auch eine Meinung von zu. Nazis eigentlich, ja. Ne? Sondern
ja, gut,
eher,
der würde jetzt auch jetzt rechts. So es ging ja um wie im Podcast des Vorsitzenden der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs.
Der Sellner, ne? Ja.
Ja, so.
Ja. Ich mach mal erstmal weiter, ne?
Und ihr merkt, das ist eine Empfehlungskolumne heute. Ist kein Podcast, aber hat was mit Philosophie zu tun und ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr schätze. Es ist der YouTube-Kanal PhilosophyTube. Wird betrieben von jemandem, der Philosophie studiert hat, nämlich Ollie Thorne. Und der hat angefangen, hat quasi die Idee gehabt, ich vergebe einen Degree in Philosophie gratis, dadurch, dass ich einfach das, was ich im Philosophiestudium gelernt habe, gratis auf YouTube packe, so in kleinen Videos. Die Videos werden immer länger, immer ausgefeilter. Er ist daneben, dass er noch Philosophie studiert hat, auch professioneller Shakespeare-Schauspieler. Also hat auch ein Händchen für Kostüme und Enactment. Ich empfehle da als Einstieg das Video über Steve Bannon, das basiert auf einem Theaterstück von Max Frisch, ich glaube Frisch, die Brandstifter. Und er erklärt, was Steve Bannon mit den Brandstiftern zu tun hat und entwickelt dort die Figur des Brandstifters, die er selber spielt, die dann in weiteren Videos zum Beispiel über Abtreibung auftauchen. Und es entwickelt sich eine Metanarrative, die in den Videos quasi versteckt ist und eine fortlaufende Geschichte erzählt, die man aber nur erkennt, wenn man wirklich genau aufpasst. Und das finde ich wirklich sehr schön. Und er macht sehr, sehr gute Videos. Er hat auch sehr gute Videos über sein über sein Privatleben gemacht. Er hat einen Selbstmordversuch hinter sich, hat Probleme mit Mental Health und zum Beispiel ein Video darüber gemacht, was die Philosophie von Selbstmord ist und welche Philosophen über Selbstmord philosophiert haben. Das ist ein schweres Video, da muss man in der Richtung Stimmung zu sein, aber es ist extrem gut und er macht wirklich ganz, ganz tolle Videos und auch wenn es kein Podcast ist, lohnt sich dort ein Blick rein und ihr habt ja auch schon über YouTube-Videos geredet in letzter Zeit. Also das sind meine 5 Empfehlungen. Ich wiederhole nochmal für die Leute, die mir nicht mitgeschrieben haben, alles ist prüfungsrelevant. Was denkst du denn? Feuilletöne In Our Times Philosophy von der BBC4, The Partially Examined Life und Philosophy Tube. Ich hatte eigentlich noch ein weiteres Thema, aber das spare ich mir jetzt, weil die Kolumne auch schon wieder viel zu lang ist und ich spüre schon die bösen Blicke in meinem Nacken von den 3 Leuten, die eigentlich jetzt ihren eigenen Podcast weitermachen wollen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der neuen Folge Audiophil. Ich gehe jetzt ins Bett, weil es ist schon sehr spät und ich muss morgen arbeiten. Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme, gehabt euch wohl und immer schön philosophisch bleiben. Oder so.
Ja, dankeschön.
Vielen Prima. Dank, Christopher.
Die Feuilletöne interessieren mich auf jeden Fall. Und das letzte fand ich auch ganz spannend, das mit YouTube.
Ja, ich hatte auch ein Video von gesehen, wo es um Traumatisierung ging, wo es auch teilweise sehr persönlich wurde. Und das war mega gut. Also kann ich auch echt nur empfehlen. Aber mehr habe ich noch nicht gesehen.
Werde ich mir auch mal angucken. Das heißt übrigens politisch korrekt Suizid und nicht Selbstmord. Habe ich zumindest in meiner Ausbildung so gelernt.
Ja, also wir reden auch von Suizid, aber ich wusste nicht, dass das mit politischer Korrektheit zu tun
hat. Ja, weil Mord ja immer was...
Freiwillige, also, Selbsttötung.
Ja, Mord hat ja so einen unterbewussten, ja, okay, ich begehe eine Straftat. Natürlich ist Suizid ist halt schwierig. Deswegen, aber das war eine Erziehungspflegeausbildung im sozialen Bereich, da wurde mir das damals mal nur so gesagt. Aber wie auch immer. Vielen Dank. Mal wieder sehr ausführlich. Wie nicht anders zu erwarten.
Der Christoph ist also auch so ein, ich habe zwei Sachen gelernt in diesem Audiokommentar. Erstens, der Christoph ist also auch so ein Mensch, der immer so lateinische Sätze in seine Unterhaltung einbaut. Ich weiß nicht, warum Menschen sowas machen, aber es wird seinen Grund haben. Und es gibt einen Podcast, der noch schwieriger zu erklären ist, wie man ihn schreibt, als unserer. Vier Töne. Ja. Das muss ich mal hinkriegen. Da ist ja Audio viel mit VNIE ja total einfach. Ja, super.
Das stimmt, ne? Ja. Genau, ja.
Haben wir mal durch. Ja, und der sagt ja noch wie Feuilleton, so aber hinten mit Tönen, als wenn jemand wüsste, wie Feuilleton geschrieben wird.
Ja, ich habe es auch gerade schon im Podcatcher-Suche eingegeben und irgendwie hat er nichts gefunden. Ich vermute, ich habe es falsch geschrieben.
Der das letzte FAZ-Leser ist schon lange tot.
Feuilleton, ne? Eigentlich französisch heißt es Feuilleton. Feuilleton mit L irgendwie. Oh, es gibt diese
Ich glaube Doppel-L.
Feuilleton, ne? Das sind diese, tausendblättrige Blätterteig- Vanillecreme-Dinger, die sind ziemlich geil. Kriegt man aber nur gut in Frankreich. Aber es ist auch was anderes. Wegen Füll. Naja. Haben wir noch mehr eigentlich? Diesmal haben wir, glaube ich, gar nicht so viel Feedback gekriegt, ne?
Wir haben ein bisschen was zum Vorlesen.
Was ist noch?
Ach so,
wer soll vorlesen? Soll ich einen vorlesen? Ja, und dann liest du einen vor und dann du?
Mach mal. Yo.
Du hast halt dein Ghetto-Slang wieder drauf.
Was?
Yo. Du warst zu lange in der Großstadt, Christian. Ja,
das
du warst zu lange in Berlin. Berlin hat dich gecatcht.
Nice.
Nach dem Audiokommentar von Christopher schreibt Manfred im Blog zu unseren Selbstzweifeln bzw. zu unserem Format Fragen. Wir sollen einfach das machen, worauf wir Lust haben. Ich erwarte von euch keine durchdachten Vorträge und was das angeht, könnt ihr euren Anspruch gerne herunterschrauben. Dass ihr nicht blöd seid und auch zu tiefer gehenden Abhandlungen in der Lage wärt, kommt trotzdem rüber. Haben wir das nicht schon mal vorgelesen beim letzten Mal?
Nee.
Nein.
Nee.
Unser Bitkom-Studie, schreibt er. Die Studie selbst war vielleicht gar nicht so sehr das Problem, sondern die Rezeption, Fragezeichen. Marktforschung hat ja schon ein Radio zum Dudelfunk und YouTube zu einer Abspielstation. Immer gleicher Muster und Manierismen. Kenn ich nicht. Manierismen, sagt ihr das was?
So, noch nie gehört. Wie Manieren oder von den...
Christiane kennt das bestimmt. Die hat Latein gelernt. Das
ich hatte kein Latein.
Warum nicht? Mann.
Weil ich Französisch gewählt habe.
Christopher kann uns das nächste Mal.
Christopher braucht nicht. Was sind Manierismen? Bitte sagen uns
vielleicht
das.
Vielleicht von Manier oder so?
Also, Marktforschung hat ja schon Radio zu Dudelfunk und YouTube zu einer Abspielstation immer gleicher Muster und Manierismen werden lassen. Dass Podcastern da die Nackenhaare hochgehen, finde ich schon ganz in Ordnung und nachvollziehbar.
Nicht zu vergessen, das Fernsehen.
Ja das ist... Ich finde, uns betrifft das ja auch. Also ich ertappte mich immer wieder und deshalb fand ich beim letzten Mal das Gespräch ja ganz gut zur Formatfrage, dass wir ja versuchen, immer chronologisch zu werden, zu sein. Also dass wir nicht versuchen, uns ja ein Format zu pressen irgendwie immer, weil man denkt, das müsste man so machen. Und wenn in der Zeige über 4 Stunden steht, denke ich mir auch wieder, eigentlich müssten wir eigentlich kürzer werden, damit die Leute es geiler finden. Und dann hören die das bestimmt mehr Leute, weil die nicht abgeschreckt sind von 4 Stunden und dann und schon ist man drin in dieser Format.
Ja, aber wir machen uns ja relativ wenig Gedanken um die HörerInnen, ne?
Ja, weil wir nicht darauf angewiesen sind. Aber stell dir vor, wir wären darauf angewiesen und wollen jetzt ein Superpack haben, was mit Geld bezahlt wird, da würden wir uns die Gedanken schon machen.
Ja, klar, das ist
also man muss aufpassen und sensibilisiert sein.
Ja.
Dass wir nicht zu manierisierten Dudelfunk werden.
Also damit meinte ich natürlich nicht, dass unsere HörerInnen uns egal sind, ne? Nur, dass wir unseren
mir
Podcast
schon,
nicht
beide.
So...
Der Marek und der Christopher. Alle wohl.
Dass wir den Podcast nicht danach gestalten, was die Leute sagen. Zumindest nicht in erster Linie.
Aufwachen.
Man hat das Augenleiern gehört.
Das wird jetzt der Running Gag, glaube ich.
Joscha, lies mal Claras Beitrag
vor. Habe ich nicht. Ich habe die Shownotes nicht vor mir.
Dann lese ich vor. Clara hat einen Blog. Ach, dir mach du bitte.
Clara hat im Blog ebenfalls positives Feedback für uns. Sie schreibt, ich fand eure Diskussion zur Formatfrage sehr interessant. Ich erwarte bei euren Besprechungen gar keine Expertise, sondern ich freue mich einfach über eure Unterhaltung und euren Austausch. Gerade, dass ihr so locker quatscht, finde ich sehr schön. Wissenspodcast gibt es schon viele, aber ich höre euren Podcast eher als Unterhaltung mit interessanten, in Klammern für mich, neuen Wissenshäppchen in Form von Podcast-Empfehlungen. Vielen Dank dafür. Außerdem hat sie noch einen Hinweis zum Thema Haarseife. Sie schreibt, falls ihr euch mit normaler Seife die Haare waschen wollt, solltet ihr hinterher mit einer sogenannten sauren Rinse, in Klammern 1 Liter Wasser mit einem Esslöffel Essig oder Zitronensäure versetzt, nachspülen, weil ihr euch sonst je nach Wasser, Härtegrad mehr oder weniger extrem stumpfe Haare zuzieht. Es gibt spezielle Shampoo-Seifen, bei denen das nicht nötig ist, das steht dann aber meistens explizit dabei.
Oh. Also ich hatte es ja direkt probiert mit der Seife, normaler die Haare waschen und es ist, also es geht nicht. Also es ist blöd.
Nee, das stimmt.
Und es ist auch eklig.
Ich habe jetzt aber dank Christiane erfahren, dass es MDM, also von Alverde da, dieser, ich glaube, die sind immer vegan auch die Sachen, ne? Diese, ich sag jetzt einfach mal Öko-Hausmarke von denen. Das habe ich mir geholt. Das funktioniert, ne? Also meine Haare sind sauber. Es ist mega effizient. Ich dachte erst, okay, irgendwie so ein kleines 60-Gramm-Stück, 5 Euro. Das ist aber ganz schön viel für so ein Shampoo. Aber man macht nur einmal so ein Wusch über seine Haare und dann ist alles voller Schaum, so wie man das möchte.
Als Seifenstück?
Genau, als Stück, ja.
Achso, also man reibt es nicht zwischen den Händen oder reibt man sich die Seifenstück direkt in die Haare?
Ich weiß nicht, wie man das offiziell macht. Ich habe das immer so einfach einmal auf meinem Kopf hin und her gerieben. Und das, also es reicht wirklich so einmal zack, zack.
Und für den Bart machst du auch Bartwäsche damit? So wie im Rasierer dann so mit dem Stück Seife? Oder?
Nein.
Dein Blick gerade.
Bartwäsche. Ich habe ja gar keinen Bart. Also jetzt momentan, ich muss mich morgen mal wieder rasieren. Aber ich mache jetzt nicht so. Ich habe auch keine Bartöle oder sowas. Gibt's ja mittlerweile alles, ne?
So. Ja, das gibt's in einer Kategorie im DM, die heißt Seins mit Z hinten.
Oh Gott.
Zum Kotzen. Ja,
Seins?
Ja, ja. Weiß noch.
Der Frauenbart wird da nicht mit einbezogen. mein Gesicht und mein Körper wasche ich einfach mit so einem Seifenstück.
Unfassbar interessant, die Leute lieben uns für das. Ja. Für diese Intimität.
Ja, aber diese DM-Seife kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man spart sich halt das Plastik irgendwie, ne? Funktioniert gut, ist mega effizient.
Irgendwann kommt raus, dass die DM-Seife aus einem riesengroßen Stück Mikroplastik gemacht worden ist.
Und man reibt das so ab.
Markus hat uns bei Twitter geschrieben, dass er von Folge 7 begeistert war, aber eine Sache ihm etwas sauer aufgestoßen sei. Jetzt kommt's. Der Rant gegen Discounter und was Leute für ein Mist essen, habe im existenzbedrohten Verhältnissen gelebt und am Essen spart es sich am besten. Bei Miete, Internet, Strom und so weiter ist das nicht möglich. Also kauft man Mist und geht ins Kino. Joscha.
Das geht mir nicht so. Also ich meine, ich verdiene auch nicht viel Geld, ne? Wirklich nicht. Ich bin da ganz transparent. Wenn ich wie gerade keine Einnahmen durch Musik habe, habe ich 1.100 Euro knapp im Monat, was dann doch echt nicht viel ist. Das ist natürlich nicht Grundsicherungsniveau. Aber ja, also ich kann das natürlich verstehen, wenn vor allem irgendwie bei Menschen irgendwie mit Familien und so, ne, so da ist das schon nochmal ein anderer, weil da irgendwie vielleicht auch dann doch irgendwie mehr der Fokus auf, man macht mal irgendwas. Aber es ging mir dabei ja auch gar nicht so, dass die Leute jetzt nur billig einkaufen, sondern man kann natürlich viel günstiger sich irgendwie eine vernünftige Suppe kochen, als wenn ich mir jetzt jeden Tag
5 Minuten Terrine
reinhaue, so, ne? Da kann man so, was natürlich erstmal abgesehen ist von dem Gesundheitsaspekt, also wenn man sich ein bisschen mit Essen auseinandersetzt, also wie sowas zubereitet wird und so weiter, kann man da natürlich auch eine Menge Geld sparen, wenn man frisch und in Anführungsstrichen vernünftig kocht, so, ne?
Ich habe ja ganz lange Zeit immer Cup-Noodles gegessen. Kennt ihr Cup-Noodles? Diese, die man so. So, jetzt habe ich mir einfach diese im Asia-Shop diese Nudelpakete gekauft, habe mir Möhren klein geschnitten, richtig, Lauch klein geschnitten, Mais klein geschnitten, das habe ich so kleinen Tupperdosen, dann mache ich mal so löffelweise, friere das dann ein Und dann übergießt das jetzt so mit heißem Wasser. Funktioniert ja ganz genau so. Du hast aber zwei Vorteile. Du hast viel mehr Inhalt. Du hast nicht nur drei Maiskörner, sondern 50. Ja. Ne? Und, aber es kostet mich am Ende, anstatt 1,79, kostet mich die Portion, habe ich mir ausgerechnet, 59 Cent.
Ja, das ist, also man muss natürlich was, ne, und dann kann man wahrscheinlich drüber streiten, okay, Zeit ist natürlich vielleicht auch irgendwie Geld, so habe ich jetzt keine Zeit für, wobei ich das immer so ein bisschen bezweifle, zumindest abgesehen jetzt von Familien und so weiter, ne, da, das kann ich einfach selber nicht so beurteilen, wie intensiv das ist, von der Zeit dann, wie man da, ja, wie man da halt Zeit hat, aber generell, ich meine, so mal Möhren schneiden oder sich so ein kleines Gemüse zusammenfuchseln, das sind dann irgendwie 10, 15 Minuten Arbeit, wenn man routiniert mit dem Schneiden ist, vielleicht sogar nur 5. Es sind halt Prioritäten, die man setzen muss. So. Ich habe ja bewusst auch ein bisschen gerantet, ne? Und ich verurteile. Ja, und
für dich spielt Essen eben auch eine große Rolle in deinem Leben. Das ist auch nicht richtig. Für jeden so.
Ne? Genau, das also, ist ja das, was ich halt nicht so richtig verstehen kann, so, ne? Also, oder ja, was ich irgendwie weiß ich nicht. Das ist finde ich einfach schade. Aber es ist halt so. Ne? Und sollen die Leute essen, was sie wollen? Ja. Aber klar, dass man irgendwie, wenn man wenig Einkommen hat, teilweise auch andere Prioritäten setzt, ist schon nachvollziehbar. Aber wie gesagt, wenn man selber kocht, ist man dann meistens doch wesentlich günstiger. Gerade was irgendwelche Suppen und Eintöpfe und so angeht, wo man echt ja lange was man hat. Im ersten Moment ist das dann vielleicht ein bisschen mehr Geld, als wenn ich mir jetzt eine Dose kaufe, aber geschmacklich und auf die Menge runtergerechnet ist man dann meistens dann doch immer günstiger. Ne? Und man muss jetzt ja auch gar nicht irgendwie, keine Ahnung, obwohl ich habe mir letztens, wo wir kurz dabei sind, so ein, wie nennt man das nochmal, wenn so ein Fond quasi eingekocht ist? Gibt es einen französischen Namen?
Nee. Meinst du das?
Ja, also eine man Reduktion? Reduziert ihn, ja, aber es gibt einen.
Ich könnte könnt schnell rausgehen, meinen Freund fragen.
Ja, warte mal. oh, wie heißt das denn nochmal? Ist irgend so ein französischer Name auf jeden Fall. Das ist ziemlich geil, weil dann hat man schön mit Rinderknochen und so. Und wenn man sich das eingekocht hat, hast du halt so eine Essenz quasi von so einem Fond und kann sich damit so alles Mögliche punchen. Und es schmeckt alles viel geiler. Ja, naja. Genau, weiter geht's.
Meinst du Daniela vor Christiane?
Was? Okay. Daniela ist in Folge 2 von ihrem Podcast Projekt Kaktus auf unsere Empfehlung eingegangen, weil den haben wir ja in der letzten Folge empfohlen, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und sie hat dabei die von Joscha aufgegriffene Frage nach der Intimität beantwortet, weil du ja angemerkt hast, dass das ein ziemlich intimes Thema sei, nämlich die eigene Schwangerschaft zu verpodcasten. Und ja, da ist sie drauf eingegangen.
Echt, das höre ich mir ja mal an, das da bin ich gespannt.
Oh ja. Cool. Wir haben sind voll dafür. Wir sind Themeninfluencer.
Ja, das ist ja spannend. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das dann, dass man direkt so ein, das wieder aufgegriffen wird. Ja, aber da bin ich wirklich gespannt, wie die damit für sich persönlich umgehen dann. Ja.
Genau. Ja, Sommerpausen-Kommentare hier auch, ne? Auch total wenig Kommentare gegenüber so.
Ja, aber es ist ja auch im Podcast, war es jetzt ja generell ein bisschen ruhig, ne? So in den letzten zwei oder im letzten Monat, das war viel, wo irgendwie Pause war.
Ja, cool.
Ja.
Jingle.
Jingle Bells. Was kommt denn als nächstes?
Unerhört.
Unsere neue Zufallspodcast. Kategorie.
Yeah. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, erkläre ich es kurz. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt in jeder Folge zu dritt einen Podcast hören, den wir zufällig live in dieser Sendung ausgewählt haben. Wir sind einfach beim letzten Mal durch Spotify gescrollt, man hat Halt gesagt und dann ist rausgekommen Das Leben macht Gin von Merlin Miller, österreichischer Musiker, und wir haben seine Folge gehört, Die Erde ist eine Scheide. So, ja. Haben wir alle gehört? Du auch, Joscha? Hast du gehört?
Ja, ich hab's auch sehr gehört. Gut.
Können wir ein Stück davon einspielen? Hat irgendwie was mitgebracht, dass die Leute wissen, über was wir reden? Nee, ne?
Nee.
Oder kannst du den live und on the fly einspielen?
Das traue ich mich nicht. Da habe ich Angst, dass hier irgendwas kaputt geht bei der Technik. Okay. Aber wenn wir da jetzt noch ein Snippet rausnehmen, das Ding geht ja nur irgendwie 10, 15 Minuten, ne?
Ja.
Ja. Ich weiß nicht so richtig. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich weiß aber auch nicht,
was hast du denn erwartet?
Ja, das weiß ich selber auch nicht so richtig, aber das ist ja wirklich, also ich war erstaunt, dass das er kann ja relativ gut oder lesen, so erzählen. Ne? Es ist gefühlt doch sehr geskriptet gewesen. Oder also er redet wirklich immer so. Mich hat es sehr
erinnert an Poetry Slam.
Ja, genau, habe ich auch Poetry aufgeschrieben. Von der Spoken Word. Genau,
ja.
Und es klang alles komplett abgelesen, was ja nicht genau. immer was Schlechtes sein muss.
Was nicht immer was Schlechtes sein muss, da hätte ich mir dann aber gewünscht, wenn man schon abliest, dann
dass man Versprecher auch
dass
rausnimmt.
Dass man Versprecher raus, also weiß ich nicht, wenn man 15 Minuten von mal, wenn das jetzt irgendwie 2 Stunden wären.
Hm.
Aber auch da eigentlich, also wenn man vorliest, finde ich, sollte es dann auch in einem Fluss sein, weil sonst kommt es, finde ich, ein bisschen komisch, wenn man sich dann verspricht.
Also kurz zur Erklärung, keiner weiß, worum es geht. Also okay. Das ist ein junger Mann, der liest eine Geschichte vor, dass er Bus gefahren ist, glaube ich, und hört, wie Leute über die flache Erde reden und dass sie denken, die Erde wäre eben eine Scheibe und hat offensichtlich mal ein Buch geschrieben und auch dieses Thema in einem Kapitel behandelt und schwenkt dann über seine Assoziationen, über wissen, das Thema jetzt eigentlich angeht, wie er zu dem Thema steht und was das für ihn bedeutet, dass fremde Leute über dieses Thema so reden und die denken, die Erde wäre nicht rund und fängt dann an, aus seinem Buch vorzulesen.
Ja.
So. Das fand ich ganz spannend. Ich fand das so ein bisschen, es war ein bisschen auch Bildungspodcast, ne? Also gerade am Ende aus seinem Buch mit der Mondlandung, wie viele Leute jemals auf dem Mond gewesen sind, stimmt. Und wie Mondlandung. Also es so tendiert zwischen diesem, ja, das Leben macht Gin, ne? Also dieses rotzige, abgefuckte, ich fahre hier irgendwie in Berlin Bus und höre ein Gespräch und es nervt mich irgendwie, es regnet, hin zu Bildung. Das fand ich ganz witzig gemacht.
Ja, ich war allerdings erstaunt über das Ende. Weil es auf
ja, einmal das war super plötzlich, oder?
Ich dachte, ich fand's gut. Hä, was ist das denn jetzt? Ist es auf einmal vorbei so? Das fand ich eigentlich im Nachhinein dann auch ganz cool, aber im ersten Moment war ich erst so ein bisschen gestört. Weil ich dachte, ja.
Nee, ich fand das sofort, das ist, ich hab's in der Bahn gehört und beim Ende dachte ich, oh, das ist geil, das ist richtig gut gemacht.
Ja. Ja, ansonsten finde ich, kann er ganz gut sprechen auf jeden Fall, ne? So, also jetzt, wenn man mal so auf diese Formatsachen rangeht, oder? Fandet ihr nicht? Also hört sich ja.
Ich fand's.
So sofort.
Ganz ehrlich.
Schlimm. Ja? Okay.
Ich fand es auch echt ich anstrengend. Nicht so die Ahnung.
Ich hatte ja Christiane Wreck Vocal freigeschrieben, weil ja, ich kann das.
Mein erster Stichpunkt hier ist so viel Vocal Fry. Ich habe es auch nicht mit Kopfhörern gehört, sondern hier so laut im Raum. Da war es nicht ganz so schlimm, aber es hat mich auch so schon mega genervt.
Ja, gut, ich hab's nicht
weil ich es schade fand, gehört. Weil wenn er vorliest, verliert er das manchmal. Ne? Mhm. Also wenn er aus dem Buch konzentriert vorliest, fehlt es. Und dann ist es wesentlich schöner anzuhören.
Ja, ja.
Als dieses ja, meine und wer sie bin, Eva, und dann bin ich durch die Stadt gelaufen und es ging mir alles so auf den Sack.
Ja, stimmt, so, das hat sich so ein bisschen nach so einem. Ja.
Aber das ist so typisch Poetry Slam auch, finde ich. Das ist so ein klassisches Song, dass diese mit den eingeschriebenen Zwischensätzen auch immer, ne? So,
Und ich sitze in der Bahn und ich denke mir, ach, what the fuck, und weiter. Also,
es war so ein bisschen so hörspielmäßig, ne?
Ja.
Aber ich halt kann nicht perfekt
ich dieses Vocalfry-Thema, ich habe davon ja nichts gehört und letztens auch in diversen Podcasts erzählten Leute auf einmal von Vocalfry und seitdem ist es für mich ein Thema und dass sobald du das im Kopf hast, kriegst du es halt nicht mehr raus. Ja. Und wie vorhin der Johannes sagte, ne, mit den Schmatzgeräuschen, also das, ich kann mich dann nur noch darauf konzentrieren. Höre dann nur noch dieses
Das ist Vocalfry oder was? Ich kenne das gar nicht.
Ja, wenn du diese Stimme künstlich so machst, den Kehlkopf drückst, dass im Prinzip das so fängt zu blubbern und es fängt, du redest so cool und es fängt einfach an so zu vibrieren, dass ist, als wenn deine Stimme frittiert ist und ich fühle mich so, als hätte ich 28 Kippen geraucht.
Ja, dann ist es unnötig. So, weil das ist so, ja, es macht es halt dann dadurch so aufgesetzt, wenn man sich darauf konzentriert.
Das
ich glaube, es
ist
cooler,
ist
einfach
sehr,
in deiner Originalstimme zu lesen.
Er gerade singt ja auch im Podcast.
Ja.
Fand ich jetzt irgendwie, ne?
Ja.
Was singt er? Hast du gesagt, er singt?
Ja, ich habe er ist eigentlich Sänger. Ich habe mir von ein paar YouTube, ich finde es ganz coole Songs macht er so und geile Videos, so witzige Sachen.
Ach so.
Einfach gefilmt, aber ganz nett gemacht. Und er hat ja diese raue Stimme, aber das finde ich so eben dann nachzuproduzieren, finde ich, fürs Sprechen, fand ich, also mich macht es halt dann wuschig.
Mhm.
Aber ich habe noch keine andere Folge gehört. Ich bin gespannt, ob das immer dieses Bildungsthema da irgendwie mitschwingt, weil ich fand es dann doch ganz spannend, dass es eben nicht so Nonsens war, sondern sich so auf einem guten Niveau bewegt hat. So cool.
Ja. Also du würdest das auch weiterhören?
Ich glaube nicht.
Ja. Ich auch
also
nicht.
Also Vocalfry macht mich halt irre jetzt im Moment. Vielleicht, ich höre mir nur 1-2 Folgen, glaube ich, an. Das mache ich schon noch. Weil ich habe heute mal die Musikvideos reinguckt, fand ich ganz spannend. Und ja, scheint ja auch ein kleiner Podcast. Er hat ja 790 Follower auf YouTube. Scheint also kein österreichischer Star zu sein. Sondern ich kann mir noch mal einfach ein Konzert zu ihm gehen, noch mit 500 Leuten, wer weiß. Ich weiß halt noch überhaupt nichts über ihn, außer diese Podcast-Folgen, nee, diese 2 YouTube-Videos.
Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich würde das auch nicht. Und auch das mit der flachen Erde ist jetzt ja auch sowas, also mir muss das ja niemand erzählen.
Ja, aber du bist ja auch über 30.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch nicht das Thema seines Podcasts, ne? Das ist ja jetzt nur diese Folge. Aber ich glaube, ich würde es einfach nicht hören, weil ich mir frage, was bringt's mir? Also ich finde, ich habe nichts Neues gelernt und ich war auch nicht besonders gut unterhalten. Also,
obwohl ich wusste keine nicht Bindung. Ganz genau, wie viele Leute jetzt bisher auf dem Mond waren und so. Das war mir jetzt so aus dem Kopf zumindest nicht bewusst, aber gut. Das ist jetzt auch.
Ja, wenn du mal auf, ich gebe ja diese, die hat viele Rezessionen, die hat ja 50 Rezessionen, mir ja nur eine, auf iTunes. Und dann siehst du schon, dass natürlich die so eine klassische Fanbase an Poetry Slam jungen Leuten abdeckt, ne? Die dann sagen, ah, du kannst so geil vorlesen, ich finde das so spannend, ich könnte ewig zuhören, ich könnte selber auch Gin trinken und mich betrinken. Also so ein bisschen dieses, du machst mir schlechte Laune, das finde ich geil, weil ich bin so eine Mut drin, der so, so mich abfuckt. Ja. So, also, ne, das merkt man schon, finde ich, an Rezession, dass es da so eine bestimmte Fanbase gibt.
Du sagst immer Rezession. Das heißt Rezension.
Ja, Rezession. Ja. Rezession ist, wenn es bergab geht. Das passt irgendwie doch auch. Postcast. Die Leute schreiben was und nachher hat man keinen Bock mehr. Die Rezension ist die neue Rezession der Podcast-Welt.
Ja.
Ich sage auch immer Popscast.
Popscast. Du darfst das auch nie korrekt sagen, sonst verlieren wir einen Hörer.
Ja, habt ihr sonst noch was dazu zu sagen?
Nö.
Ich auch nicht.
Ich fand das Experiment total spannend. Und es ist, hat mir was gebracht.
Ja.
Weil es war zum Beispiel mein erster Poetry Slam Podcast, den ich je gehört habe. Also aus diesem Genre, dieses ich erzähle eine Geschichte, die ich selbst geschrieben habe, habe ich vorher noch keinen Podcast gehört.
Das stimmt, das habe ich auch noch nicht, ja.
Gut, suchen wir einen neuen? Oder hast du noch was zu sagen, Christiane?
Nö.
Wollen wir wieder bei Spotify suchen? Ist am lustigsten
eigentlich.
Oder nochmal Spotify? Okay, Spotify. Soll ich wieder machen oder will jemand anders?
Nö, mach mal.
Diesmal sagt Christiane Stopp. Letztes Mal
ist Spotify eine Website oder eine App? Ah, App, ne? Ich vergesse, Netflix ist eine App. Netflix ist Browser, das ist eine App. Das ist ja verwirrend.
Netflix gibt es auch als App.
Echt? Okay. So. Wir haben es letztes Mal gemacht. Podcast. Ich weiß nicht, wie es geht. Helft mir nochmal bitte.
Wie war das? Hast du einfach runtergescrollt? Oder sonst kann ich das auch...
Ach, hier, Podcast, alles klar.
Gibt es da irgendwelche Kategorien?
Ja, Kategorien, genau. Wir machen wieder Kategorien.
Genau, wir haben erst Kategorie Stopp.
Wissen, Nachrichten, Business, Geschichten, Interviews, True Crime, Lifestyle, Comedy, Musik, Gaming, Sport und Freizeit. So, ich mache jetzt wieder runter und Christiane sagt Stopp. Ich mache die Augen zu.
Stopp.
Geschichten. Podcast, Geschichten. Okay, jetzt scroll ich wieder. Ich muss wieder ganz runter scrollen, weil das so eine Endlosliste ist. Gott, ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch so aufgeregt? Ich werde total irre.
Total.
So, okay. Ich scrolle runter. Joscha, du sagst Stopp.
Stopp.
Stopp. Okay, ich mache nach links und rechts. Und
Stopp.
Du sagst Stopp.
Wer?
Das geht nicht.
Wie?
Wollt ihr sehen, wo ich gelandet bin?
Wieder beim selben, oder?
Nein, ich glaub's nicht. Ich bin bei Feuer und Brot gelandet.
Achso, die hatten wir schon mal.
Oh, okay.
Die kennen wir doch.
Ja gut, dann nochmal.
Oh. Nochmal ganz neu oder jetzt hier in dem Genre weiter?
Nee, wir bleiben
in dem
Genre.
Okay, alles klar. Ich scrolle hoch runter. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich bin da. 3, 2, 1. Und wer sagt Stopp?
Stopp.
My Monk Podcast. Der
Was?
Warte, ich klicke mal drauf. My Monk.
Von Monk, oder was? Dem Dings?
Nee, das ist ein Mann, der guckt in die Kamera. Der offizielle Podcast von mymonk.de dreht sich um persönliche Weiterentwicklung, ums Loslassen und Coaching-Team. Ein Coaching-Podcast! Er inspiriert und motiviert und hilft dir, deinen eigenen Weg zu finden und deinen eigenen Weg zu gehen. Endlich haben wir einen Motivations-Podcast. Ich freue mich so.
So, und jetzt brauchen wir noch eine Episode.
Die Folge,
ne?
Genau. Ich scrolle runter. Die Folge sind 108 Folgen. Ich bin bei der 0. Danach geht es erst mit 17. Ach nee, 02. Ah, klar. Okay, wer sagt Stopp?
Ich sag Stopp.
Ich gucke weg.
Stopp.
Stopp. Folge 68. Die drei Siebe. Von Sokrates sollte jeder Mensch etwas lernen.
Ach, Philosophie. Guck an.
Die einfache Technik der drei Siebe kann es vor Fehlern bewahren. Dinge, die wir nicht zurücknehmen können und was die Worte anderer Leute prüfen lassen.
Welche Folge?
Gute Nachricht. Der Podcast gibt 5 Minuten 18.
Geil.
Oh, herrlich.
Perfekt. Folge 68. Die drei Siebe.
Interessant, dass dann doch so viele Podcast-Formate, die wir jetzt über dieses Zufallsprinzip raussuchen, immer so kurz sind. Ne? Also ich finde es jetzt gar nicht so tragisch.
Können wir nicht lieber Folge 67 nehmen, wie du gelassener mit Misserfolgen umgehst?
Ja, von mir aus.
Ja, können wir auch.
Okay.
Ist gespeichert.
Ich glaube, ich weiß, was er da sagen wird. Okay. Naja. Gucken wir mal.
Sehr gut, dann haben wir das. Hervorragend, ich freue mich.
Wollen wir mal irgendwas Zufälliges einschmeißen? Du hast uns doch gebeten, was rauszusuchen, was man einfach mal so zwischendurch
gerne, cool.
Abspielen kann. Hast du was oder soll ich?
Ich hab, kannst du, mach du mal.
Okay, ich habe ein Feature gehört, genau, WDR Neugier genügt. Mhm. Und da ging es um Poesiealben. Und da hat sie ihre Tochter gefragt, was sie zu ihren alten Poesiealbumsprüchen so sagt. Und das war mega süß.
Soll ich abspielen?
Mach einfach 1, 2, 3 hintereinander.
Alle drei ja. Weg, so hintereinander.
Ja, 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 stimmt, dauert sind ja nicht sehr kurz, lang. Ne? Ja.
Oh, ich habe ja immer noch das Neusprechen.
Komm, ich lese dir mal ein paar vor und du sagst mir mal, wie du die findest, okay? Liebe Marcella, schau vorwärts, nicht zurück. Neuer Mut ist Lebensglück. Wie findest du das?
Das finde ich irgendwie nicht schlecht.
Oh. Wenn der Jugend schöne Tage hinter dir einst liegen weit, dann soll dieses Blatt dir sagen, schön war doch die Jugendzeit. Und wie findest du den Spruch?
Den kann ich irgendwie nicht so verstehen. Ich bin ja noch klein.
Das ist so süß.
Und noch ein.
Es grüne die Tanne, es wachse das Erz, Gott gebe uns allen ein fröhliches Herz. Wie findest du den Spruch?
Den finde ich überhaupt am schönsten, weil der irgendwie am schönsten klingt.
Ja, das fand ich so unfassbar süß und ich dachte, ach, das kannst du einfach mal mitbringen. Und da können wir uns doch mal darüber unterhalten, ob ihr auch Poesiealben hattet als Kinder.
Nee.
Nee?
Ich hatte selber keins, aber Klassenkamera, wo man was reinkleben musste und reinschreiben.
Also ich glaube nicht, zumindestens. Vielleicht korrigiert mich meine Mama, die hört ja zu.
Während wir klassisch Poesiealbum wirklich nur zwei in meinem Leben, also diese, weißt du, diese weichen Eigen, wo man einen Sinnspruch reingeschrieben hat, dann gab es später bei uns eigentlich immer sowas, die schon so vorgedruckt waren, wo man reinschreiben konnte.
Genau, diese Freunde.
Wie alt, wie groß, ne? Hobby, genau sowas. Das war eher verbreitet. Da konnte man die alten Bravo-Sticker mal reinkleben von, wie heißen die damals so?
Da fällt mir eine mega Anekdote ein. Ich hab mal irgendwann.
New Kids on the Block.
Nee, pass auf. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, diese Freundealben, also Freundebücher selber zu machen, weil ich wollte die Kategorien selber festlegen. Ne? Mhm. Und da habe ich reingeschrieben, Lieblingsband. Joscha, bist du da? Du musst dir das anhören.
Ich höre doch.
Und da hat meine Lieblingsband, da hat meine Schwester reingeschrieben. Seidenband. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Ich weiß nicht. Fand ich super witzig. Ich hatte tatsächlich auch ein richtiges Poesiealbum. Ich glaube, ich hatte sogar mehrere. Und jetzt eigentlich wollte ich gucken, ob ich das noch irgendwo finde, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich suchen soll. Aber ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern und deswegen fand ich die Folge generell sehr schön. Die dauert auch nicht lang, irgendwie 30 Minuten oder so. Kann man sich mal schön so weghören.
Mir fällt gerade ein, ich habe doch ein Poesiealbum. Also nicht direkt, aber wir hatten früher ich habe da mal, glaube ich, von unserem Partyraum da erzählt, ne, in diesem alten Flugzeughangar, wo wir immer Techno gemacht haben. Und da hatten wir so ein Buch liegen, wo die ganzen verballerten Leute immer Sachen reingeschrieben haben. So eine Art Poesie-Gästealbum, was wirklich sehr lustig ist. Ich habe das letztens erst wiedergefunden, das liegt hier immer, habe ich hier noch. Draufe Leute sind schon manchmal lustig, muss man sagen.
Ich hatte über Jahre mal ein Klo-Gästebuch, das ist auch lustig, kann ich nur empfehlen.
Oh, ein Klo?
Ja, das stimmt. Wo du einfach so ein Gästebuch aufs Klo hängst, da schreiben die Leute auch lustige Sachen rein.
Ja, das glaube ich.
Hilfe, Papier ist alle. Und danach fehlt eine rausgerissene Seite oder so. Sehr lustig.
Was ich ganz cool fand im Podcast, geht sie auch darauf ein, dass es Unterschiede zwischen Deutschland und der DDR gab, was so die Spruchauswahl angeht und dass die DDR-Sprüche immer viel melancholischer und negativer waren als die aus der Bundesrepublik, fand ich ganz interessant.
In allen vier Ecken soll Trauer drin stecken.
So, ich glaube, so schlimm nicht.
Mir fällt übrigens ein, wie es heißt. Demiglas.
Demiglas, richtig.
Ja, genau, der reduzierte
so,
Fond.
Okay.
Mit viel Rotwein.
Französisch ist ja das Latein der Kulinarik.
Ja.
Ein Körnchen Salz. Heißt was auf Latein? Ich hab's vergessen.
Was ist hier irgendwas?
Ich wollte noch kurz erklären, wer diese Folge zum ersten Mal hört. Wir haben uns beim letzten Mal geeinigt, dass wenn wir lustige oder interessante Fetzen aus Podcasts hören, die wir irgendwie spannend fanden und mitbringen wollten, dass wir die einfach mitbringen und drüber reden. Spiel mal meine Freakshow 1 ein.
Freakshow 1. Einen Moment. Ich muss ja echt hin und her scrollen. Da ist es.
Ja, mich fragen ja öfter so Leute, oder wenn ich jetzt so wie gerade eben, dann fragt fragen die mich, was ich so jetzt dann mache. Und dann sage ich, ja, ich gehe jetzt noch Radio machen. Aha, Radio. Und dann sage ich, ja, hier Podcast und so. Und dann, aha, schon mal gehört. Und dann erzähle ich so ein bisschen. Und dann fragen die auch so, wie lange machst du das schon oder irgendwie so. Und dann sage ich, ja, seit 2008. Dann sind sie erstmal ruhig.
Ja, da warst du in der letzten Sendung noch überrascht, dass es das war. Aber tatsächlich haben wir die erste Sendung 1. April 2008 veröffentlicht.
Ja, der Dennis, ich mag den ja.
Wer ist das?
Außer Freakshow einer.
Ach so.
Aber der ist immer so ein bisschen grummelig. Irgendwie finde ich das sehr sympathisch.
Ich fand den Ausschnitt, aber da habe ich mich gehört und dachte, ach guck mal, so ist das. Erstens war es 2008, das ist echt lange her, ja. Also über 10 Jahre. Ja, ja. Und gleichzeitig, wie er sagt, dass die Leute immer noch nicht wissen, was Podcasts sind. Also dass man, das kenne ich ja von mir auch, dass ganz viele Leute, ich habe letztens wieder eine Situation gehabt, wo ich sagte, ah, ich mache einen Podcast auf der Messe Magdeburg, wo ich war. Und dann sagte die Gegenüber, ah, und was hörst du denn so? Sind das so Nachrichten oder so? Was, also die Leute haben gar keine Vorstellung, was die Podcast-Welt ist. Das finde ich ganz interessant, dass wir echt noch eine Nische sind.
So. Ja, es wird immer tatsächlich immer noch viel mit Radio verbunden, ne? Also klassische Radiosendung irgendwie einfach halt on demand.
Und der zweite Punkt, weil ich gerade Alternativlos oder auch Freakshow zurückgehört habe und das auch mittlerweile richtig spannend finde, wenn du eben Sendung vor 6-7 Jahren hörst, was sich so geändert hat oder wie die, ich gebe diese eine Sendung, Alternativlos kann ich nur empfehlen, mit Frank Schirmacher.
Oh ja, großartig.
Wo sie drüber reden, das ist noch vor der, das war nach der Finanzkrise, ich glaube 2011 dann, ja. Wo der Schirmacher so sagt, wo die sozialen Spaltungen der Zukunft liegen werden. Dass es wahrscheinlich nicht um Ausländerfeindlich geht, sondern um wirtschaftliche Probleme. Und es hat sich alles gleichzeitig genauso entwickelt, wie er gesagt hat, aber genauso eben auch nicht. Also es ist ganz spannend, das nachzuhören, was die Leute 2011, also intelligente Leute 2011 gedacht haben, wie es heute aussieht. Das ist sehr unheimlich. Ja, da musste ich, deshalb habe ich diesen Ausschnitt mitgebracht.
Mhm. Ich nicht.
Und ich habe echt viel Podcast-Welt verpasst. Ich habe mal ganz auch. Am Anfang, als ich so iTunes hatte, auch 2008, 2009 mal da so reingehört und dann aber echt bis 2013, 14 völlig vergessen wieder.
Ja, war bei mir auch so eigentlich. Ist auch, ich glaube, ich höre jetzt so 5 Jahre oder sowas, gefühlt.
Ich auch, ich glaube, ich habe auch 2014 angefangen.
Irgendwie sowas, grob in der Richtung. Und dann so richtig intensiv, aber eher so in den letzten 2 Jahren, glaube ich, wo es so wirklich intensiver.
Ich freue mich schon, wenn wir in dieser Sendung sagen, guck mal, jetzt hören wir seit 10 Jahren gemeinsam Podcasts.
Das dauert noch ein bisschen.
Während wir nach Schweden ausgewandert sind, weil es in Deutschland nicht mehr auszuhalten war.
Stimmt, oder?
Mit dem Höcke als Kanzler.
Vielleicht können wir ja Grönland kaufen. Ja. Oh, Höcke, habt ihr das mitgekriegt mit Bernd da mit dem ZDF-Interview?
Nee, was war da?
Ach so, der hat sich, wurde interviewt von Berlin Direkt war es, glaube ich, ne? Mhm. Wurde interviewt und nach irgendwie 10 Minuten, also es ging um seine Sprache, ne, wie so, er spricht ja sehr, sehr hitlernah.
Die hatten AfD-Kollegen gefragt, Zitate von ihm eingespielt und dann die AfD-Kollegen im Bundestag gefragt, war das jetzt ein Zitat von Höcke oder war das aus Mein Kampf von Hitler?
Und es konnte so.
Das hat sie gespielt, während er da saß?
Ja, das hat sie.
Nein, sie haben ihn später interviewt und ihm vorgespielt, die Szenen, weil sie wissen wollten, da er ja sehr nah an der NS-Sprache ist, was Satzbau, Wortwahl und Polemik betrifft, ob ihm das bewusst ist, ob das Absicht ist, sie wollten halt da ihn damit konfrontieren. Das hat ihm aber nicht gut gefallen und dann hat der Pressesprecher da das Interview abgebrochen.
Weil er zu sehr emotionalisiert sei durch die Fragen. Wobei ich fand, er hat sich, ohne jetzt für ihn zu sprechen, aber er hat sich gar nicht so schlecht geschlagen erstmal. So. Also ich habe das gar nicht so mitgekriegt in dem Interview selber.
Nein, ich fand es auch ganz ehrlich persönlich, fand es auch bis zu dem Punkt in Ordnung, wo gesagt wir wiederholen das nicht, ich hätte das gern, okay, sie machen das nicht, wir beenden das jetzt hier. Ja. Ich finde, das Unangenehme war nur dieser Moment, wo er sagt, das hat irgendwie Konsequenzen.
Ja, boah, das war schon
echt. Weil das heftig. Klang mehr als, das klang in der Stimme und Wortwahl mehr als mit, ich komme nicht mehr zu Ihnen, sondern wenn ich erstmal Kanzler bin. Weil dann er sagt, es kann ja durchaus sein, dass ich, also beende das Interview mit, es kann ja durchaus sein, also sie werden nie wieder ein Interview kriegen. Es kann ja mal sein, dass ich eine wichtige politische Persönlichkeit werde und ich wünsche ihnen im weiteren Verlauf als in ihrer Journalistenkarriere noch viel Erfolg. Ja. Das klang so unheimlich.
Ja, das klang wirklich unheimlich. Ja. Aber ja, ich habe die.
Ich wünsche ihnen noch viel Erfolg in ihrer weiteren journalistischen Karriere. Ja. Und dann so ein ganz fester Händedruck.
Ja. Musst du dir mal angucken, das kursiert gerade auf Twitter auf jeden Fall. Okay. Kriegt man irgendwie mit. Ist
ja, ich glaube, ich habe ein Skript von diesen letzten Worten auch gesehen. Genau, es gibt, aber konnte das nicht so richtig in Zusammenhang bringen.
Ich glaube, es gibt auch wieder so
Video sehen.
Schon so Memes mit, ich bin zu emotionalisiert.
Ja, es ist schon viel passiert heute dahin.
Während du dich um die Subscribe gekümmert hast, ist schon viel passiert auf der Welt.
Ja. Der Bernd, so ist er.
Bernd Höcke, nicht Björn.
Bernd heißt er doch, oder nicht?
Oh, ich kann es mir einfach nicht merken, ne?
Heißt Bernd.
Wie heißt denn der andere?
Bernd, auf jeden Fall.
Ja, der andere, es gibt auch noch einen Björn, der nicht mehr in der AfD ist. Wie heißt der denn nochmal?
Das war Björn Lucke.
Ja, genau.
Der heißt auch, Wortdreher. Man sagt Bernd auf jeden Fall.
Okay. Ich glaube, das hat die Heute-Show von. Die Heute-Show will doch immer Bernd sagen, dass alle Leute denken, der heißt Bernd Höcke statt Björn Höcke, um ihn zu ärgern.
Genau. Also er heißt,
was denn jetzt?
In echt heißt der Björn und der andere heißt...
Ach so, ich hab euch das jetzt geglaubt. Weißt du, ich kann es mir einfach nicht merken, wie der Typ heißt.
Bleib mal Björn, das ist schon okay.
Das ist gut für Deutschland.
Aber der Lucke hieß doch nicht, hieß der Björn? Nein, der hieß doch Bernd Lucke. Oder? Ja, ne? Jetzt hört sich das gerade, wo ich mehr über den Namen nachdenke. Kennt ihr das, wenn man so über Wörter nachdenkt, dass sie sich komisch anhören irgendwann?
Ja, kenne ich, ja. Oder auch wenn du die ganz häufig schreibst oder denkst, so. Das hatte ich mal mit dem Namen Clemens, das weiß ich noch. Und ich dachte hinterher, Clemens, das ist doch kein Wort. Das ist doch, was ist das? Ja. Nächste Kategorie?
Nächste Kategorie schon.
Klar. Wollen wir den Johannes zuschalten? Wir haben einen Interviewgast. Johannes kommt zu uns. Fangen wir einfach an, ja, ne?
Ja.
Das war eine Schnittmarke, geklatscht von Joscha. Und jetzt ist bei uns Johannes. Hallo, Johannes.
Hallo.
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 Schön, hier zu sein.
Johannes, stell dich vor. Wer bist du?
Ja, ich bin Johannes. Und ich höre Podcasts. Ich müsste dir sagen, hallo Johannes.
Hallo.
Hallo, hallo Johannes.
Podcast. Nein, genau. Nee, ich habe euch tatsächlich seit der ersten Folge gehört. Nicht ganz live, wie gesagt, bin zur vierten eingestiegen. Aber das war cool, weil ich eure erste Folge gesehen habe, da die Shownotes angeschaut habe und ihr hattet da Podcasts aufgelistet, welche ihr hört. Und ich bin da wirklich so durchgegangen, so aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das war ein Erlebnis, wie wenn man Lottozahlen so die Zahlen sich anschaut, die gewonnen haben und dann sieht man so, okay, 6 von 6 richtigen und so weiter. Also von daher eine hohe Übereinstimmung und ihr wart mir dann auch sehr sympathisch und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann ich da auch mal was dazu beitragen.
Gerne.
Genau.
Ja, cool. Man muss sagen, du bist jetzt wirklich ein echter Hörer, ne? Du hast uns ja angetickert, ob wir miteinander reden wollen. Und wir haben jetzt den ersten Mal das, was wir immer wollten, einen anderen Hörer hier, der selber keinen Podcast hat. Warum hast du keinen Podcast, Johannes?
Richtig. Warum habe ich keinen? vermutlich, weil ich kein Thema habe und weil ich nicht traut habe bisher oder so. Aber ich bin sehr an Podcasts interessiert. Also vielleicht mache ich auch mal irgendwann einen auf. Wer weiß das schon so genau?
Heute Abend noch, pass auf. Wir müssen den Strang jetzt weiterziehen. Ja, du hast ja dieselben Probleme wie wir vor einem halben Jahr. Das kann sich ganz schnell ändern. Nimm die Beine in die Hand, wenn du nicht in diese Welt hineingezogen werden willst.
Ich glaub, ich
das
muss,
heißt,
ich muss, genau,
du bist auch Podcast-Intensivhörer.
Genau, Hörer in Reinform. Ich habe ungefähr 35 in meinem Feed. Es werden noch irgendwie immer mehr, es werden nicht weniger. Jetzt alle davon so täglich, aber ja, ich habe schon, also man könnte mich als Intensivhörer bezeichnen, ja.
Ja.
Ja, cool. Über was wollen wir sprechen? Hast du ein Thema? Hast du eine Sorge? Bist du auch alleine Hörer oder hast du viele Hörer in deinem Bekanntenkreis, mit denen du reden kannst? Oder bist du auch ein einsamer Hörer?
Ja, ich bin fast, ja. Alleine kann man schon sagen, ja, also es ist dasselbe wie bei euch. Viele, die in meinem Umfeld sich für Podcasts interessieren, die hören, wenn dann irgendwie sowas wie Gemischtes Hack oder so, also dieses...
Woher wusste ich, dass dieser Name jetzt fällt?
Das ist, ich, ja.
Hat der eigentlich Fest und Flauschig abgelöst? So vom Weiß Fame? Ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber.
Vermutlich.
Hab ich noch nicht gehört. Kennt ihr den? Also Fest und Flauschig kenne ich, aber Gemischtes Hack habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Okay.
Der kommt aus meinem Heimatort, der eine. Habe ich irgendwann letztens mitgekriegt.
Der Tommy Schmidt?
Oder? Ja, genau, genau.
Also ich will jetzt auch nicht auf gemischtem Hack rumhacken.
Hacken? Oder so.
Aber es gibt doch, also ja, es gibt doch auch einen anderen Zugang, finde ich, zu Podcasts, als sich nur irgendwie so stupide unterhalten zu lassen, sage ich jetzt mal so ganz ganz allgemein gesprochen.
Immer her mit der Polemik, wir sind dafür da.
Genau. Und ja, das wäre eigentlich auch so mein Anliegen heute. Warum hört ihr eigentlich Podcasts oder was verbindet ihr vielleicht damit? Und ja, ich kann ja auch mal bei mir selber anfangen. Den ersten Podcast, den ich gehört habe, war das Chaos Radio tatsächlich.
Was jetzt CRE ist, oder? Oder nee, cool.
Ja, es ist so ein bisschen,
ja, das ist ja,
also so ein bisschen daraus hervorgegangen.
Ja.
Chaos Radio ist ja auch so ein bisschen, kann man jetzt, weiß nicht, gibt bestimmt Leute, die da eine andere Meinung dazu haben, aber für mich ist es so ein bisschen die Brücke auch zwischen Radio und Podcasting, weil es einerseits inhaltlich irgendwie schon immer ein Podcast war, aber strukturell würde ich sagen, ist es halt im Radio entstanden. Also es war ja ist ja auf Fritz gelaufen, auf dem Radiosender und dann immer auch mit dieser festen Sendungslänge von 2 Stunden und so weiter.
Was meinst du mit inhaltlichen Podcast gewesen?
Ja, die haben sich einfach in dieser Sendung irgendwie auf der Couch halt zusammengesetzt. Zwei Stunden lang, 4 Leute, ungefähr so die Größenordnung und haben einfach gelabert. Also das, was man so klassischerweise unter einem Laber-Podcast versteht.
Okay.
Und es gab, glaube ich, dann, also angelehnt an das Radiokonzept eines Moderators, gab es auch immer einen Moderator, der halt dann Fragen gestellt hat oder irgendwie eine Diskussion angeregt hat. Aber es war schon sehr frei und es war weniger jetzt klassisches Radioformat, aber halt im Radio. Und ja, gut, ich hab aber jetzt nicht Chaos Radio gehört, so, weil ich halt Radio gehört habe, sondern ich bin da zufällig drauf gestoßen über eine Internetseite. Und auf dieser Internetseite war ein Artikel verlinkt, war eine Folge verlinkt, eben von Chaos Radio. Und zwar die Folge zum Thema Eigenhosting. Und da muss man dazu wissen, dass ich ein sehr großer Eigenhoster bin. Also ich habe quasi, ich versuche Google und so weiter aus meinem Leben möglichst rauszuhalten und mache möglichst viel selber, was das angeht. Übrigens, wenn ich einen Podcast irgendwann mal aufnehmen wollte, dann wäre es wahrscheinlich zu diesem Thema.
Na, da hast du doch dein Thema.
Ja, genau. Jetzt brauche ich nur noch, ja.
Hast du auch?
Ja, vielleicht. Ja.
Hast du dann iOS-Geräte oder wie machst du das? Oder hast du ein Mid-Line-Age oder sowas, so ein Android-Device dann, oder?
Ja, also, du schließt es schon an, Google komplett aus deinem Leben rauszunehmen, ist fast unmöglich. Ja. Also, irgendwie, ja, iOS, ich halte auch nicht so viel von Apple, aber ich hab normales Android-Handy und wo es mir aber darum geht, ist so Cloud-Dienste vor allem. Also so Sachen, die man übers Internet benutzt. Also irgendwie selbstverständlich benutzt man die Google-Dienste, sind halt sehr, sag ich mal, Usability-mäßig sehr gut.
Ja, Google Maps ist schon ziemlich geil, muss man einfach sagen.
Und Google Maps ist, ja, Google Maps ist auch was man schwer ersetzen kann. Aber ja. Gut, das ist eigentlich ein anderes Thema.
Ohne Google Maps hätte ich mich niemals nach Hause gefunden. Dass ich hier überhaupt sitze, verdanke ich nur der modernen Kartennavigation. Ich hätte mich schon so oft verlaufen. Aber wir schweifen jetzt schon ab. Und du bist also, wie kommst du zu Chaos Radio? Bist du ein Nerd? Würdest du dich als Nerd auch bezeichnen? Bist du da noch zu Podcast gekommen?
Ich würde mich als Nerd in der Hinsicht bezeichnen, dass ich schon Sachen meistens sehr genau verstehen will und dann möglichst gut damit umgehen will. was vielleicht viele Nerds auszeichnet. Und was mich auch noch auszeichnet, ist, dass ich eher introvertiert bin. Das, glaube ich, kann man auch so. Also
auch ein Klischee. Ne?
Ja. Ja. Ja, wenn du unsere Podcast gehört hast, wir sind ja auch alle irgendwie etwas nerdy, dann passt das ja zusammen. Hast du denn jetzt Chaos Radio damals schon live auf Fritz gehört? Oder? Weil du bist ja noch jung, du bist ja nicht alt, ne? Oder bist du später eingestiegen?
Ich bin dann später eingestiegen. Also ich habe, um das nochmal abzurunden, jetzt gerade diese Internetseite zum Thema Eigenhosting gesehen. Da war das unten empfohlen. Und dann habe ich gedacht, boah, cool, da ist jetzt eine Sendung empfohlen worden. Das war halt diese eine Folge. Und da geht es endlich mal richtig zur Sache. Also da wird 2 Stunden über irgendwas geredet. Also da wird nicht versucht, ein Thema in so 20 Minuten oder so oder irgendwas oder noch kürzer so abzufrühstücken, sondern da wurde wirklich dann auch, wie man das von Podcasts auch so kennt, der ganze Prozess quasi offen dargelegt, wie man zu gewissen Entscheidungen, Meinungen und so weiter kommt. Mhm. Also und die kannten sich richtig aus. Also, und das hat mich dann, also das war meine erste Folge dann tatsächlich vom Chaos Radio und so ging es dann irgendwie weiter. Dann habe ich da die aktuelleren Folgen gehört und dann die ganzen Sachen, die daraus entstanden sind und so,
ja,
dann mitgenommen. Und ja, jetzt bin ich irgendwie, ja, bei euch angekommen, also
das Ende der Fahnenstange. Ja, aber ich glaube, das verbindet uns ja alle. Wir haben ja alle diese, ich glaube, das Gegenteil von gemischtes Hack, wir haben es ja immer Randgruppen-Podcast genannt oder so Nischen-Podcast, ne? Ich glaube, so oft von dem Lernen, dass wir irgendwie die Themen, die uns interessieren, uns intensiver beschäftigen wollen, verbindet uns ja da alle, glaube ich, ne?
Ja.
Also desto länger, umso besser und desto intensiver.
Das ist wahrscheinlich auch das, was so einen regelmäßigen Podcast-Hörerinnen ausmacht, oder? Irgendwie jemand, also der ernsthaft, ja, ich weiß nicht, ist blöd gesagt, aber der ernsthaft Podcast hört oder die ist, glaube ich, doch oft auf Informationen aus, oder? Und nicht nur auf Entertainment.
Ja.
Entertainment nicht, aber ich glaube, dass intensive Podcast-HörerInnen vor allem auch auf die persönliche Beziehung zu dem Podcaster Wert legen. Also über die Information geht das ja irgendwann hinaus und man lernt die Leute kennen und will dann auch, man hört dann einfach irgendwas, weil die Leute dabei sind. Und im Grunde ist das Thema irgendwann nicht mehr so wichtig, zumindest ist es meine Erfahrung.
Gibt es da ein Wort für? Also ich würde jetzt sagen, es wäre sowas wie, wenn man jetzt sagt, es ist nicht personenabhängig, würde ich sagen Infotainment, also Information, Unterhaltung. Mhm. Aber gibt es so Info-Personality, also so, dass man sagt, ich lasse mich informieren, möchte aber von dieser Person mich unterhalten lassen?
Naja, du könntest sagen, das sind parasoziale Beziehungen. Wenn du einen Fachbegriff haben willst, aber Infotainment ist für mich halt auch wieder was anderes, weil Infotainment kannst du auch machen, ohne dass dann eine für dich bekannte Person dahinter ist, weißt du, wie ich meine? Also sowas wie, keine Ahnung, kennt ihr noch die Knopf-Hoff-Show? Das war für mich Infotainment.
Oh ja, ich habe sie geliebt mit Ramona Leis.
Mhm. Ja, genau.
Und Joachim Bublett, ich habe es.
Ja. Oh, Christiane, kannst du dich ein Stückchen leiser stellen, wenn du...
Natürlich kann ich das.
Freust, das habe ich noch auf Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen. Johannes, kennst du auch noch die Knopf-Hoff-Show?
Nee, die habe ich leider, die ist an mir vorbeigegangen.
Ich kenne es auch nicht.
Ich hatte auch früher keinen Fernseher, muss ich sagen.
Du bist einfach zu jung. Wie alt bist du, darf ich fragen?
Ich bin Jahrgang 93, also jetzt 26. Genau.
Das ist immer komisch, wenn Leute nach 1990 geboren wurden, finde ich.
Ist das so?
Ja.
Kommst du aus Süddeutschland, Johannes? Bist du Süddeutscher?
Genau, ich komme aus Regensburg, wobei ich nicht da geboren bin. Ich bin in Göttingen geboren, aber wohne jetzt in Regensburg.
Also nochmal zurück zum Thema. Du, das war also dein nerdiger Einstieg und ich hatte ja gefragt, ne, du bist also auch, bist du alleine Hörer oder hört bei dir jemand mit?
Nee, ich bin Alleinhörer und das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Also man hat niemanden, mit dem man sich dann drüber unterhalten kann, weswegen ich euer Podcast-Anliegen auch sehr gut finde. Und andererseits ist gerade das, dass man irgendwie das allein hört, ja, ich kann das nicht so fachbegriffmäßig beschreiben, also parasoziale Beziehungen, das klingt sehr interessant. Das Konzept.
Ich finde, das klingt wie so eine mystische Serie auf RTL 2, wo Leute mit so Sensoren ins alte Spukhäuser gehen.
Also das würde ich mir auch gerne nochmal dann tiefer erklären lassen, weil ich das wirklich auch, also ich sehe das schon so, dass es jetzt nicht unbedingt, man baut schon eine Beziehung auf zu dem Podcaster und die besteht dann auch irgendwie darin, dass man das alleine hört. Also jetzt nicht zum Beispiel, dass es auch nicht jetzt laut im Wohnzimmer irgendwie ertönt, der Podcast, und dann, sondern dass man das quasi auf seinen Kopfhörern hat. Und also für mich ist das ganz klar so.
Hast du immer auf Kopfhörern?
Immer.
Eigentlich?
Immer.
Ja, echt? Okay, interessant.
Es ist also natürlich jetzt auch so, wenn man was hört, was mehr in die Richtung wirklich Infotainment geht oder was einfach mehr informiert als vielleicht inspiriert oder so, ja, dann ist wieder was anderes bisschen. Aber dann ist auch diese Beziehungsebene nicht so relevant, finde ich.
Ich habe das bei so audiophilen Podcasts, also wo es wirklich um Ton geht, da höre ich zum Beispiel tatsächlich sehr gerne auf der Stereoanlage. Und ich habe mittlerweile ein paar Formate entdeckt, die einfach super gut produziert sind und wo es dann auch Spaß macht, das irgendwie in einem vernünftigen Stereofeld. Das kriegt man natürlich mit Kopfhörern auch, aber hatten wir letztes Mal schon mal kurz das Thema, eine Anlage ist halt doch noch mal was anderes, finde ich. Aber bei reiner Sprache ist es ja wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Ja.
Hat einer so eine intime Beziehung zu einem Podcast, dass er nicht verrät, dass es ihn gibt, weil er ihn für sich haben will? wäre die logische Konsequenz der persönlichen Bindung, dass man irgendwann sagt, ich weiß, für mich behalten intim.
Ja, ich sage aber nicht welcher. Nee.
Genau.
Ich frage mich, ob da auch eine Rolle spielt, dass wir wissen, dass Podcasts nicht ein Millionenpublikum haben. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe früher zum Beispiel, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber das haben, glaube ich, viele andere auch, TV total, total gerne geguckt.
Wieso, ne? Zu deiner Schande?
Ist es nicht peinlich, sowas zu sagen?
Nein.
Auf jeden Fall, ich habe gerne TV total geguckt.
TV total wurde erst peinlich nach 2005.
Ach so. Da war ich, glaube ich, schon nicht mehr dabei.
Genaue Zeit weiß ich auch nicht mehr, aber so diese, was war das mit Maschendrahtzauden und so, diese Zeit, wo das so richtig erfolgreich wurde, und davor habe ich das auch gerne geguckt.
Das war 99, okay. Das weiß ich noch wie heute.
Ja. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ich hatte nie so eine Beziehung zu Stefan Raab, weil ich wusste, der hat ein Millionenpublikum und ich, also ich weiß nicht, man hat sich natürlich nicht vorgestellt, dass man mit dem befreundet wäre oder so. Was heißt natürlich? Ja. Aber das hat man ja beim Podcaster irgendwie schon. Also zumindest so ein bisschen, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall viel intimer, ne? Dadurch vielleicht, ob es jetzt nur an diesem Publikum liegt oder tatsächlich auch, weil man die Stimme so direkt am Ohr hat irgendwie.
Vielleicht ist es beides so ein bisschen.
So eine Kombination wahrscheinlich, ne? So, dass man...
Ja, also schon auch was Elitäres, finde ich. Also nicht intellektuell elitär, aber man hat, also wenn man so Podcasts hört, die sonst keine hört, wo du weißt, die haben nur 30.000 Hörer oder vielleicht noch weniger, ist es halt was Besonderes. Man erfährt halt was Leute nicht mitkriegen. Ist, glaube ich, so, Podcast hören ist wie Verschwörungstheorien anhängen, nur ohne den Schwurbel. Weißt du, man hat das Gefühl, man weiß Sachen, die andere nicht wissen. Man hört Stimmen, die andere nicht hören. Und wir kriegen viel mehr Infos. Und wenn ich 4 Stunden über den Zusammenbau von dem neuen Mainboard vom Apple-Computer höre, dann habe ich fancy Insider-Wissen. Deshalb denke ich jetzt nicht, dass die Erde flach ist, aber es hat so ein bisschen, also, wisst ihr, was ich meine? Man kriegt so, wenn man über Podcast sehr viele Informationen über Themen, die einen interessieren, die man sonst nirgendwo anders herbekommt.
Naja, und eben auch die persönliche Meinung, ne?
Genau.
Ja.
War die Zusammensetzung in der Freakshow so mit dem Apple-Mainboard oder was? Oder wieso kommst du darauf?
Das war jetzt nur so in der letzten Freakshow, wo der Apple gesprochen
ist. Das war ja Keynote, ne? Ja. Ja, wie auch immer.
Manchmal ist es auch einfach so, dass man, weiß nicht, ob das jetzt so sprechendes Denken und so, dass man irgendwie einfach immer jemanden zum Reden irgendwie braucht. Und zwar, das kann dann auch in der Hinsicht sein, dass man sagt, man hat irgendwelche Gedanken im Kopf und man will irgendwie mit denen umgehen, man will die verhandeln. Und dann hört man sich einen Podcast zu diesem Thema an und hört einfach erstmal dem zu, wie der das entwickelt. Und im Übrigen hat man ja immer die Möglichkeit, dann Feedback zu geben. Aber das ist.
Ja, das finde ich. Finde ich einen guten Gedanken, weil ich glaube, gerade bei, wenn du das sagst, fällt mir das so auf. Also ich glaube, gerade diese Nachrichtenaufarbeitungspodcasts höre ich genau deswegen. Also wenn ich so Aufwachen höre, dann bin ich ja total konfus im Kopf. Ja, und freue mich, wenn die das für mich einordnen, bevor ich mir die Gedanken aber gemacht habe. Ich würde mir gerne die Gedanken machen und übergebe quasi meine Anstrengungen jemand anderem so und bin hinterher aufgeräumter. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Finde ich interessant.
Ja, ja.
Wie seht ihr das?
Also zum Beispiel gebe ich jetzt offen zu, wir hatten letztes Jahr Landtagswahl in 2018 und ich wusste überhaupt nicht, also ich hatte natürlich vorher diverse Medien konsumiert, aber jetzt auch nicht intensiv oder so. Und ich wusste überhaupt nicht, wen kann man eigentlich wählen. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, ist mir Podcasts dazu angehört. Also also Aufwachen war dabei, sage ich jetzt mal so. Aber weil ich wusste, ich kann bei denen zumindest dann nachvollziehen, wie sie auf bestimmte Meinungen und Positionen kommen, ja, weil die darüber reden. Und ja, Aufwachen ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. So im Punkto nachvollziehen, wie jemand darauf gekommen ist. So. Da ist es nicht das allerbeste Beispiel, ja, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem auch sehr, ja, sehr inspirierend dann.
Was hast du da so gehört dann? Also ich meine, jetzt gab es ja von Jenny und Frank da dieses Wahllokal Ost-Ding. Was ich mir ja wünschen würde, wenn ihr das, falls ihr das hier von denen, wer jemand hört, macht das mal für jede Bundestagswahl bitte.
Ich schreibe dann immer die Kommentare für Thüringen, du weißt, das 7. Oktober. Ich bin schon ganz heiß auf die Thüringen-Wahl.
Ach ja, das ist ja also, dann, ja.
Ja, ich, damals weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber sowas wünsche ich mir auch, dass gerade noch mehr solche Sachen auch gibt und das Format von Jenny und Frank, da wäre ich auch, macht es weiter, bitte.
Ja. Genau. Ja, ich hatte den Eindruck, aber jetzt, wo du das sagst, also für diese These da, ist, glaube ich, der Jennys und Franks Podcast das beste Beispiel, weil die eben etwas total Langweiliges, und zwar die Wahlprogramme der Parteien durchgehen, was total dröge ist, aber dadurch, dass man eine persönliche Beziehung hat und man irgendwie Jenny da die Stimme kennt und vertraut ist und ihre Haltung, also man kennt die Haltung der beiden vorher schon, ja, und deshalb weiß man, die sind im Prinzip sympathisch, die ticken ähnlich wie man selbst. Und deshalb freut man sich, dass man das eingeordnet kriegt. Ich brauche mich also erstmal nicht anstrengen, sondern kann das von denen reflektiert kriegen. Man lagert so sein Gehirn irgendwie aus und gibt es ab. Finde ich. Und dann, die sind ja auch schlau, ne? Die sagen dann so Sachen und denken, ah ja, stimmt, aha, so habe ich es nicht gesehen, ah, so kann man es auch sehen. Oder das sehe ich doch ein bisschen anders, ist mir zu polemisch, ja, oder so. Und dann kann man auch mal 3 Stunden zuhören und denkt sich, oh, das waren jetzt 3 Stunden.
Ja.
Ja. Ja.
Und es geht dann auch, also es geht dann jetzt nicht, es bleibt dann nicht bei Politik stehen. Das Konzept, dass du dich einfach irgendwo dazusetzen willst und irgendwie zuhören, das hast du ja auch bei vielen Filmen, Podcasts zum Beispiel oder bei den Sachen, die Holgi so macht. Oder was denkst du denn? Oder auch die Freakshow oder so. Also
ja, das ist so, ne? Wenn man das irgendwie hört, ist es dann doch so, man sitzt quasi mit denjenigen dann da irgendwie und kann es halt selber direkt erstmal nichts sagen, aber ist schon damit zufrieden, wenn man einfach Sachen erzählt kriegt irgendwie und
ja. Es ist, ja. Ich hab das Studio von Freak schon noch nie gesehen, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich habe so ein inneres Bild vor Augen, wie das da aussieht, wenn die mal von der Unordnung erzählen, dass sie am Tisch sitzen, wie da die Kabel liegen. Also ich habe so ein inneres Bild, ich würde gerne total mal gerne wissen, ob mein inneres Bild da deckungsgleich ist mit der Realität.
Ich habe irgendwo mal ein Bild davon gesehen, von dem Studio von Tim, ja, irgendwo, ich weiß aber nicht mehr wo, vielleicht auf der Metaebene-Seite oder so. Das ist da, ich mal glaube.
Aber vielleicht zerstört es auch meine Illusion, das ist ja eine Illusion. Es ist ja wirklich, ich meine, wir haben, also, genau, es war ja deine Frage, Johannes, die du formuliert hattest, wie intim sind wir eigentlich mit denen? Also ist das, also wie gut kennt man die wirklich? Also was bedeutet eigentlich diese vermeintliche Intimität, die wir mit unseren Podcastern, die wir hören, Podcasterinnen haben?
Ja, man kennt ja eigentlich nur diese Nische, oder? Würde ich jetzt zuerst mal
aber wie echt ist das?
Würde ich behaupten, dass es häufig relativ echt ist. Weil es halt eben ja doch oft auch keine Profis in dem Sinne gut. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie wie Tim oder so, den könnte man ja wahrscheinlich schon irgendwie mittlerweile als Profi bezeichnen. aber die halt nicht diesen professionellen Background haben, wie verhalte ich mich am Mikrofon und so weiter, ne? Wie muss ich sprechen, wenn ich jetzt irgendwie auditiv auftrete quasi.
Ja, stimmt, die meisten sind nicht als Medienprofis.
Genau, das sind ja keine Medienprofis. Und dadurch wirkt es zumindest für mich wesentlich näher, als wenn jetzt Gunnar Gause zu mir spricht im Podcast.
Aber das Thema hatten wir beim letzten Mal schon mit der Authentizität, ne? Wo man sagt, mit der Audioqualität. Ich meine, wo wir gerade beim Thema Jenny waren, die hat angefangen, in ein iPhone reingequatscht. Ne? Ja,
stimmt.
So, und das.
Aber das ging
deshalb
dann auch relativ
schnell. Nehmen wir das ja ab, weil sie am Anfang war das, die ganzen Rahmenbedingungen völlig egal, ne? Und hat es ja später aus professionalisiert. Ja, das bindet natürlich auch.
Ja, ja, voll.
Na, was meint ihr denn? Ihr seid ja auch beide Podcaster und Hörer. Seid ihr im Podcast so, wie ihr normalerweise auch seid?
Ja.
Ich versuche mal ein bisschen schlauer zu wirken als in echt. Aber sonst.
Doch,
und weniger reden. Ich rede ja sonst noch mehr, das ist ja ganz schlimm.
Ach so, okay. Mhm. Ich rede sonst wesentlich weniger als im Podcast, aber ansonsten bin ich, glaube ich, auch schon so, wie ich wirklich bin. Hoffe ich doch.
Doch, ich fühle mich auch sehr authentisch. Mehr oder weniger. Natürlich erzähle ich nicht meine intimsten Geheimnisse, aber insgesamt natürlich, also darüber, wie über das, wo ich meine, über was sagen zu können oder auch manchmal vielleicht nicht wirklich, versuche ich mich schon so sehr authentisch zu verhalten. Oder also, ne? Ich meine, wir quatschen ja einfach nur und nehmen das auf.
Ich glaube, das ändert sich. Bei mir, ich habe hier letztens erzählt, ich bin ja Critical Mass, diese Fahrraddemo in Köln gefahren, auf einmal hält neben mir jemand an, den ich nicht kannte und sagte, bist du nicht der Danny aus dem Audiophil-Podcast? Weil ich habe deine Stimme erkannt. Weil es ja wirklich passiert so. Und das ist natürlich, wenn du auf einmal merkst, dass dich mehr als zwei Leute hören und irgendwie doch eine Relevanz hat. Ich finde, das kann natürlich ein bisschen was ändern. Aber ich glaube, dass wenn du jetzt 100.000 Hörer hast, du nicht mehr, also dann passt man ein bisschen mehr auf, glaube ich, als wir im Moment, was man so erzählt. Wir müssen später alles löschen, immer so rüberpiepen, dann in die alten Folgen.
Ich habe zu viel über das Kiffen geredet.
Und über geklaute Regenmacher.
Nicht geklaut. Hey,
organisierte. Nein, nein.
Nein, nein. Auch nicht, wie auch immer.
Ist ja wieder zurück.
Ja.
Ja, über diese Asymmetrie wolltest du ja auch sprechen, ne? Zwischen den Podcastenden und den Hörenden.
Ja, genau. Weil ich mich schon frage, inwiefern kann man da eigentlich nur von Asymmetrie sprechen? Oder ist es überhaupt die richtige Dimension? Also, ich habe da jetzt keine fachlichen Gedanken dazu. Ich bin nur Hobbypsychologe. Aber
Hobbyhörer.
Hobby, genau. Ich meine, es ist ja schon so, man macht sich irgendwie Gedanken zu einem Thema, die fußen auf komplexen Assoziationsketten und Meinungen, die man schon mal früher hatte und so weiter, Fakten, die man hört. Und man kriegt jetzt nirgendwo das so richtig reflektiert, wie valide sind eigentlich zum Beispiel. Und wenn dann so ein Podcaster hingeht und sozusagen transparent macht, wie er auf bestimmte Sachen kommt, und dann kann man sich vielleicht damit identifizieren, dann ist das in gewisser Hinsicht gar nicht so wichtig, ob ich dem jetzt gegenüber sitze und ihm die Hand schüttle oder ob ich ihm nur zuhöre sozusagen.
Mm.
Also, keine Ahnung, vielleicht sind das nur so Gedanken, die jetzt irgendwie einfach Schwachsinn sind oder die man sich nur macht, wenn man unter 30 ist oder sehr introvertiert oder so, aber ja.
Also wie asymmetrisch ist so eine Beziehung überhaupt, meinst du jetzt im Prinzip? Also ist sie vielleicht gar nicht so asymmetrisch, wie man eigentlich denkt?
Genau.
Oder einseitig, ja.
Einerseits das und andererseits gibt es vielleicht ein besseres Kontinuum als symmetrisch-asymmetrisch für diese Art von Beziehung.
Ja, ich glaube, das ist das Besondere an Podcasts, denke ich auch, dass gerade, also wenn du nicht als Star anfängst und hast direkt 100.000 Hörer, sondern mit einem kleinen Podcast anfängst, der wächst, du ja direktes Feedback von deinen Hörerinnen und Hörern kriegst. Und die, also wir sind ja auch total beeinflusst von dem, was wir für Feedback bekommen haben. Ne? Also bei uns hat sich ja, also als wir angefangen haben, die ersten Kommentare, wie wir unsere Sendung strukturieren, was wir hier machen, wie wir reden, ist ja 100% davon abhängig, was wir für Feedback von den Hörerinnen bekommen haben. Ne? Und deshalb glaube ich, da schmilzt schon mal die Asymmetrie, glaube ich, weil das eben ja keine fest formatierten Formate sind, sondern immer von der Hörerschaft lebt. Und ich glaube aber, dass Podcasting auch gut in dieses Influencer-Ding reinpasst. Ja, ich glaube, dass Podcaster auch Influencer sind und eben
ja. Voll. Ja, glaube ich auch, aber
ohne Podcast wäre mein Leben anders.
Aber das, was ich als Asymmetrie hauptsächlich verstehe, ist, dass die Hörenden über uns total viel wissen und wir aber über die Hörenden nichts wissen. So.
Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe es immer nur von der Hörerseite gesehen. Ja, das ist interessant.
Also das kriege ich halt mit beim Randvoll-Podcast, wo wir ja viel so mit anderen Leuten in Kontakt kommen, weil wir da in jeder Folge einen anderen Gast haben. Und wenn wir dann vorher so fragen, hier, ich bin auch immer ganz schüchtern und frage so, und hast du schon mal irgendwie eine Folge von uns gehört? Und dann kommt halt meistens so, ja, ich habe schon alles von euch gehört. Und ich denke mal so, okay, schön. Du weißt ganz schön viel von mir jetzt und ich weiß von dir irgendwie noch gar nichts. Aber naja, das überwinden wir jetzt. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt immer ein bisschen komisch so. Also gerade auch, wenn die Leute dann dich auf irgendwas ansprechen und sagen, hier in Folge so und so, da hast du mal das gesagt und stehst da und denkst so, okay, mag sein, weiß ich nicht mehr.
Das ist bei mir teilweise schon bei der letzten Folge so gewesen.
Ja, aber das Interessante ist, bei uns selber so geht, bei anderen, ich kenne das zum Beispiel methodisch inkorrekt, dass manchmal, die sagen auch manchmal, haben wir darüber gesprochen oder auch nicht, bei Freakshow auch. Hm. Und ich denke mal, ja, vor zwei Folgen in der Mitte, da habt ihr genau das gesprochen, die selber wissen es aber nicht mehr. Und ich denke mir, wie kann ich das nicht wissen? Ich weiß das doch und ich bin nicht dabei. Ja? Also da fühlt man sich manchmal als mehr als Teil, als hätte man wirklich dabei gesessen. So. Hm. Es ist halt Fanboy-Tum am Ende, ne?
Schrägstrich Girl, ja.
Fanboy ist für mich ein eigenständiger Begriff der Demut.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, was aber natürlich, finde ich, dann wirklich tatsächlich so einen direkten Unterschied macht, im Gegensatz jetzt zu anderen Formaten, ist halt, dass man dieses direkte Feedback hat und da ja oft, also erstaunlicherweise war das für mich irgendwann so, dass man da auch direkt irgendwie was zurückbekommt, ne? Und in diese ganze Community, zumindest in Deutschland, total schnell reinkommt. Irgendwie so, ne? Also letztendlich braucht man wahrscheinlich nur einen Twitter-Account.
Ja.
Und abonniert so ein paar Sachen und irgendwie ist man dann da relativ drin. Wie nah das jetzt über Twitter ist, da kann man sich sicherlich auch nochmal drüber streiten. Man kann sich halt mit einbringen und kriegt auch irgendwie direkt Rückmeldung oder wird sogar gefolgt von irgendwelchen Helden, die man mal hatte.
Ja.
Oder Heldinnen, genau.
Aber ich glaube, diese Asymmetrie wird ja auch dadurch geformt, wenn man selber podcastet, was man erreichen will und was für ein Typ man ist. Also es gibt ja Leute, die freuen sich, wenn sie auf der Straße erkannt werden, wenn Leute über sie reden, wenn die ankommen, sagen, ah, du hast 3 Podcasts, ich kenne dich, du hast aber in echt auch eine schöne Stimme oder wie siehst du denn aus? Und dann gibt es, glaube ich, Leute, denen es nur auf die Inhalte ankommt, die es völlig unangenehm fänden, wenn sie mit ihrem Podcast so assoziiert werden und gehypt. Also ich glaube, da gibt es auch verschiedene Schlag Mensch. Und so fokussiert man sich, glaube ich, auch und so versucht man sein Bild in der Öffentlichkeit abzugeben.
Mhm. Ja, das sind doch sehr spannende Gedanken hier. Also, ja, ich glaube, da gibt es jetzt auch keine ultimative Antwort oder so. Aber
also das merkst du ja auf der Subscribe. Also es gibt ja Leute, die baden quasi, freuen sich darin, wenn sie erkannt werden, wissen, dass sie einen Podcast machen. Dann gibt es andere Leute, die verschwinden immer zwischen den Gängen und verstecken sich vor einem.
War das so auf Subscribe für dich?
Ja, es gab schon einige Podcaster, die mit T-Shirts rumgelaufen sind, wo drauf stand, was sie machen und immer Visitenkarten verteilt haben und Aufkleber und Sticker. Ja.
Wie nervig, sorry Andi, aber...
Oh, ich wollte gerade Sticker vorschlagen. Nein, ist ja nicht schlimm oder so, aber es gibt halt unterschiedliche Arten von Menschen. Da gibt es Leute, glaube ich, also was ich, die Jenny zum Beispiel, die will ihre Politik Sachen daraus, und ich glaube nicht, dass darum geht, dass sie mal eine RTL-Sendung kriegt, weißt du? Oder bei Fest und Flauschig eingeladen wird. Nee. Da geht es halt um knallharte Fakten. Aufarbeitung.
Ja. Sticker und T-Shirts. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber.
Es gab doch einen Stickertisch auf der Subscribe.
Echt?
Du hast den Stickertisch nicht gesehen.
Hast du dir keine Brainflix-Sticker mitgenommen?
Nee.
Die waren alle schon aus.
Ich muss unbedingt mal auf die Subscribe.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Kriegst du Sticker? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Okay.
Du musst dir bewusst sein, wenn du auf der Subscribe bist, hast du danach spätestens 2 Tage später einen Podcast. Ich glaube, ja. Das formt sich da so, dass man kann ihm nicht mehr ausweichen. Ich ja, bin okay. hingegangen auf der Subscribe, eigentlich nur als Fanboy, und bin gegangen mit 3 Mikrofonen unterm Arm. So. Und Joscha.
Okay.
Und Joscha. Hat schon eine Backe.
Der hing so hinten dran dann irgendwann.
Mhm. Ja, ist doch wunderbar.
Ja. Du hast noch gesagt, der therapeutische Aspekt des Podcast-Hörens interessiert dich. Findest du, das haben wir jetzt schon abgehandelt? Oder, weil ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, dass mir Podcasts auch viel bei der Selbstreflexion helfen, aber auch für Perspektivenerweiterung sehr gut sind. Siehst du das auch so? Also, dass du einfach, vielleicht hat man das auch gerade schon irgendwie angesprochen, dass dadurch, dass man andere Perspektiven auf die Dinge erfährt und vielleicht auch mal Meinungen von Menschen hört, mit denen man im Leben so überhaupt keine Berührung hat, dass das irgendwie auch die eigene Perspektive auf die Dinge, die irgendwie wichtig sind in der Welt, erweitern können. Und auch, dass sich das dann auch auf deine Alltagswahrnehmung auch überträgt, indem du andere Leute mitdenkst vielleicht. Also so geht es mir zum Beispiel ganz stark.
Ja, absolut. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen, ist alles, Aspekte davon sind jetzt schon angeklungen. Aber genau, das ist auch so eine Sache, die mich sehr interessiert. Und ja, therapeutischer Aspekt, das klingt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, als hätte man Therapiebedarf oder so.
Haben wir aber doch alle eigentlich.
Ja, wir haben den.
Aspekte dessen, was in der Therapie passiert, hat man vielleicht irgendwie auch beim Podcast hören. Und das, würde ich auch so unterstützen, was du sagst, Christiane. Also dieses einerseits Reflexion, also Selbstreflexion, und andererseits sein Blickfeld auch erweitern.
Ich überlege da gerade so ein bisschen, also Horizont erweitern auf jeden Fall, das definitiv irgendwie. Selbstreflexion weiß ich bei mir so gar nicht, so ein bisschen ist bei mir jetzt eher durchs Podcast machen tatsächlich gekommen.
Mhm.
Ich meine, wir hatten das Gequatsche schon über die Selbstzweifel, die ich hatte diesbezüglich, und genau, also das ist da stärker gekommen auf jeden Fall, als wenn ich jetzt so drüber nachdenke, beim Hören selber oder durchs Hören. Ja, doch, vielleicht schon. Irgendwie über bestimmte Themen, wo man vielleicht vorher so und so drüber gedacht hat und sich dann Sachen dazu anhört, dann, ja, aber das ist ja quasi dann wieder auch zusammenhängend mit Horizont erweitern eigentlich, ne? Also es läuft ja dann nah beieinander, ne? Dass man
ja,
irgendwie,
auf jeden Fall.
Ja, durchs Horizont erweitern, dann sich selber reflektieren kann und auch merkt, okay, das habe ich vielleicht doch falsch gesehen, oder was heißt falsch, aber anders
man
gesehen.
Man kann es auch anders sehen.
Genau, so. Man kann es auch anders sehen, und ich sehe es jetzt vielleicht auch anders, weil, ja.
Ja, nochmal zu dem therapeutischen Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so bestimmte Sachen, wenn ich da schon den Jingle höre, dann kriege ich so ein warmes, wohliges Gefühl, weil ich mich auf die Stimmung des Podcasts einlasse. Also zum Beispiel montags, wenn Methodisch Inkorrekt rauskam und ich höre am Anfang den Start und weiß, ich sitze am Rechner, mache meinen Bürokram. Das finde ich so, also dann fühle ich mich gut dabei. Das hat also nicht nur einen informativen Entertainment-Charakter, sondern auch einen emotionalen, ja, also es, eine Befriedigung. So.
Ja, oder auch wenn es halt dann aussetzt, dass man echt frustriert ist. Also ich war jetzt wann war das? Die letzten 4 Wochen oder sogar noch mehr echt frustriert, weil einen so ein der Tomorrow-Podcast, die einfach immer nur normalerweise kommt, da jeden Samstag beziehungsweise Sonntag eine Folge, und dann kam auf einmal nichts und sie sagen, see you next week, und du denkst dir, juhu, ich freue mich schon auf nächste Woche, und dann kommt da nichts. Also wir hatten das ja auch schon mal, ne? Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Was mich echt ein bisschen anpisst. Aber klar, ich meine, das ist for free, also von daher kann ich mich nicht beschweren.
Ich habe dasselbe Problem, ich kriege ja morgen eine Zahnoperation, ich kriege ein Implantat gesetzt. Und seit 3 Wochen, weil ich habe ein bisschen Angst davor und Schiss, und denke mir, okay, du hörst währenddessen Podcast, wie immer, wenn du mit dem Zahnarzt bist, aber was hörst du denn? Dann dachte ich, okay, du brauchst was nicht anstrengend ist, was nett ist, was dich ablenkt, wo du genau weißt, ach, schon 2 Stunden um, ne? Das heißt, ich dachte Methodisch Inkorrekt, vielleicht die aktuelle Aufwachenfolge, jetzt kamen die beiden nicht. Ich habe dann echt Problem, was ich höre. Aber weil so Sachen wie Denkangebote, so wäre mir zu schwierig. Ich brauche was, wo wo ich eh schon normalerweise denke, ach, die Zeit rast so vorbei.
Ja.
Und jetzt hänge ich echt, was ich morgen früh hören soll. Ich glaube, ich höre ganz viele kurze Podcasts.
Ach, stimmt, Aufwachen hat ja auch immer jetzt verschoben, ne? Die haben auch noch einmal wöchentlich gemacht, ne?
Die radeln um Düren rum, um Hambacher Forst, anstatt einen Podcast zu machen. Die wissen überhaupt nicht, wie ihre Aufgabe
ist. Ich glaube, das ist Thilos Schuld, habe ich gehört.
War der dabei?
Nee, nicht wegen dem Fahrradfahren, wegen den Aussetzern am Freitag.
Aber gibt es schon Podcasts, die auf Fahrrädern gemacht werden?
Eine Freundin von mir, die ist Journalistin, die hatten tatsächlich mal so eine Idee, aber das hat, glaube ich, nicht so richtig geklappt, oder auch beim Joggen, da wollten die so ein Lauf-Dings machen, irgendwie für so einen großen Verlag.
Oh, das stelle ich mir aber anstrengend vor.
Ja, vor allem, das ist dann ja, also, man hat das Ding halt, die meisten haben es irgendwie auf den Ohren und wenn du dann, ja, du hast ja irgendwie unheimlich viel, was im Subbereich dir da reinbrummt irgendwie, ne? Du musst das alles wegfiltern, aber dann hört sich die Stimme komisch an und so. Ich glaube, das wird schwierig umzusetzen.
Nee, vor allem No-Go bei mir. Ja, ich habe ein No-Go gefunden, ein neues No-Go beim Podcast. Wir brauchen einen Jingle. Podcast beim Gehen ist ja schon ganz schlimm. Wenn Leute so Art Schnappatmung kriegen. Kennt ihr das, wenn Leute im Gehen was erzählen?
Ja.
Und dazu gibt es einen Podcast? Ja.
Ich habe früher den Bartelcheck immer gehört. Also, der hatte mit dem Auto beim Gehen. Und das ist ganz schlimm, wenn die Leute am Anfang so. Und ich wollte noch. Also dezent, aber es macht einen wahnsinnig. Hast du auch No-Gos, Johannes? Nervt dich was total beim Podcasten?
Ja, also seltsame Geräusche mit dem Mundwerk und also das, was nicht, Schmatzlaute und so. Ich meine, das hattet ihr ja schon mal, aber das kann ich nur unterstützen. Und ich bin auch so, ich bin da ganz. Ganz schlimm, wenn jemand spricht und vielleicht dann auch irgendwie monologisiert und aufgebracht spricht und dazwischen immer so einen lauten Atmer macht, dann irgendwann kann ich mich nur noch auf diesen Atmer konzentrieren. Das ist ganz schlimm. Aber ja, das ist kein No-Go in dem Sinn. Also das liegt, glaube ich, an mir. Genau.
Aber das zeigt ja auch, wie emotional wir an dem Podcast hängen, unabhängig von Informationen und Reflexionen der Inhalte, dass ja sowas schon, also einzelne Geräusche oder Stimmlagen oder Betonungen ausmachen können, ob wir uns einem Podcast länger widmen oder nicht. Also ist der Inhalt dann ganz egal, sondern ist rein emotionaler Zugang dann, ne? Und ich kenne einige Beispiele, die ich glaube ich nur nicht gehört habe, weil ich dachte, es ist mir unangenehm, die Atmosphäre, und gar nicht weit auf den Inhalt eingestiegen bin, die vielleicht inhaltlich total super sind.
Willst du dann ein Beispiel nennen?
Nein.
Ach so.
Vielleicht unser Zufallspodcast des Tages, dann kommen wir vielleicht nachher nach dran. Okay. Der könnte so ein Beispiel sein.
Ja. Genau, haben wir.
Ja. Sehr gut.
Danny, hast du noch Interviewfragen?
Findet ihr, wir haben die Emotionalität des Podcasts schon ausgereizt, und wie fühlen wir uns beim Hören und was ist das für ein Stellenwert? Ich finde, kann man auch lange drüber sprechen.
Wie fühlen wir uns beim Hören, haben wir doch schon ein paar Mal diskutiert in anderen Folgen, oder?
Nein, ich meine,
ich fühle mich supi. Das Thema abgehakt.
Ja.
Seit wann hörst du den Podcast, Johannes? Weil du sagst, du bist später eingestiegen.
Seit 2 Jahren ungefähr.
Ach, ist ja auch noch nicht so lang.
Auch noch nicht
und
so
bist, lang. Du da, bist du so langsam reingeflutscht oder hast du dann nach dem ersten dann direkt 35 abonniert? Also wie schnell bist du zum Intensivhörer geworden?
Ja, doch sehr schnell. Also die Kurve ging steil, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das Format gefällt mir. Mhm. Und ich würde sagen, aber mittlerweile ist es von stark exponentiell ansteigend eher ein bisschen in die Sättigung gegangen. Aber das hat auch sein Gutes.
Hörst du die 35 dann auch, also die hörst du auch alle? Oder hast du auch Leichen in einem Podcatcher quasi? Also ich habe so ein paar Leichen, ist mir letztens aufgefallen, die ich irgendwie gar nicht mehr höre.
Stimmt, ja. Es gibt schon ein paar Leichen. Es gibt auch Folgen, die ich sofort höre, sobald sie rauskommen, und andere, bei denen ich mir dann ein bisschen länger Zeit lasse, die dann irgendwie noch so in der Queue hängen und mal irgendwann gehört werden, aber ja, was ich zum Beispiel sofort höre, ist mein Lieblingspodcast in trockenen Büchern. Über den habt ihr auch schon mal gesprochen, glaube ich.
Wir haben es vielleicht erwähnt, aber nicht ausführlich besprochen.
Also, da kommt leider nicht so oft eine Folge raus, aber ich weiß gar nicht, ob das leider ist oder ob das auch gut ist, weil es jetzt nicht zwingend besser ist, wenn sehr viele Folgen ständig rauskommen, finde ich. Mhm. Sondern es kann auch, gerade bei in trockenen Büchern, ich weiß nicht, kennt ihr das alle?
Ich kenne es nicht, ich habe gerade einmal ich kurz im Podcatcher, das ist die Alexandra, ist doch auch die von Anekdotisch Evident, ne?
Ja. Genau,
über sie hattet ihr, glaube ich, kurz gesprochen.
Genau, oder so, aber über Anekdotisch Evident auch. Ich glaube, in der ersten Folge mit Christiane schon, ne?
Mhm.
Ja.
Und hörst du den Podcast und liest dann hinterher auch das Buch, über das sie spricht? Also hat es so einen Einfluss auch auf dich?
Ich muss sagen, lesen tue ich dann nicht. Nee, mir geht es dann mehr um den Podcast. Also es sind eigentlich, also dieser Podcast hat definitiv die höchste, sag ich mal, favorisierte Episoden zu alle Episoden Zahl. Ich habe ja, man kann ja die markieren als Favoriten, wenn man die gehört hat. Und ich glaube, irgendwie, also mindestens jede zweite, wenn nicht, also fast jede Folge landet da bei mir in dieser Liste, weil ich das immer so super finde. Aber
darf ich da kurz zu dem Favorisieren was fragen?
Ja.
Ich will jetzt so ungern unterbrechen, mache ich aber trotzdem. Ist das, also bringt dir das Favorisieren in dem Sinne was, dass du dann die Episode nochmal hörst? Oder, also ich mache das, das ist mir tatsächlich sehr neu mit dem Favorisieren von solchen Sachen.
Ja. Ja, ich höre die, dann auch noch zwei, dreimal an immer. Mhm, ja.
Okay.
Also ich habe auch Phasen dann tatsächlich, man glaubt es kaum, wo meine Queue komplett leer ist. Und dann weiß ich nicht, was ich dann hören soll. Und dann höre ich mir die alten Sachen nochmal an. Ja. Zumal mein Podcatcher die Eigenschaft hat, diese favorisierten Folgen auch nicht zu löschen, sondern die behält die auf dem Gerät. Das heißt, ich muss die dann nicht nochmal runterladen. Und also ich benutze AntennaPod.
Ja, das ist Open Source Ding, ne? Glaube ich. Genau. So ein, ja.
Genau.
Was man auch bei F-Droid kriegt und so, ne? Ja.
Und von daher bringt mir das tatsächlich was, ja. Manchmal ist aber auch so, dass ich eine Folge favorisiere und nur weil mir irgendwie ein Gedanke gefallen hat und ich den behalten wollte, und dann favorisiere ich aber die ganze Folge, die dauert 4 Stunden und ich weiß dann gar nicht mehr, warum ich die eigentlich favorisiert hatte. Da müsste ich, glaube ich, nochmal einen anderen Ansatz finden, wie man damit besser umgeht.
Bei meinem kann ich mir tatsächlich Lesezeichen machen an der, also Marker setzen an der Zeit. Aber
ja.
So die perfekte Lösung, dafür muss ich auch 4-mal klicken, was mir da manchmal auch schon wieder, dann muss man wieder auf Kapitel gehen und irgendwie da zack Lesezeichen hinzufügen, vergesse ich dann manchmal auch. Die perfekte Lösung dafür gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig.
Ja.
So eine Art Screenshot wäre es, ne?
Screenshot, genau. Das macht ja der Stefan Schulze.
Ja, weil so ein Screenshot in der App, also quasi also einen Kurzbefehl hat, aber dann quasi einfach so eine Art Marker auch setzt in der Folge, das wäre praktisch.
Hm.
Ja, naja.
Ja, genau, also an die AntennaPod-Community. Genau.
Entwickelt sich dieses AntennaPod quasi in der Community auch weiter? Also sind da Leute, die da, also dass da mehrere dran schreiben an der App?
Soweit ich weiß schon, ja. Also, ja. Ich hatte jüngstens selber die Überlegung, ob ich da was beitragen will, was mich irgendwas geärgert hat. Weil ich weiß jetzt nicht mehr was, aber das wollte ich dann verbessern. Und da, also die haben GitHub, haben die da alles und
okay.
Das ist sehr, sehr aktiv eigentlich auch.
Ja. So, da wir ein Service-Podcast sind und wir den Luxus haben, eine scheue Art des Hörers, die man sonst nie zu Gesicht bekommt, hier bei uns im Podcast haben, Service-Fragen. Johannes, wie lang ist für dich die optimale Länge eines Podcasts? Für alle Podcaster da draußen?
Auf jeden Fall größer 1 Stunde, besser 2 Stunden, sag ich mal.
Alles klar. Wie hoch sollte der persönliche Anteil sein?
Sehr hoch, aber hängt vom Format ab. Also, ja, bei es gibt tatsächlich Sachen, wo ich nur Infos bekomme und die jetzt nicht so den inspirativen Charakter haben. Da muss der Anteil dann nicht so hoch sein, aber sonst bin ich immer für mehr.
Hörst du Profi-Podcast, also Profi im Sinne von, also professionell produziert jetzt von Öffentlich-Rechtlichen oder sonst was? Also hörst du da auch Formate oder jetzt nur in Anführungsstrichen private?
Ja, nee, ich höre fast ausschließlich private. Das Einzige, was ich recht lange drin hatte und mittlerweile deabonniert habe, ist Deutschlandfunk Nova, die eine Stunde History. Mhm. Und die habe ich aber deabonniert, weil es ja das wunderbare Format von Holgi gibt, wo er genau dasselbe nochmal mit Matthias von Helfeld dann zusammen bespricht, den Geschichtsunterricht.
Finde ich total interessant, weil mir ging es ganz genauso. Ich höre auch lieber den Holgi und den Helfeld als die eigentliche Sendung. Finde ich viel spannender.
Ja. Reviewen die quasi oder arbeiten die Sendung nochmal auf? Oder
nee, wie? Vorher. Die haben also quasi, die erzählen übereinander über das, was sie rausgefunden haben, bevor die Sendung an R geht sozusagen. Also,
ach so, okay, spannend. Ne?
Ja. So Background-Infos, ja. Was die so ermittelt haben und recherchiert.
Okay. Genau, ja. Und das hat einerseits manchmal noch mehr Infos drin, also die über die Sendung hinausgehen. Diese Interviews hat es natürlich nicht drin, was dann auch wieder ein bisschen schade ist natürlich, aber mir taugt einfach dieses Lava-mäßige viel besser. Deswegen höre ich dann lieber den beiden zu.
Ja.
Okay, letzte Servicefrage. Spenden, Native Advertising oder Werbespots?
Ja, eigentlich ganz klar Spenden. Am besten, also wenn Werbung, dann in Form von Werbespots, und Native ist
ja. Nervig.
Nervig, genau.
Hast du Daueraufträge? Hast du Podcasts, die du regelmäßig unterstützt, oder bist du spontan Supporter?
Ja, ich habe sowohl als Dauerauftrag habe ich für die Metaebene, und bei anderen spende ich dann unregelmäßig.
Oh.
Genau, mit Einzelüberweisungen, ja.
Zum Thema Werbung im Podcast möchte ich noch kurz eine Hörempfehlung geben, und zwar den Haus 1 Podcast, wo Susanne und Katrin über das Thema Finanzierung gesprochen haben und Werbung in ihren vielen Facetten, und die geben da einfach nochmal eine ganz schöne andere Perspektive drauf, indem sie sagen, pass auf Leute, es gibt Podcast-Formate, die sind einfach davon abhängig, ansonsten könnten sie nicht existieren, und das sind halt oft Podcaste von marginalisierten Gruppen. Insofern, das kann ich euch empfehlen.
Ich habe da übrigens auch ein bisschen meine Meinung geändert.
Aha.
Aber gar nicht deswegen, ich kenne das gar nicht, das Format, aber ich habe da viel drüber nachgedacht und finde es dann, es liegt glaube ich bei mir dran, weil ich im letzten halben Jahr extrem viel US-Podcasts gehört habe und die sind da völlig schmerzfrei. Also und da die Normalisierung, wie man das so schön kennt, da habe ich mich ein bisschen entspannt mittlerweile. Also ich finde Native trotzdem immer noch nervig. Und es gibt auch ein paar amerikanische Sachen da, die ich höre, die echt übertreiben und wo es echt schwierig wird, so, die aber inhaltlich für mich so gut sind, dass ich das dann akzeptiere und dann irgendwie skippe. Aber generell bin ich da auch ein bisschen entspannter jetzt noch, als ich mal zu Anfang unserer Staffel, nee, unseres Podcasts.
Unsere Odyssee.
Bitte macht keine Staffeln.
Nee, ja, bin ich entspannter geworden eigentlich, weil ich es halt dann doch auch schon nachvollziehen kann, wenn man vor allem bei Formaten, die sich schon professionalisieren im Sinne von Produktionstechnik, dass die das dann machen, ist dann für mich schon okay. Ich finde Native-Dings trotzdem immer nervig. Ist aber halt einfach die Problematik. Ich glaube, da wird man sonst, also für andere Spots kriegt man einfach schwierig Kunden, weil das einfach wesentlich teurer ist. Und das lohnt sich dann oft auch für die Werbenden nicht. So, das ist halt einfach so, das muss man so sehen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin entspannter.
Habt ihr mitbekommen, wie 4000 Hertz jetzt damit verfahren?
Ja, die haben so einen Club noch, ne?
Genau, da kannst du halt, ich glaube, für 2,50 Euro im Monat quasi den Feed werbefrei, ja, abonnieren.
Genau, das habe ich von so einem, dieses 20.000 Hertz, was ich mal vorgestellt hatte, dieses Sounddesign-Ding, die haben das nämlich auch schon. Dann zahlst du irgendwie einen Dollar oder $2 kannst du überweisen, dann kriegst du so ein Ad-Free-Link irgendwie, was ich dann auch, ja, finde ich okay. Auch 4000 Hertz ist ja zum Beispiel einfach, das ist ja höchst professionell. Das ist alles super produziert und so. Und da kann ich es dann auch nachvollziehen, wenn die da so viel Geld reinstecken, was in dem ja den Sinne einfach der Fall ist, weil Technik kostet halt Geld, dass man dann das auch wieder zumindest versucht, ein bisschen wieder rauszumachen. Ich weiß gar nicht, ob die das Haupt, macht der Christian Conradi das hauptberuflich wirklich, dieses ist Label, ist das... Weißt du,
also ich weiß, dass er auf jeden Fall auch beim Deutschlandfunk an verschiedenen Formaten mitarbeitet. Okay.
Ja, und dann kann ich schon nachvollziehen, dass die sagen, okay, wir machen hier so ein paar Ads rein. Wen es halt total anpisst, der muss ja auch nicht hören. Dann, ne?
Ja.
So, oder halt einfach 2,50 zahlen und dann kriegst du deinen Ad-Free. Ja. Naja. Aber klar, das Spendenmodell ist erstmal irgendwie das Schönere und gefühlt zumindest im ersten Moment das Sympathischere. Aber wie du das eben mit den marginalisierten Gruppen hast, kann ich das natürlich auch nachvollziehen, weil wenn man nicht so eine Reichweite jetzt, also ich meine, was bei Aufwachen da irgendwie zum Beispiel reinkommt, da denkt man sich ja manchmal, das kann doch gar nicht sein. Da gibt es echt Leute, die spenden einfach 1000 Euro.
Das ist natürlich ein Extrem. Aber die sprechen halt auch darüber, dass vor allem Podcasts von Männern in erster Linie durch Spenden finanziert werden, weil Podcasts von Frauen häufiger auch von Frauen gehört haben und gehört werden und Frauen einfach de facto weniger Geld haben im Schnitt. Und deswegen einfach die Masse der HörerInnen da nicht die Masse an Geld ranbringen kann, die jetzt Aufwachen beispielsweise kriegt, ne?
Und viele Männer-Podcasts auch älter sind. Das ist auch ein großer Vorteil, ne? Dass sie, wenn Tim sich eine Community aufbauen konnte über über 10 Jahre, wo 1000 Leute nur 1 Euro spenden jeden Monat, da braucht es auch Zeit einfach für.
Ne? Ja. Ja, Zeit ist, also ich glaube, die sich wirklich über Spenden finanzieren und da auch irgendwie halbwegs gut von leben können, sind ja einfach diese Blockbuster-Formate, nenne ich sie einfach mal. Die gibt es ja einfach schon sehr lange. Ne? Das ist dann ja, also wenn man jetzt die Metaebenen-Sachen oder halt auch Aufwachen, was bei mir so die jetzt sind, die ich so im Überblick habe, wo das mit den Spenden, glaube ich, ziemlich gut läuft.
Oder so
gibt's noch
ein,
was?
Zwei Gaming-Podcasts, die halt so Spendeneinnahmen im fünfstelligen Bereich haben pro Monat.
Oh, okay. Das ist nochmal.
Wow.
Stimmt, irgendwo lief...
Das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt.
Ja. Ne, irgendwie bei Twitter letztens poppte bei mir sowas auf, irgendwie, dass die richtig viel, irgendwie der 30.000 Euro oder sowas im Monat, oder?
30, weiß ich nicht. Ich glaube, das letzte Stand war 15.000 im Monat, aber ist ja auch schon.
Ja, das ist, ja, also. Das wünscht sich mancher höhere Angestellter.
Johannes, bist du zufrieden mit der ersten Stunde unseres Gespräches? Ach, hast du...
Auf jeden Fall. Oh je, ist ja schon eine Stunde. Ja,
ja, wir haben ganz viel geredet.
Nee, ich glaube,
ich fand's sehr nett. Wir haben einen schönen kleinen Überblick, finde ich, geschafft.
Ja, ich glaube, wir haben auch alles besprochen, was so mir auf dem Herzen lag. Und genau, und noch vieles mehr.
Ja, wenn du Lust hast, du noch, sehr gerne immer wieder. Ne?
Hast du noch einen Wunsch an uns? Irgendwas, was wir noch anders machen können sollen?
Gute Frage. Nee, da habe ich mir tatsächlich, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Gerade, ich hatte letztes Mal diese schöne Formatdiskussion, die ich sehr produktiv fand, wo ihr am Ende, glaube ich, zu einem guten Ergebnis gekommen seid. Und in dem Sinn, macht einfach genauso weiter. Das wäre mein Wunsch.
Da kommen wir zum Anfang, dass ich gar nicht mehr Bescheid weiß.
Dann habe ich doch eine allerletzte Frage, die, glaube ich, auch für Podcasterinnen und Podcaster interessant sind, weil das nur dein erster Podcast ist. Wirst du dir deinen Teil selber anhören? Wirst du dir unser Gespräch reinziehen oder nicht?
Ja, auf jeden Fall werde ich mir das anhören. mal gucken, wie viel davon ich dann noch, wenn ich es mir dann anhöre, tatsächlich auch noch genauso sagen würde. Aber ich werde es mir anhören. Genau.
Sehr gut.
Cool. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich selber zu hören, denn immer. Aber Mut.
Ach so, du hörst sie auch, unsere Folgen, Danny?
Ich muss sie ja hören, wenn ihr Kapitel machen. Ja, da höre ich sie aber immer in 8-facher Geschwindigkeit. Ja. Ich habe mich noch nicht, also manchmal ein paar Fetzen, aber so richtig mal ganz gehört, habe ich mich nicht so richtig getraut. So.
Ich mache das ja immer. Wir sind super, ihr solltet das auch machen. Und dann weißt du auch, Joscha, was wir so besprochen haben.
Ja.
Ja, das ist eben dieses, also wenn man es als sprechendes Denken bezeichnet oder als Labern, dass man häufig, da man ja unreflektiert daherredet, vergisst man sehr schnell, was man gesagt hat. Ne?
Mm.
Also man speichert das nicht so gut ab.
Ja.
Ja.
Aber man denkt, man erzählt nichts, schon ist eine Stunde rum.
Das stimmt. Oder 4 oder 5.
Johannes, vielen Dank, dass du bei uns warst. Mhm. Es war mir eine Freude. Und komm gerne wieder mit einem neuen Thema, wenn du Bock hast.
Genau, wenn ich was hab.
Spätestens, wenn du deinen Podcast hast und vorstellen möchtest.
Genau.
Cool. Joscha, kannst du was einspielen, dann beende ich die Staffel.
Ach so,
die Staffel?
Pass auf, ich beende jetzt unsere Staffel.
Ja.
Das war die Staffel 1 von Audiophil. Seien Sie dabei, wenn es nach der Sommerpause weitergeht und Sie erfahren, ob der Regenmacher von Joscha jemals seinen rechtmäßigen Besitzer wiedergefunden hat, ob Christianes Papers durch alle Peer-Reviews gekommen sind und ob Johannes seinen neuen Tech-Podcast schon monetarisieren konnte. Audiophil Staffel 2 ab 2020 präsentiert von Vorwerk Thermomix.
Und dieser Bosch Fensterreiniger.
Bosch Fensterreiniger. Glasklar. Zum Reinschauen.
War gerne.
Danke,
Bosch,
Johannes.
War Kerscher. Ja.
Danke euch.
Mach's gut, danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. So. So.
Wo du gerade Paper.
Bist du noch da, Johannes, oder ist der jetzt ganz weg?
Der ist jetzt weg.
Der ist schon ganz weg, ja. Das ging schnell.
Ich schreibe mal kurz
nicht mehr so.
Wo du gerade Paper gesagt hast, ich habe ein Paper veröffentlicht. Aber das habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt.
Ja, das musst du gleich erzählen, musst du gleich erzählen. Warte.
Mit E analog. Kannst du das auch.
Ach, mit E, ich dachte immer, es wäre mit M.
Mit M sind Kapitelmarken, mit E sind Editmarken.
Das hast du ja letztes Mal schon gedacht.
Ja, stimmt, aber ich habe irgendwann mal E gedrückt oder M und dann kam irgendwie nichts. Ist auch
wollen
egal.
Wir, ich weiß es, wollen wir ein Business starten?
Ich brauche Geld.
Weiß nicht.
Es gibt doch für Videoschnitt Tastaturen mit den bunten Tasten, kennt ihr die? Da sind so reihenfarbige Tasten, dass der Editor und der Cutter weiß, ach, das ist vorwärts, rückwärts, das stoppt.
Das Audio auch. Es gibt auch Aufkleber.
Podcast-Tastatur.
Also für Ultraschall oder was?
Genau, wir machen bunte Tasten für die wichtigen Funktionen, Beschriften, dass man sich sie kaufen kann. Die eine Hälfte geht in Aktion Sorgen, Joscha, die andere an uns.
Yay.
Und weißt du, die Podcast-Tastatur.
Und diese Audio-Tastatur.
Ja, ich weiß nicht,
in der Tastatur teuer, ist auch so ein Klinkending drin, wo man sein Mikro reinstecken kann.
Nee, da
mit so einem kleinen Fader, mit Mute-Taste, dass du das über
das wird schwierig,
genau, über die Tastatur machst du die Mute-Taste noch, dass du einfach so mit Hard-Click.
Aber das wird schwierig mit dem, da musst du ein Interface da einbauen.
Die Podatur.
Podatur. Und die sind vor allem richtig, also die normale, wenn du jetzt für Cubase oder Pro Tools oder sowas diese Tastatur kaufst, kostet irgendwie 120 Euro.
Ja.
Dieses blöde bedruckte Ding, aber.
Wir machen Kickstarter.
Ja, man könnte das auch einfach, es gibt.
Und das Logo sind unsere drei Gesichter, wie wir alle lächeln.
Das will doch keiner. Du könntest aber auch einfach so Klebepunkte kaufen und sie auf die Tastatur draufkleben.
Weil man ein Klebepunkte-Set.
Also
aber alle Tastaturen sind ja anders.
Die grundsätzlichen Tasten sind ja schon da. Es gibt so Shortcut-Aufkleber auf jeden Fall auch als Ersatz für diese Audiotastaturen.
Ja. Aber ganz ernsthaft, bis zum Kongress brauchen wir Audiophil-Aufkleber, ne, Danny?
Echt?
Ja. Doch.
Wieso? Ja, niemand klebt sich so einen Aufkleber
drauf. Doch, wir machen die Größen.
Jeder unserer
Aufkleber
sind alle weg.
Wir machen Aufkleber, die einmal ein Meter groß sind. 1,20 mal 1,20. wo man zwei Leute braucht, um die Klebefläche von der Vorderseite zu trennen. Weil die so stark haftend sind. Und wenn man einmal die oben festklebt, dann gehen die nie wieder ab.
Dann will ich aber auch Tassen und Pullis und sowas. Aber das finde ich tatsächlich.
Pulli würde ich auch anziehen.
Nee.
Klar, da gibt es Leute, die würden das kaufen. Aber nehmen wir ehrlich, Aufkleber müssen schon sein.
Ja,
ein Podcast ohne Aufkleber ist kein Podcast.
Ist das nicht irgendwie unnötige Ressourcenverschwendung eigentlich, wenn man mal ehrlich ist?
Wir machen Bio-Aufkleber.
Gibt's sowas?
Ja, dann müssen wir hier monetarisieren.
Vegane. Wir machen vegane Papieraufkleber. Ja?
Okay.
Solche Ressourcen meinst du? Ich war jetzt wieder bei Geld.
Ach so, nee.
Geld spielt in diesem Podcast keine Rolle. Wir müssen eh schon wieder 8 Stunden kaufen, wenn wir uns veruploadet haben. Ja. Zurück, ich fand das Gespräch mit Johannes sehr nett. Kann gerne nochmal kommen. Johannes, wenn du noch ein Thema hast.
Wir haben ja gerade mit Johannes gesprochen, stimmt. Das ist, fand ich auch gut.
Und falls noch ein Hörerin, Hörer kommen will, redet mit uns. Ihr seht, das ist total super. Wir sind sehr lieb und begabt.
Gerne auch wirklich nur Hörende.
Ja.
Also nichts gegen die Podcast-Welt.
Wir können auch so einen Werbeblock machen im Hörerinnen-Podcast, dass Leute 30 Sekunden haben, ihren Podcast vorzustellen. Die müssen ganz schnell reden, denn ich habe einen Podcast über. Und dann müssen die, kriegen die eine Rubrik, um Werbung zu machen für unbekannte Podcasts, weißt du? Die außerhalb unserer Kuration laufen. Da können die einfach Werbung machen und egal, wie wir das finden.
Egal, wie wir das
finden. Egal, auch wenn das totale Scheiß- und Nazi-Podcasts sind. Nachher
kommt dann nochmal der Sellner an und sagt dir, das weiß ich nicht, oder?
Liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer. Ich weiß es doch nicht, war jetzt nur eine Idee, vielleicht auch kuratiert. Aber als Angebot.
Ja.
Wir machen Werbung für Podcasts.
Ja.
Also Werbespots verkaufen wir, also verschenken wir.
Ah, verkaufen?
5 Euro.
5 Euro nur?
Ja, pro Sekunde.
Okay.
Wir machen das wie die
richtige Medien.
Ja, desto schneller man ist, das spart.
Es wird in Sekunden abgerechnet. Bei GEMA wird auch, wenn du für ZDF oder sowas machst. 5
Euro pro Sekunde in unserem Podcast ist ein bisschen viel. Ja, hallo,
weißt du, was wir für eine Reichweite haben? Wir haben
weiß ich.
Wie viel Downloads
haben wir? Jetzt überleg doch mal. Es ist ja auch kostenlos. Zum Beispiel was auch folgendermaßen. Der Aufwachen-Podcast ist sehr gut. Das waren keine 10 Euro.
Das waren nicht mal eine Sekunde, oder?
Und die haben pro angefangene Sekunde. 5 Euro pro angefangene Sekunde.
Oh ja, stimmt, angefangene Sekunde. Ja, oder ihr macht das einfach so, schickt uns was und wenn wir das okay finden, dann und ihr keine Nazis seid.
Okay.
Dann spielen wir das vielleicht. Ja. Was haben wir noch so auf dem Plan eigentlich? Ich mach mal hier Klick.
Hör hin, neue Podcast-Vorstellung. Ich möchte mit euch vorher in die Metadiskussion gehen.
Oh, doch nicht dahin.
Doch,
ach so,
hin. Oh. Aber ich habe eine Folge von Martin Sellners Podcast gehört.
Oh, du hast sie echt angetan.
Ja. 45 Minuten. Oh, ich würde total gern mit euch drüber sprechen, weil ich es total interessant fand. Und spannend auch. Inhaltlich.
Sag nochmal ganz kurz für alle, wer das ist.
Also, Martin Sellner. Also, kurz überlegt, wir haben ja uns vor 2, 3 Folgen gefragt, gibt es eigentlich Nazi-Podcasts, rechtspopulistische Podcast-Leute, die eben auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen und uns selber ist keinem am Weg gelaufen. Ich habe also gesucht und unser Fanboy Number One, Marek, hat mich auf diesen Podcast gestoßen von Martin Michael Sellner, ist österreichischer politischer Aktivist, sagt Wikipedia, und Sprecher der rechtsextremen identitären Bewegung Österreichs. Er steht in engem Austausch mit den neuen Rechten in Deutschland. So, und er macht jedenfalls einen Podcast mit vielen Folgen, immer auch lange Podcast, halbe, dreiviertel Stunde lang, bis zu eine Stunde. Genau. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass es das gibt, wir drüber reden wollten und das natürlich eine ganz neue Perspektive bringt und wir ja sowieso streitbarer werden sollten, finde ich ja nach wie vor, dass wir darüber reden sollten in der nächsten Folge und ihr den auch mal hört.
Okay, dann höre ich den mal. Aber das ist echt immer anstrengend für mich. Ich werde da echt immer
Ja, mich hat es auch sehr Aber bei keinem Podcast hätte ich mir so gewünscht, bei diesem mitreden zu dürfen.
Also ich habe ja, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, dass ich im Prinzip gegen erstmal auch komplett andere Meinungen beziehungsweise Gegenüberstellungen irgendwie, also wenn ich jetzt so, ich kann gerne mit konservativen Menschen reden und ziehe da für mich auch was draus. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Podcatcher gehört habt, dieses Hacks und Taps. Ist ja, das höre ich jetzt auch schon länger, seit Stefan das irgendwann mal da erwähnt hatte. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass du halt, also das sind zwei, wie nennt man die nochmal, Spin-Doktoren, ne? So die Wahlkampfleiter und sowas sind. Genau, und einer ist ja von Demokraten und einer, also der, ne, mit für Obama Wahlkampf gemacht hat.
Ach, das sind echte Spin-Doktors,
ja? Ja,
klar. Ich hatte das verstanden. Beim Podcatcher dachte ich, dass die sich in die Rolle eines Spin-Doktors reinversetzen. Nee,
das sind richtige Erfahrene. Deswegen ist dieser Podcast auch wirklich so interessant, weil die halt so eine also die sind, also der Axelrod ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter und die hat eine sehr, die haben einfach mega viel Erfahrung, wie dieser ganze Politikbetrieb da in den USA funktioniert. Und der andere ist halt im Prinzip von den Republikanern, also hat ganz viel für die Republikaner irgendwie an Wahlkampf gemacht. Und da merke ich halt natürlich auch manchmal, dass da Meinungen nicht so ganz übereinstimmen. Ich das aber für mich so, weil ich halt weiß, wie er tickt, ne, und was die Meinungen sind, das für mich dann auch gut verarbeiten kann. Das war eigentlich das Einzige, was ich vorhin so sagen wollte. Bei so einem Nazi ziehe ich natürlich selber da nichts raus, ne?
So, ich finde ich gebe zwei Argumente. Ich finde, erstens kann man ja sagen, man kann solchen Leuten jetzt, sollte man keinen Raum geben und kein öffentliches Podium, während ich ja denke, dass niemand von uns, wenn wir das Hören und Einordnen für bare Münze nehmen würden, deshalb seine politische Meinung ändern. Aber ich finde zweitens, das ist wie mit den Verschwörungstheorien manchmal. Also ich finde, manchmal muss man sich das reinziehen, um das einordnen zu können. Mhm. Und ich finde, da es das jetzt gibt, wir drüber gesprochen haben und das ja viele Leute auch hören, fände ich es einfach gut, das als unsere Aufgabe zu sehen, das einfach sich jetzt mal reinzuziehen und vorzustellen,
ja, gut, dann
einfach, dass es sowas gibt. Weil ja, offensichtlich, wir wussten nicht mal, dass es sowas gibt. Wir hören viele Podcasts. Und einfach zu sagen, hört mal zu, Leute, das gibt es in diesem Spektrum. Und das hören sich Leute an. Und das bewerten Leute gut bei iTunes und fühlen sich dadurch gut informiert.
Hat der gute Bewertung bei iTunes? Weißt du das, wie das aussieht?
Weiß ich nicht. Okay. Ich gucken. Hm. Aber weißt du einfach, dass wir mal, also wir leben, es gibt andere Podcast-Blasen. Und diese mal aufzustechen und zu sehen, wie das da funktioniert, finde ich ein sehr reizvoll spannendes Thema.
Doch,
und ich glaube auch für Christiane, für dich aus dem psychologischen Aspekt nochmal, wie er, weil ich finde ich ganz spannend, wie er über Sachen redet und wie er diese populistische Sprache anwendet zur Manipulation, so finde ich ganz interessant.
Ja, ich höre das. Dann höre ich das bis zum nächsten Mal.
Aber vielleicht können wir, also, was sagst du, Christiane, erstmal per se?
Also wenn wir das dementsprechend einordnen, dann können wir das machen.
Ja, das wäre, also ich meine, niemand, der jetzt unseren Podcast hört, ist, glaube ich, so dämlich, da drauf reinzufallen. Würde ich jetzt einfach so klug, schätze ich unsere Hörer und Hörerinnen ein.
Es ist halt so eine Gratwanderung, weil es halt natürlich auch auf gewisse Art und Weise Aufmerksamkeit bringt.
Ja,
ne?
Aber das finde ich ist irgendwie eigentlich meiner Meinung nach kein wirkliches Argument, weil die Aufmerksamkeit in seiner Blase hat er sowieso und wie gesagt,
ja, nee, eben. So, ja. Und darüber hinaus geben wir ihm aber noch weitere Aufmerksamkeit, die er vielleicht nicht verdient hat.
Naja, aber wenn irgendwas in der Gesellschaft passiert, kann man da ja vielleicht mal drüber reden, was da gerade so passiert. Und auch über die Leute, die irgendwie agieren, ob ich das nun gut finde oder nicht. Aber also drüber sprechen finde ich jetzt irgendwie relativ unproblematisch und verstehe ich auch nicht so ganz immer dieses Argument, dass man dann rechnen kann, Raum geben soll, zumindest in dem Sinne, dass sich das jetzt wie in unserem Format, dass wir das in Anführungsstrichen auseinandernehmen. Ne? Jetzt natürlich, was weiß ich, ich will jetzt hier keine hohen intellektuellen Ansprüche an uns stellen.
Nachher versagen. Es ist die Frage der Reichweite. Die ist, ja, ist Reichweite ganz, Qualität, noch, ja.
Ja, nochmal ganz kurz zu dem Argument, sollte man den Leuten eine Bühne geben oder nicht? Und da finde ich ganz einfach, oder sollte man mit Rechten reden, da bin ich ganz klar auf der Seite, nein, sollte man nicht. Also da brauchst du dir nur mal das Paradox der Toleranz angucken von Karl Popper, da wird alles auf den Punkt gebracht so. Man darf Intoleranz nicht tolerieren und ich finde, wenn man Leuten eine Bühne gibt und die zur Sprache kommen lässt, ist das eine Form von Toleranz. Und da will ich mich einfach komplett von distanzieren.
Aber nur mit Rechten jetzt oder mit Nazis? Also weil ich finde, das ist, also bei Rechten fände ich es irgendwie einfach ein totales schwachsinniges Argument, meiner Meinung nach.
Ja gut,
das ist halt... Weil jemand, der rechtskonservativ ist irgendwie und sagt, okay, ich hab's jetzt irgendwie, ich, so dem kann ich nicht sagen, nee, mit dir rede ich nicht. So, das wird für mich nicht in Ordnung gehen.
Bei die Frage Nazis, ist halt, wo ziehst du die Grenze? Nazis sind auch rechtskonservativ.
Ja, das auch, aber sind halt zusätzlich noch Nazis. Das heißt, sie wollen irgendwie...
Ja, aber wo sind da der Unterschied?
Ja, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, nee, ich fühle mich nicht so wohl damit, dass die Grenzen jetzt geöffnet werden, ne? Der ist für mich rechts so. Mit dem würde ich aber trotzdem noch reden. Und ich habe da irgendwie Ängste vor und so weiter. Also das wäre trotzdem jemand, wo ich noch sagen würde, okay, mit dem kann ich da schon drüber reden. Ich werde sicherlich nicht einer Meinung mit ihm sein, aber ich kann mir seine Argumente anhören. Wohingegen jemand, der sagt, wir müssen uns irgendwie an die Grenze stellen und die alle abschießen, mit dem würde ich nicht mehr reden wollen. So, das wäre für mich so, aber ich kann, also ich glaube zumindest, man kommt irgendwie in der Gesellschaft nicht weiter, wenn man sich da so komplett vorverschließt und sagt, nee, jeder, der irgendwie ansatzweise rechts ist, mit dem quatsche ich nicht mehr. Ich meine, die CDU, CSU. Nee,
es geht ja auch nicht um die Leute, die ansatzweise rechts sind. Aber wenn jemand sagt, wir dürfen die Grenzen nicht öffnen, dann ist das für mich nicht mehr nur ansatzweise rechts, weißt du? Also die Grenzen sind halt fließend. Und nur weil jemand nicht öffentlich sagt, wir ballern jetzt alle ab, heißt das nicht, dass er das vielleicht denkt. So, also
ja,
wie willst du das festmachen?
Aber du kannst ja auch nicht... Aber das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Also man kann ihm ja nicht sagen, nee, ich weiß nicht, ob du vielleicht doch sagst, irgendwie wir sollen jetzt alle umbringen. Deswegen rede ich nicht mit dir. Aber und deswegen schotte ich mich dann von dir. Also ich glaube, da kommt man eigentlich nicht weiter. So, ich meine, beim Sellner ist es tatsächlich so, ne? Der ist schon, das ist halt einfach ein Neonazi. Da muss man irgendwie eigentlich nicht weiter drüber diskutieren, dass er das ist.
Was ich spannend finde, mir sagte der Mann vorher nichts. Ich kannte ihn nur vom Namen. So, jetzt habe ich den Podcast gehört. Jetzt habe ich erfahren, was in so einem Podcast alles möglich ist zu sagen, was auch auf iTunes irgendwie online ist und auf Spotify, was also den legitimen Rahmen in dieser Gesellschaft bildet. Und ich habe den Eindruck, wenn wir ihm jetzt Reichweite geben, diesem Podcast, ist es keine positive Reichweite, also keine Qualität, sondern wir könnten anderen Mithörerinnen hier mal die Chance geben, wenn sie das möchten, so wie ich das gerne gewollt habe, zu erfahren, was hier, wie das, was sagbar ist und wie in einem normalen Format Aussagen gemacht werden, wo mir die Nackenhaare aufstehen. Also eine Warnung eher aussprechen, einer, also,
wisst ihr, was ich meine? Ja, aber dann ohne Snippets, ne?
Ja, ich finde, die Snippets sind so, also für mich so entlarven, weil sie so pauschali. Aber vielleicht müssen
wir. Ja, aber mal ehrlich, ich will nicht in meinem Podcast Snippets von einem Nazi drin haben. Also, dass wir darüber überhaupt diskutieren, finde ich gerade ein bisschen.
Finde ich nicht so problematisch irgendwie.
Ja, aber wir müssen ja sagen, also wollen wir.
Wir können ja paraphrasieren, aber nicht. Ja, wir können ja paraphrasieren, wir können sagen, da hat er dies und das gesagt.
Aber auch Aussprache und so sagt ja auch nochmal viel.
Ich könnte das verschieben und mal auf Hörerfeedback warten.
Ja, Hörerfeedback. Ja. Zweiter Vorschlag, lass uns doch vielleicht den Podcast hören und beim nächsten Mal besprechen, ob wir das Thema überhaupt machen. Also, dass wir alle den gehört haben und dann nochmal aufgrund dieser Basis diese Diskussion nochmal führen. Mhm. Was haltet ihr davon? Weil dann wissen wir, wie dieser Podcast aussieht, was da passiert und ob es nötig ist, Snippets einzuspielen oder nicht und ob es gut oder schlecht ist. Genau, dass wir das einfach eine Folge nach hinten schieben. Und vielleicht kann man ja in die Shownotes diese Folge machen, dann können Hörerinnen und Hörer das ebenfalls hören und entscheiden, sollten wir das aufarbeiten für andere oder nicht.
Darf ich noch was fragen?
Ich will das nicht verlinken. Die Leute können das selber suchen. Indem wir das verlinken in unseren Shownotes, machen wir Werbung dafür. Versteht ihr?
Da habe ich eine andere Einstellung dazu.
Ja, ich auch.
Weil ich glaube nicht, dass wir jemanden, also wir ziehen damit ja nicht Leute an, die das gut finden.
Nein, aber hallo SEO-Kram, Google wird dadurch mehr aufmerksam auf diesen Podcast. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Leute da draufklicken, sondern dass es halt hinter den Kulissen, dass Google das abgreift und als weitere Quelle nutzt, weißt du?
Findest du dann auch, nochmal was anderes, nochmal um dieses mit dem Recht, ich finde das sehr interessant, dass unsere Ansichten da so auseinandergehen. Franziska Schreiber, sagt dir die was? Diese AfD-Aussteigerin, findest du auch, der sollte man keine Plattform zum Beispiel geben? Weil die ist ja auch irgendwie, die ist ja definitiv rechts, also ne, rechts, ich würde die so als neoliberal, rechtskonservativ einstufen. Ist das schon so jemand? Also ich sehe das zum Beispiel nicht so. Ich finde das auch völlig unproblematisch, dass die ein Format auf Funk hat, weil da werden halt irgendwie linke Sachen von Y-Kollektiv oder so ausgestrahlt, dann finde ich das zumindest im Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn ich die Sachen, die sie sagt, irgendwie größtenteils überhaupt nicht mit ihr übereinstimme, auch jetzt irgendwie hat sie sich ja zu der Deutschlandfahne da irgendwie geäußert, dass die Linken sich die wieder zurückerobern sollen, was ich weiß nicht, finde ich irgendwie irrelevant den Diskurs, weil ich irgendwie Fahnen völlig irrelevant für mich finde so und deswegen sehe ich da eigentlich nicht so wirklich die Problematik, aber da wird ja irgendwie viel diskutiert, habe ich jetzt irgendwie viel in Kommentaren gelesen, dass sich Leute aufgeregt haben, man kann der keine Plattform geben und so weiter, aber in einer Demokratie sollte das doch möglich sein, oder? Oder wie siehst du das?
Ja, das sollte in der Demokratie auf jeden Fall möglich sein. Also Meinungsfreiheit ist da schon das wichtigste Gut, was wir auch schützen müssen. Das Problem ist nur, wenn das in einem Jugendkanal geschieht und wenn das vor allem unkommentiert geschieht. Also wenn sie da halt ihre Thesen verbreiten kann und die, also es gucken ja Kinder, ne? Also es gucken ja Zwölfjährige schon. Und wenn dann hier so Thesen verbreitet werden wie Feministen braucht kein Schwein, die
aber verstehen ihre eigene Philosophie nicht. Ist das für Kinder tatsächlich?
Funk gucken super viele, also generell YouTube gucken ja super viele Kinder.
Aber trotzdem nochmal so, ne? Man sagt ja immer, es gibt irgendwie nur eine eigene Wahrheit oder es gibt nicht nur eine Wahrheit im Prinzip, sondern so. Ist es dann aber nicht so, wenn man jetzt diese Y-Kollektiv Sachen zum Beispiel sich anguckt, die ja schon sehr links ist. Ist es nicht genau dasselbe, nur in die andere Richtung?
So. Findest du, die sind sehr links? Ich finde, die bemühen sich schon sehr um Neutralität, sind aber einfach aufgrund...
schon relativ raus, dass das...
Ja, lass mich doch mal aussprechen. Aber aufgrund der Themen, die sie behandeln, wird es natürlich klar, dass sie eher in ein linkes Spektrum reingezählt werden würden. Also wenn sie über, rechte Konzerte berichten, ist ja klar, dass sie dagegen argumentieren, so.
Was ja auch richtig ist, ne? Also mich darf da niemand falsch verstehen. So, ich bin völligst auf dieser Seite. So, ne? So, ich bin mir nur selber immer irgendwie so mit diesen Gedanken, dass ich so denke, gut, irgendwie den Sprachraum muss man halt trotzdem geben. Ist ja halt irgendwie eine Notwendigkeit, weil sonst wird es letztendlich ja auch nicht besser, weil die Leute sich wieder eingeschränkt fühlen und so weiter und von wegen gegen Meinungsfreiheit und so. Das,
Ja, das Ding ist halt, wenn die Leute wirklich Intoleranz predigen und da sehe ich bei Franziska Schreiber auch Ansätze, dann ist das was, da darf man, dem gegenüber darf man nicht tolerant sein, weil wir wissen, wohin das führt.
Aber ich würde dann Unterschied machen für mich zwischen Toleranz, ich sehe das genauso wie du, Christiane, aber wir haben zum Beispiel jetzt bei Franziska Schreiber die Möglichkeit, oder jetzt im schlimmeren Fall Martin Sellner, den kennen viele nur vom Hören, niemand weiß wirklich, wer ist der Typ, der findet wenig statt. Und wir hätten die erste Quelle, wir könnten Originalzitate, also wir könnten ihn selber sprechen lassen, um unseren Hörerinnen und Hörern zu zeigen und selber, guck mal, was dieser Typ sagt. Und wenn ihr jemals Bedenken hattet, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der Vorsitzende in Österreich, der ist eine politische Figur, hört euch das an, was der Mann sagt und was der in ein Mikrofon spricht. Warum sollten wir das nicht tun? Also warum sollten wir so tun, als, ich finde, wenn schlimme Sachen geschehen, müssen die doch öffentlich werden. Man muss das spielen und sagen, das sagt dieser Mann. Und das ist seine Weltsicht. Und jetzt macht ihr dein Bild daraus. Ich habe immer für mich so das Gefühl, so eine innere Zensur, wenn man sagt, die schlimmen Sachen, die auf der Welt gesagt werden, dürfen wir nicht senden. Ich weiß
aber
nicht.
Das Ding vor ist doch, man weiß doch im Grunde, was er sagt. Man weiß doch, was für Thesen er vertritt. Mit welchen Worten er das jetzt macht, ist doch völlig irrelevant. Wir wissen doch sowieso, dass wir dagegen argumentieren werden. Also ich muss mir ja auch nicht meinen Kampf durchlesen, um zu wissen, was da drin steht so. Weißt du? Und erst recht nicht live im Podcast.
Es ist ja ein Call-In-Format, was er da macht. Das heißt, er liest Leserbriefe vor, von denen er selber am Anfang sagt, spoilert, dass er nicht weiß, ob die authentisch sind, ne? Weil sie anonym zugeschickt. Er muss ja Menschen schützen auch davor, dass sie. Also ich finde dieses ganze Konstrukt, dieses Podcast halt so faszinierend, manipulativ und polemisch. Ja, aber vielleicht sollten wir wirklich erst mal hören und dann entscheiden. Vielleicht ist das wirklich die richtige Variante.
Ja, und da würde mich auch wirklich HörerInnen-Feedback interessieren, wie die das sehen. Ja, vielleicht sehe ich das einfach zu extrem, aber ich habe da einfach wirklich gegenüber Intoleranz eine Nulltoleranz-Philosophie. So.
Ich auch. Aber die Sachen sind ja in der Welt. Ich möchte gern, dass die Leute wissen, was der Typ sagt. Das, weißt du, ich finde es viel stärker, wenn wir den zu Wort kommen lassen, weil es das viel entlarvender ist, als wenn ich sage, der hat eine rechtspopulistische Meinung, weil der diese These vertritt. Wenn er selber die These ausspricht, also mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Dass diese Emotion hätte ich gerne übertragen auf andere. So. Aber ich verstehe dich auch vollkommen. Ich verstehe vollkommen, und dies ist auch eine gute Haltung zu sagen, ich möchte dem so wenig wie möglich Raum und Öffentlichkeit geben. Ist ein intellektueller Angang. Aber es gibt auch diesen emotionalen. Und da finde ich, müssen wir ihn sprechen hören. Aber vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich bin kein Rechtsextremsforschungsexperte.
Nee, ich ja auch nicht, ne?
Aber nee, ich auch nicht, aber ich hatte zum Beispiel immer, also ich habe mir ganz gerne zum Beispiel Beatrix von Storch bei Thilo Jung angeguckt, wo ja auch total viele drunter geschrieben haben, darf man nicht senden sowas und so weiter, wo ich aber dachte, ja, okay, wer das guckt, wer nicht total dämlich ist so und das guckt, der wird schon wissen. Also dem sollte das wohl klar sein. Und wenn dann halt Leute zu dämlich sind, sind sie halt zu dämlich. Aber die gibt's halt immer.
Ich würde nicht mal das Wort dämlich nehmen, weil vielleicht bei Martin Sellner oder Eberhard von Storch, das ist ja auf einem hohen intellektuellen Niveau.
Ja,
das könnte ich gut ausdrücken.
Auch im anderen Sinne.
Ja, eher manipulativ. Man kann damit gut spiegeln. Also ich finde, wenn wir das einspielen würden und das ein bisschen auseinander dividieren, könnte man gut belegen, wie manipulativ diese Sprache ist und wie leicht man auch in sowas reingeraten kann. Deshalb müssen wir so sensibel sein und möglichst viel Prävention und Angebote und Gegenrede schaffen. Ja, aber ich glaube, wir sind ja eh alle einig. Es geht ja, glaube ich, nur um das Format. Ne? Also wie macht man, wie ist es am besten, dagegen zu argumentieren?
Ja.
Schauen wir mal. Wir überlegen uns das mal. Ich höre auf jeden Fall mal die Folge. Und dann können wir das nächste Mal nochmal ausdiskutieren und dann eventuell senden oder nicht senden. Und gerne Hörer und Hörerinnen,
Es war eine sehr fruchtbare Diskussion. Mein Herz rast jetzt schon.
Spannend.
So, und jetzt?
Wir sind immer noch bei Hör hin, ne? Podcast-Vorstellungen, neu abonniert.
Genau.
Ich hätte was. Du auch, Jascha?
Ich habe auch was, aber ohne Clips.
Okay.
Ich habe sogar zwei Sachen, wenn ich darf.
Na, das überlegen wir uns noch. Doch,
klar. Eine kurze und eins mit Clip. Ein lustiges und ein normales.
Wir haben nur noch eine Dreiviertelstunde, ne? Ja,
Danny, du musst um 10 ins Bett.
Ja, okay.
Ich fange einfach mal an oder mach weiter. Und zwar habe ich einen neuen Lieblingspodcast und der heißt Kau und Schluck. Und der Jan wird jetzt ein bisschen kichern. Was? Das ist kein Sex-Podcast. Es ist ein Essens-Podcast.
Habe ich mir jetzt auch eher damit assoziiert.
Nur weil ich so gesagt habe, wurde direkt wieder implizit in mich. Ach, naja, ist egal. Macht ihr aber ruhig weiter so.
Auf jeden Fall findet man diesen Podcast unter der grandiosen URL soundcloud.com/guterrapper. Und der wird gemacht von Chris Nanu und Dennis Meyer. Und Dennis Meyer ist ein Sternekoch und der führt das Restaurant Emma Wolf in Mannheim. Und Chris ist ebenfalls Koch. Der macht zum Beispiel auch mit in dem, im Autokino-Podcast, den ich auch irgendwann schon mal erwähnt habe und den ich so unglaublich witzig finde. Also den Chris finde ich extremst witzig. Und beide zeichnen sich durch eine extreme Leidenschaft fürs Kochen aus, aber auch fürs Essen. Also man merkt einfach, dass sie beide total gerne essen, aber eben nicht nur so hoch Haute Cuisine, Sterneküche, sondern halt auch gerne mal eine Milchschnitte. Und das ist einfach so ein Lava-Podcast, wo es ums Essen geht, um Kochen, um Esskultur, um Essen im Fernsehen. Also sie reden auch mal über Fernsehköche, über Essen in der Kindheit, also mit ganz vielen Anekdoten auch und so. Also im Grunde über alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat. Also auch mal so Fragen wie, was ist jetzt besser, McDonald's oder Burger King? Und aber auch wirklich so Fragen hin zur Sterneküche, also welche Bewertungssysteme gibt es da überhaupt für Köche oder wie kommt man überhaupt an einen Stern und so weiter, weil der Dennis natürlich auch aus Erfahrung sprechen kann. Also es ist wirklich extrem abwechslungsreich. Und ich finde es halt ziemlich cool, dass sie so nahbar sind. Also bei dem, na, wie hieß er noch, Goethe, merkt man ja schon so die Expertise und auch eine gewisse Seriosität. Ne? Auch das. Arroganz hast du ja auch manchmal so. Aber es ist halt, die wissen halt, das ist ein Laber-Podcast und die labern halt einfach drauf los. Und da darf man halt auch nicht irgendwie sensibel sein, was die Sprache angeht, weil die labern schon manchmal echt ziemliche Scheiße so und regen sich auch sehr gern auf, ranten auch gern mal und da habe ich euch zwei Ausschnitte mitgebracht, die vielleicht euch auch dazu anregen, was dazu zu sagen. Mach mal erst, ach ja, ich habe es umbenannt, mach einfach den ersten
zuerst. Kau 1 und Kau 2, ich kenne den glaube ich sogar, den Podcast, ich meine, ich habe den schon mal gehört, irgendwann mal vor ein paar Jahren. Naja.
Let's play.
Ich esse auch nicht den Rand von der Pizza. Isst du den Rand von der Pizza?
Ja, das kommt natürlich auf die Pizza an. Ne?
Also findest du den Rand geil? Also so geil, dass du sagst, ey, ich muss den Rand essen? Wie kannst du den Rand nur liegen lassen?
Was? Nee, ich esse einfach wahnsinnig gerne.
Und also dir ist es egal, Hauptsache alles gegessen, ja? Also du machst dir da gar keine Gedanken drüber, oder was?
Nee, ich esse den Rand auch nie pur, weil ich immer so das letzte Drittel der Pizza mit dem bisschen Rand, das drücke ich dann immer so ein bisschen zusammen. So habe ich eigentlich gar keinen Rand.
Okay, und das ist der Trick. So noch so ein bisschen dran ist in der Käse.
Und ja, und wir haben in Aschaffenburg einen, der macht so Steinofenpizza und das ist wirklich geil. Und da schmeckt halt auch der Rand, da ist es halt schön knusprig so. Das ist im Prinzip nichts anderes dann wie so ein Chip, so, weißt du? Klar, ein knuspriger Teig, aber das ist auch super wenig Teig. So klar, wenn du da so einen dicken Teig hast und es ist irgendwie nur, du hast das Gefühl, ich fresse jetzt hier irgendwie ein Brot, aber kein geiles, sondern Pizzabrot irgendwie, dann ist das natürlich total ungeil. Auch mega ungeil, sich so Pizzabrot zu Salat zu bestellen. Auch beim Italiener, beim Lieferanten-Italiener, Leute, die sich da einen Salat bestellen, da ist alles verloren. Du weißt genau, was kommt. Es ist ein Eisbergsalat, einfach durchgeschnitten, irgendwie so ein Thousand Island, so ein Caesar-Dressing drüber geballert aus der Tüte oder so. Dann noch irgendwie, der Salat beim Lieferitaliener ist immer scheiße. Immer scheiße, wirklich.
Das kann ich so nachvollziehen. Du weißt genau, es kommt in so einer Styroporform, so ein bisschen Eisbergsalat, noch so ein paar traurige Tomaten draufgeknallt, so ein bisschen Gurkenscheiben. Und so ein klassisches Nullgeschmack-Joghurt-Dressing obendrauf. Und das ist einfach nur enttäuschend.
Ich hatte in Magdeburg beim Griechen mein schlimmstes Salaterlebnis meines Lebens. Ich wollte einen Salat essen, weil ich auf der Messe mittags war, ne, und ich wollte nicht so was Schlimmes essen und habe einen Salat bestellt in diesem griechischen Restaurant und ich hasse rohe Tomaten, ne, wie die Pest. Und ich habe gesucht, gibt es einen Salat ohne Tomaten? Da stand griechischer Bauernsalat mit Käse und da stand in der Zutatenliste keine Tomaten drin. Da habe ich diesen Salat bestellt und er kam an und er bestand zur Hälfte aus halben Tomaten. Und ich habe einen Ekel und ich habe einen Uso dazu bekommen, mittags um 12.
Ach, schön.
So, da jetzt kommt kein Witz mehr. Ich wollte nur erzählen, dass ich unter Tomatensalat leide.
Gibt's ja, finde ich auch gar nicht geil. Ich mag rohe Tomaten, finde ich auch irgendwie relativ unattraktiv. Ganz
fies. So. Mir fehlt da auch ein Chromosom oder so. Dann gehen dafür. Ich habe dann
komisch Geschmacksempfinden. Also sobald die leicht warm werden, ist überhaupt kein Problem mehr. So ein gleich angeschwenkte Cherry-Tomaten in
oder
der Pfanne.
Oder mit Salz. Gar kein Problem. Schon. Aber es gibt Leute, die beißen in Tomaten und ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Da würde ich eher in eine getragene Socke beißen als in eine Tomate.
Nee, sehe ich nicht so. Ich mag rohe Tomaten.
Falsch.
Ach, so Quatsch. Aber tatsächlich, ich esse die Pizza genauso wie der Chris. Also ich kenne das Phänomen Rand übrig lassen auch nicht, weil ich klappe das immer um und dann...
Ich kenne das generell nicht. Ich finde, also es kommt natürlich darauf an. Ich bin natürlich jemand, der nicht bei so einem Schmutz-Italiener...
Ich liebe Pizzarand.
Ich finde Pizzarand auch total geil. Also gut, muss halt ein guter Teig sein, wo er schon recht hat, ne? Wenn das so, wenn das irgendwie... Also der braucht
die Pizzarand muss so Luftblasen drin sein.
Genau, das muss im Prinzip einfach nur ein ganz dünnes Stück Teig sein, was so art kreisförmig fast ist, so in der Mitte halt Luft. So, dann kann der durchaus delikat sein und der darf auch ruhig ein bisschen schwärzer manchmal sein.
Ja, finde ich auch.
Ist irgendwie das mag ich auch total. Problematisch.
Ja.
Ja, aber das war doch tatsächlich ganz lustig. aber Pizza ist natürlich auch ein Problem, ne?
Pizza ist ein Problem.
Pizza ist, also gute Pizza ist schon schwierig zu bekommen, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, nach meinen Statistiken, die ich natürlich ausführlich erstellt habe, sind
in Excel.
In Excel-Tabellen.
98% der Pizza-Leute, die man so kennt, grottig bis nicht essbar.
Finde ich auch.
Ja, es gibt wirklich immer nur so pro Stadt vielleicht einen oder zwei, die es irgendwie so halbwegs gut machen.
Diesen einen oder diese zwei in Leipzig auch noch nicht gefunden. Wer das irgendwie weiß, der muss diese Information an mich weitertragen, bitte.
Also soll ich mich outen als Schrottfresser?
Was? Du bist auch diese Ekelpizza, oder?
Meine absolute Lieblingspizza.
Nee, ja.
Und jetzt kann ich mir schlimme Hörerkommentare kriegen. Und Joscha wird mich hassen. Aber ich liebe von Domino's diese Hotdog-Pizza.
Die schmeckt ich wollte es nicht sagen. Das ist Julius' Lieblingspizza. Und ich dachte gerade, sagst du das? Das ist abartig. Das ist
ich esse die alle zwei
Perversion.
Jahre mal oder einmal im Jahr oder so. Aber es ist einfach so unfassbar gut.
Pizza Crazy Dog. Ja, weißt du, wie oft ich die schon hier auf dem Tisch hatte? Boah, ey, nee. Ekelhaft.
Ja, das stimmt.
Also worauf man auf jeden Fall achten kann beim Pizzaessen, wenn schon, wenn der Italiener oder auch nicht Italiener, der Pizzabäcker oder Bäckerin damit wirbt, dass sie irgendwie einen Teig hat, der mindestens 24 Stunden, eher 48 Stunden oder 72 Stunden gegangen ist, dann hat man meistens schon relativ gute Karten, dass es ein guter Teig wird und eine gute Pizza ist. Und die gibt's immer mehr, habe ich mittlerweile das Gefühl. Also so hier im Ruhrgebiet ploppt immer mal wieder eine auf, die tatsächlich so, in Dortmund hatte ich jetzt sowas gesehen, irgendwie, die auch so eine Burrata-Pizza haben tatsächlich. Ich muss da unbedingt mal hin. Ja, den man dann so frisch darauf aufschneidet und dann verläuft, oh, herrlich.
Das gibt ja in Köln die 485 Grad, ne, diese Pizza nur für zwei Minuten backen.
Ja, genau, sowas ist perfekt, ne, also eine gute Pizza sollte ja eigentlich, idealerweise hat man halt so einen Ofen, leider habe ich nicht so einen, ich halte schon die ganze Zeit Ausschau immer mal und gucke.
Vielleicht geht das auch im Beefer, der ist auch so heiß.
Stimmt, aber ich habe letztens auch irgendwo ploppte bei mir so eine, scheinbar Instagram kennt mich doch ganz gut, so eine Werbung für so einen Home-Pizza-Backofen, den man auch irgendwie auf 350 oder so Grad kriegt. Mein Backofen, ich habe tatsächlich großes Glück, der geht schon bis 300, was ziemlich cool ist und auch eher selten bei so einem Standard.
Du müsst ja
einmal
Pyrolyse holen.
Pyrolyse?
So ein Pyrolyse-Backofen, die ich selber reinigen bei 400 Grad und einfach kurz die Pizza reinstecken. Kennst du nicht?
Doch. Ja, die, aber da kommt dann nur noch Wasser rein, oder nicht? Und dann
keine
reinigen
Ahnung.
Die sich irgendwie.
Ich würde es auch nicht machen, es war nur Schnapsidee.
Ja, so.
Ich hab noch einen zweiten Ausschnitt, wo Dennis sich so ein bisschen mehr aufregt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch.
Max und ich waren neulich in der Frescas, glaube ich, bei einem Italiener. Das war gar nichts. Da haben wir ein Heidengeld bezahlt. Ich wurde Gott sei Dank eingeladen. Danke, Max. Und kam Vitello Tonnado. Das war sowas von durch. Da war, Gott, das war auch noch, da ging gar nichts ab bei mir. So, da musste ich auch irgendwie, hast noch Brot dazu gegessen. Also da war so viel Mayo drin. Das war so ekelhaft, wirklich. Das Vitello war scheiße. Danach kam, was hatte ich dann noch? Eine Pasta mit Steinpilzen, die war okay. Die Steinpilze waren halt auf keinen Fall frisch. Da war ich so genervt irgendwie. Oh, das war scheiße.
Das tut immer voll weh, wenn man schlechtes Essen bekommt.
Das geht
oder?
Mir das auf den
so,
Sack. Und wenn man dann noch
richtig abgeturnt. Ich glaube, das geht jedem von uns und von euch da draußen so, dass man irgendwie, wenn man schlechtes Essen bekommt und dafür Geld bezahlen muss, dass irgendwie der ganze Tag ruiniert ist, oder? Wir sollten rebellieren. Nur noch gutes Essen. Nur noch gute Restaurants. Und bitte keine Menschen mehr, die keine Ahnung von Gastronomie haben. Dass die, ey, ganz kurz. Ich hasse es. Das habe ich auch getwittert diese Woche irgendwann mal. Ich hasse es, wenn Leute Restaurants eröffnen, die nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Was soll das denn? Ich bin doch auch, ich kann doch auch nicht irgendwie eine Zahnarztpraxis aufmachen und sagen, hey, okay, ich mach dir hier mal A23 und B7 raus, weil ich jetzt so tue, als ob ich Ahnung davon hätte, wie ich Zähne irgendwie bearbeiten kann.
Ja, oder eine Karotte zum Beispiel, der macht ja auch nicht einfach einen Elektrobetrieb auf, weißt du?
Ja, so zum Beispiel. Aber jeder Vollidiot kann ein Restaurant eröffnen, obwohl er keine Ahnung davon hat. Und leider ist es auch so, dass die dann die Immobilien und die Konzession dafür bekommen und dann irgendwie scheiß Essen verkaufen. Warum? Ich finde es voll gut, dass mittlerweile sich irgendwie junge Leute trauen, irgendwas aufzumachen, sei es nur im Burgerladen, und die dann irgendwie auch Bock drauf haben und da irgendwie ihr Herz reinstecken. Aber ich kann es nicht mehr sehen, diese ganzen Leute, die Restaurants eröffnen und keine Ahnung vom Kochen haben und einem irgendwelche Convenience-Scheiße auf dem, also Convenience, weil auch Leute gesagt haben, erklär doch mal bitte, was jetzt Fachbegriffe sind. Convenience bedeutet, du kaufst Produkte zu, also Fertigprodukte, für euch jetzt übersetzt Maggi oder sonst was, genau, und verkaufst es dann im Restaurant. Das hat überhaupt nichts mit Kochen zu tun, ist total schade. Also ich finde, es sollten nur noch Restaurants eröffnet werden von Leuten, die richtig geil sind, richtig Bock haben, irgendwie hier High-End-Küche auf einem bodenständigen Niveau aufzumachen. Was? Ja.
Ja, da bin ich voll bei dir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir ein Problem, weil es einfach im Moment, glaube ich, nicht so sexy ist für viele, den Beruf Koch zu lernen oder auch Restaurantfachfrau, Mann etc. Das siehst du einfach daran, wenn ich in Aschaffenburg in Läden reingehe, wo man mittags mal was essen kann. Ich rede jetzt nicht von einem Restaurant, sondern Läden, die zum Beispiel irgendwie 3-4 Suppen auf der Karte haben, die machen es richtig gut und vielleicht noch so Kleinigkeiten, so ein bisschen Salate oder sonst irgendwas, davon gibt es jede Menge Läden hier, ja, oder so ein Laden hier, der macht nur Stullen, die sind aber trotzdem lecker, und Cappuccino gibt es da ein bisschen was, und da arbeiten natürlich 6-7 Leute im Service, und ich sag dir, von diesen 6-7 Leuten hat niemand das gelernt, das sind einfach nur irgendwelche Leute, die halt von A nach B Teller tragen können, so. Und in der Küche steht da auch keiner, der irgendwas gelernt hat, sondern er wurde einfach zugearbeitet, weil das so ein bisschen, Entschuldigung, verdammte Scheiße, Systemgastronomie ist.
Ja, aber so. Das ist doch auch in Ordnung. Also vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ich meine, einfach Menschen, die Bock haben oder die halt irgendwie gut kochen können oder ein Gefühl dafür haben, abzuschmecken. Von mir aus müssen die auch das nicht gelernt haben. Also wie gesagt, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Es geht nur darum, dass du irgendwie Passion hast und Liebe zu dem, was du tust.
Ja, sehe ich ganz genauso, aber hundertprozentig.
Ich auch.
Auch wie er das hinterher, hat er hinterher nochmal gesagt, dass er das jetzt, also das... Also es gibt ja mittlerweile tatsächlich irgendwie dann mal so kleine Burgerläden oder so, wobei die auch oft eher schlecht als recht sind mittlerweile, weil es einfach so wahnsinnig viele gibt und das irgendwie dann auch viele genossen haben. Aber klar, Leidenschaft ist irgendwie gerade beim Kochen irgendwie ein ganz wichtiges Ding. Und es gibt halt echt so unglaublich viele, eben mit meinen 98%. Ich glaube, das kann man auch noch mal auf Restaurants mit 90% übertragen. Es ist einfach, also es gibt definitiv mehr schlechte Restaurants als gute.
Ja.
Und Convenience geht natürlich gar nicht. Also da rege ich mich auch tierisch auf. So, ich zahle doch nicht, also dann, das ist ja, weiß ich auch, da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein. So, das.
Wollt ihr die Story zu meiner schlechtesten Pizza aller Zeiten erfahren?
Hau mal raus.
Oh ja, bitte.
Ich war zu Gast bei dem Mann meiner noch Schwiegermutter. So. Und der wohnte oder wohnt immer noch in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Dorf mit 20 Leuten. Ja, also wirklich, es ist nicht übertrieben, das Dorf hat wirklich 20 Leute. Da ist halt nichts, ne? Und der war kein besonders guter Gastgeber. Irgendwie hatten wir seit 3 Tagen nichts Warmes auf dem Tisch und ich hatte so Bock, einfach mal was Warmes zu haben. Und ich dachte, hier, Julius, lass uns doch mal bitte eine Pizza bestellen. Ja, es gab einen Pizzalieferdienst, der da auch hinlieferte, und da dachte man schon so, naja, okay, aber wir haben jetzt irgendwie so Bock drauf, wir machen das jetzt einfach. Und da habe ich mir eine Pizza bestellt, eine Pizza Fungi, glaube ich, war das. Lieb ich ja eigentlich. Ja, und es hat erstmal 2 Stunden gedauert, bis die kam, und dann kam die an und war natürlich kalt. Und das Allerschlimmste war, da waren Dosen-Champignons drauf. Ich dachte, scheiße,
ich liebe Dosen-Champignons.
Boah, nee.
Ich habe früher mal Champignons aus der Dose gekauft und habe die so gegessen.
Nee, aber sorry, Dosen-Champignons auf einer Pizza, die man kauft. Aber wenn man sich das selber zu Hause macht, ja, meinetwegen. Aber
das ist jetzt nicht die Königsallee.
Ich dachte, sie wollen mich hier verarschen.
Ich war mal in Köln im angesehenen Steakhouse, wo die Steaks ab 30 Euro aufwärts kosten. Den Laden gibt es echt seit 30 Jahren, soll eine Institution sein. Ich war noch nie da, war da, hab ein Steak bestellt. und da gab es Brot dazu und das Brot war ein Auftaubaguette vom Rewe. Kennt ihr diese Kräuterbutterbaguette, die so eingeschnitten sind?
Da habe ich ein halbes bekommen.
Ja, oh ernsthaft. Gott. Und dann habe ich dem Kellner gesagt, das ist auch ein Rewe-Auftaubaguette. Und dann sagte er, ja, das weiß ich nicht. Ich sage, ja, aber ich. Aber das ist doch unfair. Es war nur das Falsche, es stand Kräuterbutterbaguette. Es war aber das andere. Es gibt doch dieses Kräuterbutter und das.
Es gibt auch so Knoblauchbutter.
Ja, genau. Ja. Es war das Falsche auch noch. Ich war kurz davor, in Rewe zu gehen, das Richtige zu kaufen. Oder das ist aber eine Zumutung. Das geht,
das geht gar voll. Nicht. Nein, das geht das überhaupt nicht. Das geht echt nicht. Also ich meine, ich kann es nachvollziehen, nee, wobei eigentlich, also wie gesagt, alles, also im Restaurant muss meiner Meinung nach alles frisch gemacht werden.
Danke für diesen Podcast-Tipp, es ist der perfekte Rant-Podcast, glaube ich, für Joscha und mich, wir werden ihn immer hören und werden uns dann gegenseitig anrufen und stundenlang schimpfen, wie schlimm alles ist.
Ich habe nochmal eine Empfehlung zu Pizza-Menschen, die meisten guten Pizzabäckerinnen haben keinen Lieferservice. Also ich kenne tatsächlich keinen, der liefert, der gut ist. Der wirklich gut ist.
Ja, ich meine, dafür so. Muss, also so Restaurants haben ja sowieso, wenn dann nur mit Foodora oder so, und das nimmt ja auch wieder ab, habe ich so das Gefühl.
Foodora ist schon wieder pleite.
Ja, die sind pleite.
Ja.
Aber es ist, also ist wirklich Pizzen so, dass eigentlich
kriegst du meistens nicht geliefert. Kriegst du halt nicht bei Lieferdiensten.
Weil der Pizza, ich hatte mich mal da in meiner Heimat, wo ich herkomme, hatte ich mich mal mit so einem Pizzabäcker, der auch gute Pizza macht, irgendwie unterhalten und er meint halt, nee, die schmeckt ja nicht, wenn ich die liefere, deswegen liefere ich die nicht. So, und wenn du die halt abholen willst, so, dann macht das halt, ist dein eigenes Problem, aber ich sag dir natürlich, ist sie am besten hier, so, weil nur frisch aus dem Ofen schmeckt die gut. Ich habe mir die trotzdem manchmal abgeholt, so, ne, gar keine Frage. Aber da merkt man halt, das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie, wenn Leute das ernst nehmen, was sie machen, und wenn es nur die Pizza ist, der macht halt nur Pizza eigentlich, ja, der hat noch so ein paar Nudelgerichte, aber die sind ja auch meistens nicht so, so viel Achtsamkeit zu schenken,
ja, das ist ja auch noch so eine Heuristik, ne? Je größer die Karte, desto schlechter das Restaurant.
Definitiv.
Kennt ihr diesen Internet-Meme, wo dieser bekiffte Typ beim ein Foto hochlädt vom Pizzaserver und sagt, ey, was habt ihr für eine scheiß Pizza geliefert? Da ist überhaupt kein Belach drauf. Und 5 Minuten später ein zweites Posting macht, wo er sagt, oh, Entschuldigung, sorry, war mein Fehler, ich habe den Karton falsch rum aufgemacht. Also wo die Pizza dann mit dem Belach auf dem Deckel lag. Ja. Fand ich total lustig damals. 1998, als das rauskam, dieser Gag.
Ja.
Kommt in die Shownotes.
So, nächste Podcast-Vorstellung.
Kurze Joscha, Pause, eine Minute. Kurze Pause, ja. Eine Minute. Danke.
Ich bin dran gleich. Ja.
Ja, ich habe diesen Podcast gehört und dachte, ich muss dir den vorstellen.
Ich habe den sogar schon mal gehört irgendwann mal. Ne? Das war so zu meiner Anfangs-Podcast-Zeit. Da habe ich irgendwie habe ich auch nach Essens-Podcast und dann ist der aber durch Podcatcher-Wechsel irgendwie tatsächlich aus meinem Feed wieder. Deswegen bin ich ganz froh, dass du den jetzt vorgeschlagen hast.
Ja, oh, ich liebe den einfach. Also die benutzen halt manchmal auch Wörter, wo ich mir denke, so wenn wir das hier bei uns im Podcast sagen würden, da wäre der Shitstorm aber riesig. Ne?
Aber ja, das sind halt Köche, ne?
Ja, also bei denen kann ich es halt irgendwie auch verzeihen. So.
Mhm. Nee, das geht schon. Ich höre da auf jeden Fall mal wieder mehr rein. Gute Empfehlung. Pizza, ich hätte auch Lust auf Pizza mal wieder. Ja, aber das mit den großen Karten hast du auf jeden Fall recht. Wenn man schon einen sieht, ein Italiener, der... Gut, Schnitzel ist jetzt nicht unbedingt was Unitalienisches, aber der zusätzlich noch Döner.
Der Indisch hat.
Döner, genau, Indisch, Döner.
Das verstehe ich auch nicht so.
Gyros
so,
auch noch?
Oder ja, nee, ja. Ist
okay. Ja, und alles mit Hollandaise und Käse überbacken natürlich.
Schlimm, ey. Das von diesem Typen, der Gyros aus der Tüte mit Mayonnaise gegessen hat, habe ich mal erzählt, ne? Sagt dir das was?
Nee.
Der Ex-Mann der Schwester meiner besten Freundin, der hatte wirklich so, also der, also wenn du auf der einen Seite ein Gourmet hast und auf der anderen Seite ein anderes Extrem, dann ist er das andere, personifiziert das andere Extrem, ja. Und sein Lieblingsessen war, pass auf, es gibt auch so Gyros in so Tüten, so gefroren, ja, ne? Was so einfach nur so eine graue Fleischmasse ist, ja. Ne? So, das hat er sich gebraten, aber auch nicht wirklich kross angebraten, sondern nur so, dass es halt warm war. Er hat das auf den Teller gekippt. Und dann hat er sich Mayo drüber gekippt und das gegessen. Ist das nicht das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann?
Oh, das ist ekelhaft, ja.
Ja. Ja.
Brr. Ja, ich kenne sowas ja von meinen Klienten. Also, ne, so, ich bin jetzt so, ich habe irgendwann mal musste ich mit einem, bin ich samstags hingefahren, ja, wir kochen heute, was willst du machen? Ja, ich will Gyros-Pizza machen. Ja. Haben die sich halt, hat er irgendwo bei Chefkoch so ein Rezept.
Oh.
Dann halt diesen fertigen Teig, den man so kaufen kann, ne? Ist jetzt natürlich auch nicht meine Präferenz, kann ich aber immer noch sagen, ja, okay, geht vielleicht noch so, kann man vielleicht mal machen. Aber dann waren da irgendwie auch Dosenchampignons drauf, irgendwie Ananas.
Oh.
Dann halt zwei Tüten auf einem Blech von diesem Gyros Tiefkühlfleisch.
Oh Gott.
Dann Hollandaise drauf und dann Gouda-Käse drauf und die Pizza war halt ungelogen 10 cm dick, oder? So, also der Teig konnte auf jeden Fall nicht garen.
Oh, es ist so widerlich.
Ja, aber die Jungs waren total geil, die waren, naja, ich habe auch nicht mitgegessen. Genau, machen wir mal weiter. Soll ich
vorstellen? Wer stellt vor, du, Jascha?
Kann ich machen. Also das ist jetzt auch so, wir legen das ja so ein bisschen zusammen mit neu abonniert eigentlich mittlerweile, diese Kategorie, ne?
Ja.
Genau, das verschmilzt. Hast du wieder Musik mitgebracht?
Nee. Dann nehme ich, glaube ich, nicht den Krömer-Podcast, auch wenn ich ihn jetzt so anteaser, weil er auch sehr lustig ist, sondern ich habe was zum Schlafen gefunden, zum Einschlafen.
Oh, das ist gut.
Ja, ne?
Für meine Zahn-OP morgen.
Ist aber amerikanisch. Weiß nicht, wie weit ich das statt war, nicht so deins. Ne? Nocturne heißt der. Denkt man natürlich sofort irgendwie an Musik und an Chopin wahrscheinlich. Genau. Und Vanessa Lowe ist die Hostin. Hostin? Die Host? Nee, im Englischen ist ja alles gleich, ne?
It's a female host.
Ja. Genau. Und das ist so ein. Auch hier KCRW, deswegen da bin ich über dieses David Fincher-Ding tatsächlich auch dann, weil ich dann gesehen habe, oh, KCRW machen auch Podcasts. Logischerweise, irgendwie wie alle Ami-Radiosender wahrscheinlich. Genau, ist aber ein reines Podcast-Format. Geht immer so grob eine halbe Stunde. Ja, 35 Minuten, 30 Minuten. Und es geht um Nacht, also deswegen auch Nocturne, eine Nocturne. Heißt es im Deutsch, glaube ich, ist ja auch, ist genau das Lied der Nacht, ne? Ich gucke hier nochmal gerade. Komme ich direkt auf Nocturnal Animals bei Wikipedia. Guter Film auch übrigens. Genau, ist eine musikalische Form, entstandene Musikform, die ihre Besetzung und Satzstruktur nicht festlegt und es ist eigentlich immer so eine Art Nachtlied gewesen. Da gibt es auch wirklich schöne Sachen in der Klassik von. Genau, gibt es aber irgendwie wohl auch als Stilrichtung, hatte ich dann gesehen, in einer Malerei dieser, wie heißt denn nochmal? So ein. Weiß ich jetzt nicht mehr. Wie heißt denn nochmal dieser Typ? So ein Maler.
Ja,
das war David Friedrich, genau.
Ah ja.
Okay. Genau, der hat das wohl auch aufgegriffen. Wie auch immer, es geht halt natürlich deswegen um Nacht, um alles so, was so, alle möglichen Sachen, die in der Nacht passieren. Ob es nun die blaue Stunde ist, worüber die dann, sie dann reden, sind Features. Also es ist voll ausproduziert, deswegen macht es auch Spaß, wirklich das zu hören. Es sind immer so kleine Interviews drin mit Leuten, die halt irgendwie das betrifft. Es gibt eine Folge, die mochte ich gern, The Sound of Moonlight, wo die mit jemandem darüber sprechen, wie der Mond quasi klingt. Also was man dafür
wie eine flache Erde.
Ja, was man damit für ein Gefühl, also ging es viel um Grillen und solche Sachen, die halt eben noch, erklären die, was es für unterschiedliche Grillen gibt, die halt nachts ihren Sound machen, also was man quasi im Kopf so mit Nacht verbindet, das sind immer die verschiedenen Themen, die da haben. Und es ist irgendwie, die Hostin ist sehr gut, finde ich, die hat eine schöne Stimme, also man merkt, dass die Radioprofi auch ist irgendwie. Deswegen ist es sehr produziert, sehr schön produziert und ich bin gut bei eingeschlafen und es ist vor allem halt deswegen für mich auch so interessant gewesen, weil es halt diesen Sound-Aspekt sehr gut rausarbeitet und das habe ich das Gefühl, das haben die Amerikaner sowieso noch mal irgendwie so ein bisschen besser drauf. Liegt, mag vielleicht an dieser extremen Radio-Vergangen, also die haben ja einfach eine ganz andere Radiokultur als wir hier liegen. Aber ich habe irgendwie das immer so, was Sound angeht, sind die größtenteils zumindest irgendwie besser produziert. Es gibt allerdings auch wenig solche Formate im Deutschen, habe ich zumindest das Gefühl, die sich so intensiver mit dieser auditiven Darstellung quasi des Themas, eines solchen Themas, was auch immer es jetzt ist, beschäftigen. Deswegen, den möchte ich gerne empfehlen. Ich bin da dabei passend zu dem Namen auch schon eingeschlafen. Aber positiv eingeschlafen, nicht vor Langeweile, sondern weil ich halt müde war und das zum Einpennen gehört habe. Genau. Schönes Ding. Finde ich gut. Ich werde mal nochmal weiter gucken, was KCRW da noch so in petto hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wo ich gerade so bei Ami-Sachen bin, ich finde, die haben ganz oft irgendwie angenehmere Stimmen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Kommt euch das auch so, na, Danny, du hast ja keine Ami-Formate, ne? Aber ich finde, so vom Tonus, wie die Stimme halt klingt, gerade bei Männern oft, ist das da, die haben, gibt's da irgendwie was drüber, dass Amerikaner dunklere Stimmen oder so haben? Oder liegt es oft daran, weil es dann doch viele Radioprofis sind oder so? Ich weiß es nicht genau. Ist mir aber bisher aufgefallen, dass die immer ein bisschen, es klingt alles so ein bisschen sonorer und deswegen natürlich beruhigend und angenehm. Denn niemand hört dich nicht, du bist gemutet.
Vocal fry. Vielleicht genau. Pitchen die sich einfach runter.
Das könnte alle natürlich sein. Glaube ich aber nicht, oder?
Ich finde vor allem, dass sie sich viel, viel ähnlicher anhören als deutschsprachige Podcaster. Das vielleicht ist es einfach so ein auch Gewohnheitsding.
Da sind wir, da kommen die Rassisten in uns raus.
Naja, das hat doch mit Rassismus nichts zu tun.
Die hören
sich
alle gleich an.
Die Nationalisten.
Nein, ich gehe davon aus, dass es so ein Gewohnheitsding ist.
Ich weiß auch nicht, ich kann das auch überhaupt nicht belegen. Mir ist das nur so in letzter Zeit aufgefallen, dass ich oft das Gefühl hatte, dass sich amerikanische Stimmen angenehmer anhören als deutsche. Weiß ich nicht, vielleicht geht es ja irgendwem ähnlich und kann mir da beipflichten oder eben nicht. Das ist auch rein subjektiv gewesen. Kann auch an den Formaten liegen, die ich gerade gehört habe. Ich habe jetzt ja auch nicht alle amerikanischen Podcasts gehört. Von daher.
Du bist nicht nur Audio, sondern auch anglophil.
Das kann sein, ja. Bin ich wirklich ein bisschen. Ich finde, die englische Sprache macht alles so schön einfach und klingt manchmal so. Im Deutschen ist es manchmal so kompliziert, gerade was so technische Sachen angeht.
Ja, auch was wissenschaftliche Sachen angeht.
Ja, da sicherlich vor allem auch, ne?
Ja.
Naja, wie auch immer, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich fand, das ist ein sehr schönes Format. Vor allem Leute, die auf Sound stehen. Ja, Danny, cool. Wozu?
Klar, wollte zum Abschluss. Oh, ich krieg was gespielt. Wollt ihr zum Abschluss noch was Lustiges haben oder was Informatives?
Hau doch beide schnell raus.
Okay, also, dann als erstes bin ich wirklich drauf gestoßen, weil der Dirk Prims, hat uns ja empfohlen auf Twitter, weil er uns gehört hat. Und da habe ich seinen Anerzählt-Podcast reingehört, den kannte ich noch nicht. Und war direkt gefesselt, weil er macht so kurze Episoden und geht so durch Themen durch und erzählt die, also der Podcast heißt Anerzählt und erzählt die wirklich an. Also grobe Stichworte, ein paar Minuten, um in ein Thema einzusteigen. Und ich habe ein paar Folgen gehört und fand die total spannend. Der hat das total schön erzählt, total informativ. Und dann stellte ich fest, ja, stimmt doch was nicht. Und dann habe ich erst festgestellt und mitbekommen, dass er die durchnummeriert. Also er fängt bei der 1 an und ist jetzt bei 980 oder so. Und die Inhalte haben immer was mit der Zahl zu tun. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, weil ich es ja von rückwärts gehört habe. Ne? Also zum Beispiel, 931 ist eine DIN-Nummer für Schrauben. Da erzählt er halt was über DIN-Nummern und Schrauben. 10 Minuten lang. Und das interessiert dich eigentlich überhaupt nicht, das Thema, aber er macht es total spannend und du hast hinterher den Eindruck, ach, ich habe was gelernt. Und wenn ich irgendwann mal mit dem Cocktailabend sitze und mir den sauersten Cocktail der Welt machen lasse, habe ich was zu erzählen. Also es ist wirklich, es bleibt ein bisschen was hängen. Oder Folge 920 ist dann, welcher Film hat 9,2 Punkte in der Internet-Movie-Database und ist damit der erfolgreichste Film? Oder was ich habe mir aufgeschrieben, Folge 567. Sind 567 ist der Durchschnittsgewicht eines Formel-1-Wagens und erzählt dann über die Formel 1 und Autos. Also
wie cool,
völlig ja zusammenhanglos eigentlich, aber immer sehr informativ und lustig. Und ich höre die Folgen jetzt wirklich bestimmt, weiß nicht, 5, 6 am Tag, einfach so weg. Ne?
Ja, kann ich empfehlen. 937 Spülkasten.
Super, ist halt witzig gemacht, weil sind so Themen, auf die stößt du überhaupt nicht im normalen Leben. Und dann hörst du da 10 Minuten und denkst dich, ach, ich weiß da jetzt alles drüber.
Stimmt, er hatte bei Twitter geschrieben, ne? Ich hatte das gesehen und bin dann aber irgendwie, hab's verpeilt. Ich wollte das nämlich auch abonnieren.
Also kann ich nur empfehlen und optimale Podcastlänge, 10 Minuten, kann man gut weghören. Perfekt. Echt cool. Macht richtig Spaß zu hören. Und er hat auch Hörerinnen und Hörer-Feedback gerne, weil er möchte gerne auf Themen gestoßen werden, auf Nummern und Zahlen. Und er sagt auch immer, von wem die Themenvorschläge kommen. Ja, fand ich cool. Ein ganz spannendes neues Konzept und mal gucken, wie viele Nummern noch kommen. Ich find's richtig gut.
Hat der dann schon 940 Folgen gemacht, oder was?
Mhm.
Krass. Ja gut, bei 5 Minuten, ja, aber
wenn
trotzdem.
Wenn du überlegst, wie viele Sendeminuten das sind, na, das ist schon krass.
Ja.
Und macht echt Spaß zu hören, ist wirklich sehr unterhaltsam.
Der fotografiert ganz viel, ne, habe ich gesehen irgendwo.
Der gibt sich auch total Mühe, der hat für jeden Folge auch ein neues Icon-Bild, Vorschaubild.
Ja, sehe ich auch gerade.
Da steckt Mühe hinter.
Ich bin ja von wegen Fotografieren so begeistert von diesen Zeiss-Objektiven, diese alten.
Mhm.
Wie schön die aussehen. Und wie geil die vor allem klingen, wenn man die Blende verstellt. Das ist der Wahnsinn.
Die machen noch ein richtiges manuelles Geräusch.
Wirklich. Naja.
Mein zweiter Podcast, den ich vorstellen will, ist ein schöner White Dude Talk Podcast, weil den haben wir schon lange keinen
mehr im Podcast. Davon gibt es zu wenig in Deutschland.
Zwei Männer unterhalten sich. Aber ich finde ihn ganz besonders, denn es sind Florentin Will und Stefan Tietze mit dem Podcast UFO.
Die hatten wir doch schon mal.
Das Podcast UFO hatten wir schon, vorgestellt.
Nein, aber die beiden hatten wir schon mal.
Ja, ich bin ja Florentin Will Fan, weil ich finde, was die beiden echt gut machen. Sie sind wie andere White-Dude-Podcasts, finden sich selber persönlich nicht geil. Also sie sind nicht permanent am Reden, wie geile Typen sie eigentlich sind, sondern fast das nerdige Gegenteil davon. Dann sind sie ja beide professionelle Comedy-Autoren gewesen und wissen daher, dass es für den Humor gut ist, sich nicht gegenseitig zu beschimpfen. Also dieser ganze Podcast kommt ohne diesen Dude-Talk aus mit ach, was du für einen Scheiße machst, bist du dick, was machst du, ich bin cooler als du, ach, was du wieder gemacht hast, sondern es ist immer so auf sich selbst bezogen. Also sie erzählen so lustige Anekdoten aus ihrem Leben und haben praktisch so Niederstatus und das finde ich sehr angenehm zu hören, weil es echt Spaß macht. Und da sie beide, die waren ja, glaube ich, auch Redakteure für Neo-Magazin und so, es kommen so Impro-Elemente vor, wie bei dem letzten Podcast von Florentin Will auch, die fangen zwischendurch mal an, auch einfach so Improvisationstheater zu machen und das finde ich unfassbar unterhaltsam. Genau, macht Spaß. Und ich habe euch einen 2,5-Minuten-Clip dazu mitgebracht, weil ich habe den ausgewählt, weil ich dachte, der passt auch gut zu uns, weil ihr auch ein bisschen sozial komisch seid, so wie ich. Der Joscha sagt ja auch immer, er mag Menschen nicht. Und sie unterhalten sich in einer der letzten Folgen darum, dass als Einsteiger, da wo der eine wohnt, der Stefan Tietze eine Hausparty geplant ist, damit sich die Nachbarn alle kennenlernen, ja. Und er hat es total vergessen, auch überhaupt keinen Bock eigentlich auf diese Hausparty, kommt also nach Hause und stellt fest, ach, jetzt machen die das und ich habe den Aushang nicht richtig gelesen und bitteschön.
Der Arme. Ja.
Du musst abspielen.
Ach so.
Bitteschön, war gemeint mit, los geht's.
Wie heißt denn das?
Der Podcast UFO. Ich habe ja nur 2 Clips geschickt. Ach, jetzt müssen wir alles rausschneiden.
Joshua. Ah, da ist es. Ja. Du hast sie so spät geschickt. Ich konnte sie so
Ja, Entschuldigung, es war alles meine
Schlecht anfangen.
Habe ich schon ein paar Monate diesen Zettel im Flur hängen sehen, wo drauf stand, dass die Nachbarn sich alle unbedingt mal kennenlernen wollen, enger. Weil über die Jahre ist es da eine Nachbarschaft zusammengekommen in diesem Haus, wo 8, 9 Parteien drin wohnen. Niemand kennt sich so wirklich. Und ich muss sagen, ich finde das perfekt. Es gibt auch nichts Besseres, als seinen Nachbarn nicht zu kennen. Ab und zu mal zu klopfen, weil man ein Paket will und das war's.
Ab und zu mal ein Kratzeis rauszuholen.
Darüber hinaus will man noch nichts mit den Nachbarn zu tun haben. So, jetzt haben die aber sich überlegt, na gut, wir machen das Riesenfest. Und alle Nachbarn haben zugesagt. Und ich dachte mir, nein, du gehst einfach nicht hin und gut ist. Hab es auch von vergessen. Komm dann aber wieder. Und viele wissen es schon, wie unsere Hörer, ich wohne im Erdgeschoss. So, jetzt haben die sich überlegt, im Garten zu feiern. Und zwar
Aber wenn man deine Wohnung kennt, ist es
direkt,
fantastisch.
Direkt vor meinem Schlafzimmer stand der Tisch. Und die eine Hälfte hat direkt reingeschaut in meine Wohnung. Die andere Hälfte saß wenige Zentimeter davon entfernt. Auf der Fensterbank stand der Lautsprecher, wo Musik rauslief, so eine rotierende Disco-Kugel, die meine ganze Wohnung erleuchtet hat. Pinnchen, Rumflaschen, Colaflaschen, alles stand da drauf. Ich komme nach Hause und meine erste Reaktion ist, mich flach auf den Boden zu legen, damit die mich nicht sehen. Ich habe kein Licht angemacht und das heißt, ich bin so, es war so 10:30, 10 Uhr. So, und das war voll im Gange da draußen. Und mein Schlafzimmer war hell erleuchtet, wirklich. Weil es draußen sind, haben die auch Scheinwerfer aufgebaut. What? Und Lichterketten im Garten und so. Ja, die wollten sich immer so richtig schön kennenlernen.
Feuerspucker.
Ja. So ein Löwe. Und der blöde Vollidiot aus dem Erdgeschoss ist halt nicht erschienen.
Ja.
Jetzt wollte ich aber dringend schlafen. Wenn ich in mein Schlafzimmer gegangen wäre, und dann bin ich in dieser Kurzschlussreaktion in ein Schlafzimmer gegangen, ich dachte, die sehen mich da nicht, weil meine, habe ich meine Tasche da hingelegt und so, und bin dann, habe ich dann gesehen, dass die mich alle gerade sehen könnten. Dann bin ich wieder in die Hocke gegangen und bin dann so im Krieg, wie man das kennt aus so Bootcamp-Army-Filmen, bin ich dann so langsam in den Flur wieder, in Sicherheit, weil mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer waren dem Ganzen ausgesetzt, ja. Total. Also bin ich in den Flur gegangen. Meine Wohnung war stockfinster und ich habe mir, was mache ich jetzt? Erstmal muss ich meine Tickets für morgen für das Formel-1-Rennen noch ausdrucken. Dann muss ich primär schlafen, mein Handy aufladen, mehr muss ich nicht machen heute Abend mehr. Ich kann aber nicht in mein Schlafzimmer mehr, weil dann sehen die mich.
Aber ganz kurz, wie ist deine Vorhangsituation?
Vorhangsituation? Ich habe keinen Vorhang.
Du hast gar keinen
Nein,
Vorhang?
Ich habe Jalousien.
Ah, okay. Und die sind außen am Fenster.
Die sind außen am Fenster. Ich kann aber nicht. Ich kann denen aber unter keinen Umständen sagen, dass ich zu Hause bin. Weil erstmal kann ich die Jalousien noch nicht runtermachen, weil die Fensterbank vollgestellt ist mit ganz vielen Sachen. Und die Bluetooth-Box und all so ein Scheiß. Und deswegen, also unter keinen Umständen kann ich die Rollladen zumachen. Unter keinen Umständen kann ich Licht anmachen. Und dann stand ich da, ich warte jetzt einfach, bis die Party vorbei ist, habe mich in meinen dunklen Flur gesetzt. Und so eine Stunde saß ich da, hat dann noch um mein Handy durchgescrollt, was dann irgendwann leer war. Aber ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Ist das jetzt mein Leben? Ich bin sozial so in eine Einbahnstraße gerast.
Ich musste mir gerade vorstellen, wie diese Party draußen im vollen Gang ist und du siehst nur, wie die Jalousien langsam runtergehen.
Diese Geschichte kommt, dieser Teaser, die Geschichte geht noch 10 Minuten genauso weiter und diese Rollos werden noch eine entscheidende Rolle spielen, weil sie sich noch diskutieren, ob man die nicht ganz, ganz langsam runterlassen kann, dass quasi die Menschen das nicht wahrnehmen. Also hört euch die Geschichte zu ändern, sie ist sehr lustig, ein grandioses Finale. Ich mag das Podcast-Info sehr gerne.
In welcher Folge finden wir das denn? Weißt du das?
Wird verlinkt in den Shownotes.
Wird verlinkt in den
Shownotes. Ich will es ja jetzt sofort in meinen Podcast verpacken.
Es ist sehr lustig, was? Ja, ich bin Florentin Will Fanboy, ich weiß nicht warum. Die Folge heißt 181 Zapata.
Ah ja, okay.
Kann man von Anfang anhören. Die Anfang, wie er sich einen Zeh gebrochen hat, ist auch sehr lustig.
Ja, cool. Hör ich rein. Wollte ich sowieso ewig schon mal reinhören. Jetzt habe ich einen Anlass. Danke.
Schön.
Ich finde ihn halt so lustig, den könnte ich morgen beim Zahnarzt nämlich nicht hören, weil ich Angst hätte, ich müsste lachen, während ich da die ganzen Sachen im
Gesicht habe. Von wegen nochmal Zahnarztmusik hören, habe ich vorhin gar nicht gehört, Podcast hören oder was auch immer. Hörst du das auf dem Stuhl dann da oder was, während du
genau,
da liegst?
Genau, ich habe meinem Zahnarzt einen Deal, dass ich meine Kopfhörer tragen kann, während der mir die Implantate reinschreibt.
Ach so.
Und dann sind Zahnärzte auch die ganze Zeit, glaube ich, froh, weil man nicht währenddessen immer so Sachen sagt wie und der Zahnarzt muss einen auch nichts fragen. Ich glaube, Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen und Helfer haben immer das Bedürfnis, mit Patienten zu reden, wenn sie denken, sie langweilen sich. Und deshalb bin ich da einfach weg. Und deshalb brauche ich eine Sendung, die mich so unterhält, dass ich denke, ach, 90 Minuten Implantate bohren schon vorbei, das ging aber schnell. Verstehst du?
Ja.
So.
Joa, schön. Haben wir noch was auf dem Plan? Bier steht hier noch.
Ach ja, das methodisch inkorrekt Bier. Wir haben keinen Namensvorschlag gemacht. Das Bier gärt jetzt. Ich habe es in die Flaschen gefüllt. Es lagert sich jetzt aus.
Das ist ja schon bald soweit, ne?
Eben. Es muss ja mindestens 4 Wochen lagern. Ich habe es also letzte Woche in die Flaschen gemacht zur Nachgärung. Wir haben es Kohlensäure gemacht. Und jetzt fängt es an, also sich auszulagern, die Hefe abzusetzen. Wir brauchen aber nur einen Namen. Hat jemand eine Idee?
Ich habe es nicht so mit Namen, ne? Weißt du, wie lange ich immer für irgendwelche blöden Songstücke für einen Namen brauche? Furchtbar.
Wie wär's mit Min? M-I-N. Wie Gin. Nur Min.
Min.
Wäre ein geiles Etikett auf jeden Fall.
Was heißt
M-I-N.
Denn das? Ist das eine Abkürzung? Achso. Aber da. Achso. Min. Aber das. Ja, okay.
Oder wir nennen es Bier. Was trinken wir heute? Bier.
Bier? Mit A?
Bier. Nee, Bier. Ach, ich weiß doch.
Darf ich mich enthalten?
Boah, ich auch.
Ach, bitte.
Hörerinnen, sag doch mal.
Hörerinnen, jetzt ist es spät. Wann sollen wir denn noch Feedback kriegen? Es muss wir sind bis 4. Oktober.
Stimmt,
sind wir machen live in Köln.
Wir machen das ja gar nicht.
Das schaffen wir doch nie im Leben.
Ich weiß es nicht, Danny.
Wir müssen übrigens Joscha noch so einen Plan machen, was wir noch machen an dem Tag, dass wir später hier wie bei Hangover so ein schönes Video machen können, wie wir tagsüber Eis essen sind und Schlittschuh laufen und abends dann zum Mietprojekt gehen und danach eine Pizza essen. Weißt du, so ein schönes Unser-Tag-Video machen. Ja, wir treffen uns 19 Uhr vor Ort und nehmen die Plätze ein.
Nee, wir können schon ein bisschen vorher treffen.
So. Bier.
Bier. Keine Ahnung.
Wie wär's mit Fanboys und Girls?
Nee, das finde ich scheiße. Entschuldigung. Dann lieber Min oder was du vorhin gesagt hast.
M-I-N, das Bier. Ist irgendwie cool. Oder Min korrekt, das Bier. Oder bitte nicht wegschütten, das Bier.
Ich überlege irgendwas, was mit methodisch inkorrekt zu tun hat, aber mir fällt auch nicht wirklich was Cooles ein.
Das Schwurbel der Woche.
Ich wollte gerade sagen, informatives Bier muss es auf jeden Fall sein.
Ja, das informiertes Bier.
Informiertes Bier, schreibe ich schon mal auf, das ist cool.
Und wenn das nur da drunter irgendwie als Slogan, willst du da auch so ein Etikett machen, oder?
Na klar.
Hast du eine Etikettmaschine, oder?
Nein, ich mache die alle per Hand. Ich male meine Etikette alle per Hand.
Dr. Das informiertes Bier.
Ah ja, den gab es ja auch, stimmt. Ne?
Wie hieß der Doktor?
Dr. Das.
D-A-S.
Das Bier. Ach, es ist schwierig. Na, ich mache euch offline nochmal. Ich denke mir noch was aus und mache euch einen Vorschlag.
Ja, ich glaube, das ist jetzt für die HörerInnen auch nicht so interessant hier.
Ja, die haben es ja schon nicht beteiligt. Ich bin echt deprimiert. Ja. Ich glaube, dieses Bier interessiert auch in Wirklichkeit überhaupt niemanden. Ich glaube, die werden überhaupt nicht wissen, was das ist, warum das da steht. Wir müssen elendlangen Brief dazu schreiben, dann schütten sie es weg, weil sie Angst haben, dass irgendwelche Groupies ihnen Gift reingemischt haben. So.
Ich kann ja den Nikolas vorher warnen.
Ja, mach doch.
Sicher. Bitte dieses Bier nicht wegschütten. Das sind zwei Verrückte, die haben das gemacht. Ich bin ja leider im Podcast gefangen. Plinze zweimal kurz, plinze zweimal lang, dann weiß ich Bescheid. Ja.
War ich.
Gut. Sind wir durch?
Ich glaube, ne? Würde cool. So sagen, dass wir durch sind. Ich habe doch noch ein bisschen Musik gefunden. Ja, haben wir es für heute.
Ich fand es wieder sehr schön mit euch.
Ich auch.
Ich auch.
Und die neuen Rubriken gefallen mir auch gut.
Ja, ich finde das auch lustig. Und mit dem Selna gucken wir nochmal. Aber ja. Ich fand die Diskussion auf jeden Fall super und da kann man nächstes Mal nochmal ein bisschen weiter drüber quatschen, würde ich sagen.
Ich hoffe auf Hörerfeedback, Hörerinnenfeedback, dass die uns sagen, was wir machen sollen. Wir brauchen Crowd.
Hoffe ich auch.
Alles klar. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, ne?
Bis tschüss. Dann.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss. Das war aber sehr dramatisch.
Dramatisch.